Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 60. Heute mit Marc.
Hallo.
Flydi.
Flydi. Ich bin der Flydi, hallo.
Felix.
Genau.
Und mit meiner einer. Ich bin Ingo, hallo. 60.
Wow. Oh. 60 nach dem Reboot.
60. Ja.
Das heißt voll viel mehr einfach.
Dann sind wir schon bei 110.
110.
60.
Guck mal, wir können zweimal Geburtstag feiern, wie praktisch. Wir haben das letzte Mal verkackt schon bei 100, das ist auch gut.
60 AT heißt es, absolut. Anno Tux.
Anno RT. RT nicht.
Doch, ist okay.
Okay, kommen wir gleich zum Open Apache Graveyard, einer unserer tollen Kategorien, die wir hier so haben. Mesos ist aufgestiegen. Das fand ich auch total gut, aufgestiegen. Jetzt, wo wir aufgestiegen sind.
In den Graveyard direkt aufgestiegen.
Genau, quasi aus der Vorhölle in den Graveyard.
Versuchen wir die Anzahl der Mesos-Nutzer zu erhöhen und ein Ökosystem rund um das Projekt aufzubauen. Also bisher,
kann man mal kurz erklären, was Mesos ist?
Das können, ja, machen
wir. Nee, keine Ahnung, das war eine Frage von mir. Ach so. Ob wir das können.
Nee.
Marc kann das bestimmt, oder?
Das ist ein Cluster Managing Framework. Damit kannst du halt große Infrastruktur managen. Und als Beispiel nennen die jetzt hier irgendwie Hadoop, Hypertable, MPI. Kenne ich jetzt persönlich nicht, Spark und andere Apache-Geschichten.
Jenkins ist nur ein anderes Top-Level-Projekt.
Nee, oder? Zu den unterstützten Anwendungen und Frameworks zählen unter anderem Apache Hadoop.
Ich meine, du kannst ja zum Beispiel bei Jenkins auch so Build-Slaves und so Geschichten haben. Die kannst du da wahrscheinlich auch managen.
Nie gesehen und ich mache den Scheiß täglich. Ja, aber das ist irgendwie so irgendwas auf Zookeeper drauf, das dann irgendwie Fault-Tolerance-Magic macht.
Ja, es macht, glaube ich, auch nur Sinn, wenn du dir wirklich Hunderte oder Tausende von Rechnern skalieren musst.
Ja, dann macht da Sinn, dass man das irgendwie Open Source Community mäßig macht, weil da gibt es ja mindestens 1 Billion Leute, die sowas tagtäglich machen.
Auf jeden
machen.
Fall.
Den fucking Millionen
es
Servern.
Gibt wahrscheinlich auch schon zig Trillionen Open Source Projekte, die genau das gleiche machen. Aber hey.
Nee, die machen das mit Java. Oder?
Und?
Ich wollte es nur sagen. Die machen sich normal, sondern die machen es nur mit Java.
Ja. Wer weiß denn, was das geschrieben ist.
Auf jeden Fall ist das jetzt
ist
auch
Java geschrieben,
Apache.
Ich
alles ist immer in Java geschrieben. Nee. Bei Apache und auf Subversion gehostet.
Zum Beispiel Python?
Python ist Jython.
Oder Rhino?
Rhino
auch.
Ja.
Rhino auch?
Ja.
Okay.
Fertig.
Alle Sachen.
Aber das ist jetzt auch nicht so wild. Auf jeden Fall gibt es da ein neues Projekt und das ist auch irgendwie eine sehr kleine Zielgruppe. Aber Pornos, ne?
Pornos haben eine große Zielgruppe,
quasi fast alle.
Ja. Aber jetzt nicht mehr, nachdem sie gestorben sind.
Richtig, denn Tote der Woche ist
Pornos
auf Tumblr. Tumblr ist jetzt no Porno, also schon noch Porno, aber nicht mehr so.
Du findest es nicht mehr. Lustigen Porn angucken.
Ja,
ich gehe jetzt mal noch zu Tumblr fappen. Es geht halt jetzt nicht mehr so einfach.
Richtig, jetzt musst du arbeiten dafür. Dann.
Du meinst Google bedienen.
Bookmarks. Hättest du mal Bookmarks gemacht?
Ja, oder wenn du den schon gefollowed hättest vorher auf Tumblr, dann könntest du nach wie vor jetzt immer noch die ganzen Schmuddelbilder anschauen.
Auf jeden Fall. Bookmarks für Schmuddelbilder.
Ja. Bookmarks für Schmuddelbilder.
Warum machen wir das?
Ja, das ist ein bisschen so wie Backups. Die Leute wissen erst, was sie verloren haben, wenn es zu spät ist.
Mhm. So, hätten sie mal Backups von den ganzen Schmuddelbildern gemacht.
Genau, hättest du Backups gehabt, könntest du jetzt fappen.
Ja, auf jeden Fall, Tumblr wurde irgendwann neulich von Yahoo übernommen. Mhm. Und Marissa Meyer hat ja gesagt, wie irgendwie, we won't fuck it up oder sowas in der Art.
No Porno, hat sie gesagt.
We won't fuck it up.
Und es gibt in Tumblr gibt's so eine richtig aktive kleine Schmuddel-Community.
Auf jeden Fall, und die ist ja schon ganz schön traurig, oder?
Ja, und die ist dann traurig.
Aber die können ja nichts mehr posten, weil findet ja keiner mehr.
Das ist ja die Sache, also die können es nach wie vor posten, die Tumblr-Blogs sind, die gibt's alle noch, nur wenn du suchst und irgendwelche, da gibt's auch immer so Tags, dass du deine Posts irgendwie taggen kannst. Wenn du irgendwie so, keine Ahnung, Sternchen... Hashtags, Schmuddelkram.
Keine Ahnung, Brazilian Fart.
Ja.
Oder so.
Fartprawn.
Richtig. Dann gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Also die haben irgendwie recht viel gesperrt und dann ging natürlich auch wieder in der Suche recht viel gesperrt, weil sie gemeint haben, ja.
Was du ja machen kannst, ist einfach, du nimmst Google, machst in URL Tumblr, suchst Schmuddeldinge.
Das geht natürlich. Ja. Und
nicht so laut, genau.
Es gab da auch irgendwie eine,
Also, das war jetzt kein Vorschlag von mir, die in Porn wiederzufinden.
Vielleicht kann man es ja auch mit Yahoo machen.
Ja. So genau, du suchst in Yahoo die Schmuddelbilder in Tumblr.
Es gab auch irgendwo eine Antwort auf dieses Tumblr-Ding. Also erstmal haben sie gemeint, ja, gut, du kannst irgendwie, sollst dann als NSFW flaggen und es gab dann halt irgendwie wieder gleich der Backslash, dass Sachen wie gay zum Beispiel, so ein Hashtag gay wurde dann auch irgendwie gesperrt. Dann haben die gesagt, ja, wir haben ja nichts gegen Schwule und du kannst jetzt irgendwie
eigentlich
noch
eigentlich haben wir ja nichts gegen Schwule, aber.
Richtig, aber.
Aber die machen so komische Sachen.
Apropos Schwule, da kommt später auch noch
was. Da sind definitiv zu viele Bilder von männlichem Gebimsel und das können wir leider nicht zeigen, weil sonst geht jemand auf Tumblr und klickt irgendwie so einen Trending-Tag an. Und dann seht ihr überall Gebimsel und das ist ja auch nicht okay.
Je nachdem.
Und ja, oder? Also,
ich meine, wenn er danach sucht, ist okay.
Ja, aber wenn er nicht danach sucht, ist halt nicht okay. Und deswegen haben sie gesagt, ja, sorry.
Ja, aber
und,
dann soll ich.
Genau. Dann.
Ja, also Pornos sind da jetzt weg und ganz aus dem Internet raus will die Pornos sogar so ein ganzes Land haben.
Mhm. Nämlich also United Kingdom.
Genau, als hätten die gerade nicht genug Probleme mit ihrem komischen Kind, was sie da alle gleichzeitig gezeugt haben.
Ist doch, das macht doch total Sinn. Sie wollen Babys, aber sie interessiert es nicht, wie Babys gemacht werden.
Ich glaube, in Porn werden auch keine Babys gemacht.
Nochmal ganz kurz Nachtrag. Du kannst auch nicht mehr in Google suchen, weil sie die Robots.txt geändert haben, dass den Schmuddelkram auch nicht mehr aufnimmt.
Archive.org.
Richtig.
Alter Porn.
musst in die Wayback Machine und dann du gehst zurück, bis du zu viele Haare siehst, dann gehst du wieder nach vorne und dann bist du hier.
Je nachdem, was du haben willst, ist ja alles kein Problem.
Wir sind offen. Also Binärgewinne ist
also
offen.
Also der Mark ist offen, ich bin nicht offen.
Der Mark ist offen für Wayback Porn.
Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich bin da bei euch emotional.
Ich bin nicht bei euch emotional, wenn ihr diese Sachen tun. Sorry. Der Mark ist bei euch, nicht ich.
Der Mark sieht es alles nicht so eng. Machen wir mal weiter. Oh
Gott. Ja, eng ist ja auch ein dehnbarer Begriff.
Ich sehe schon die Hasskommentare.
Ja. Das ist alles bloß wegen Mark.
Ja. Was sag ich denn?
Das ist total gut.
Ich sag nur, dass die Leute machen sollen, was ihnen Spaß macht und mir ist das völlig egal.
Genau, einfach mal fappen, wenn ihn danach ist. Das ist doch völlig in Ordnung.
Aber das geht jetzt auch nicht mehr, weil jetzt sind wir auch wieder in der UK quasi.
Selbst in der letzten AOK-Kundenzeitschrift habe ich gelesen, wie Sex auf dem Unicampus funktioniert.
Ja. Und funktioniert das?
Ja, funktioniert.
Und
deswegen bin ich aus der AOK ausgetreten. Wegen sowas.
Wieso, was steht denn da? Onanieren macht blind.
Nein. Ich glaube, da steht drin.
Nee, die sagen schon, du sollst es machen, weil da ist man noch jung, kann sich experimentieren, austoben.
Und natürlich. Was? In der Uni?
In der Uni.
Direkt? Überall? Ja,
überall.
Ich glaube, es ist erregend öffentlichen Ärgernisses, wenn du das in der Uni machst. Ich bin mir da nicht sicher, aber da könntest du auch
darf
so
nicht erwischen lassen.
Je nachdem, wenn du jemanden öffentliches ärgerst, Moment.
Erregst.
Du musst ja die Leute damit nicht öffentlich erregen.
Richtig.
Ich glaube, dann ist auch wieder okay.
Können wir bitte weitergehen? Das wird nicht besser.
Selbes Thema, anderes Land. Die Briten wollen auch Pornos verbieten.
Genau, nicht Neuland, sondern
genau. UK. Ich denke, die wollen das machen, weil sie auch von Yahoo übernommen werden wollen. Haben gesehen, ja, Tumblr und ne?
Das ist der erste gute Schritt, ja.
Richtig.
Wenn sie gekauft direkt.
Genau, auf jeden Fall hat der Cameron hat dann auch wieder so denk doch an die Kinderkeule rausgeholt. Und ich meine, Großbritannien überwachen sie ja irgendwie auch generell alles und
ja, meins haben sie auch die
machen
Chance,
so hart ganz, ganz fragwürdige Geschichten und jetzt wollen sie auch hart blocken.
Ja, die Sache ist halt, da kommen ganz viele Fragen, die einfach immer hart nicht geklärt sind. Zum Beispiel, was ist Porn und ab wann wird's geblockt?
Ja, das ist wieder dieselbe Scheiße, dass sie wieder irgendwelche Index-Terms blacklisten wollen, dann irgendwie, wenn du nach Pillermann suchst, kriegst dann gar keine Sachen mehr und dann kommt die Polizei und schlägt dich.
Nee, das sollte doch so ein Opt-in sein, dass wenn du dann tatsächlich irgendwie Porn gucken willst, dann musst du ja sagen, hey, liebes Ministerium für
Internetpornografie.
Ich hätte da mal gern Zugang, bitte.
Richtig, ja, dann kriegst du es per Postident, musst dann einen Ausweis zeigen und dann... Ja.
Genau, dann musst du beweisen, dass du volljährig bist und deine IP-Adresse hinterlegen, jedes Mal, wenn sie sich ändert.
Richtig, ich muss dann auch hochleveln, da kannst du am Anfang nur den Amateur und dann wird es immer professioneller und dann kannst du am Ende alles machen. Dann kriegst du dann im Ausweis einen kleinen Stempel, wo dann drin steht, darf bis Level 12 Pornografie betrachten.
Level 12 Porn.
Richtig, nee, es geht bis 11. Das ist eins mehr als
zwei. Ghost to 11, ja.
Richtig.
Genau, ich habe hier auch mal die 10 Fragen von irgendeinem Typen, der darüber geschrieben hat, verlinkt. Und, aber die Fragen sind auch berechtigt. Also das sind genau diese Fragen. Ja.
Wie zum Beispiel, haben Sie den Arsch offen?
Haben Sie den Arsch offen?
Ja, ich verstehe es halt auch nicht wirklich.
Ja, die Briten haben immer so eine, ich weiß gar nicht, warum bei denen das nicht so.
Weil
ich
die auf der anderen Seite fahren, weil die andere Einheiten haben, weil das die muss an Sachen irgendwas komisch
an,
sind.
Das muss an irgendwas anderem
liegen. Ja, aber weil die haben auf einer Insel, da regnet es die ganze Zeit.
Ja, aber genau deswegen.
Deswegen müssen sie es eigentlich zulassen weiter, ne?
Ja, ja. Natürlich. Was macht's denn die ganze Zeit?
Ich meine, was glaubst du, wie viele Leute da durchdrehen, wenn die im Winter nichts zu tun haben?
Aber du kannst dich ja freischalten lassen.
Das ist ja super. Da sind sie im Winter überlastet, dann wirst du den nächsten Herbst freigeschaltet. Super.
Ja, genau. Ja. So, ja, mit ihrem nächsten DSL-Vertrag. Oh, sie haben gerade einen neuen abgeschlossen, das ist ja doof.
Ja, mein Gott, dann sollen sie halt VPN benutzen.
Ja, nee, auf jeden Fall ist es nicht gut und Großbritannien ist eh, was Grundrechte angeht, ein bisschen komisch.
Ja, also auch wenn man mal ein bisschen in London rumläuft, da sieht man halt auch an jeder Ecke zwei Kameras, ja, so quasi. Ja. Das ist nicht schön, ja, macht auch keinen Spaß.
Ja, man sollte meinen, das geht so langsam, wenn sie die ganzen Verbrecher nach Australien abgeschoben haben, sollen sie doch einfach sowas nicht mehr benötigen.
Das war doch schon ein Schritt, deswegen ist auch Australien passiert.
Ja, genau. Und jetzt warum der zweite, wenn die alle schon weg sind?
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Versteht keiner.
Naja. Also das ist halt einfach ganz schön weird. Die ganze Idee schon. So, wir blocken all den Porn.
Das ist auch, da muss irgendjemand langweilig sein oder weiß nicht, hat er irgendwas ausgefressen? Dann haben die irgendwie, keine Ahnung, gehen die pleite oder so und er will dann auf jetzt irgendwie...
Ich weiß es nicht, wir hatten
ja schon... So, ja, Geld haben wir keins mehr, aber was ist denn mit dem Internet?
Was denn mit den Kindern?
Richtig, ich denk noch mal einer an die Kinder. Also,
ich verstehe, gibt es eigentlich auch irgendeinen verständlichen Grund, weshalb die jetzt Porn sperren wollen?
Ja, weil das irgendwie die Corroding Childhood hat das, glaub ich, genannt, dass es irgendwie die Kindheit wegkorrodiert. Ja, also ich glaube,
wozu sollen die Kinder denn dann fappen?
Nee, er hat Angst, dass, glaube ich, die Internetpornografie eine Oxidationsreaktion mit den Kindern eingeht, die dann wirklich rosten. Das ist total fies. Das macht Sinn. Ich glaube, er hat es nicht ganz verstanden, wie das funktioniert.
Ja, das kann schon sein.
Nee, aber das ist das Gleiche, die Diskussion, die wir vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so hatten mit Zensosola oder wie lange ist das schon wieder her? Also ich meine, das war die gleiche Argumentation und
denk doch an die Kinder.
Ja, ja. Ich meine, da kannst du ja auch irgendwie nichts gegen sagen, ja?
Doch. Denk nicht an die Kinder.
Scheiße, wen interessieren denn die Kinder?
Scheiß auf die Kinder.
Ja, und selbst Kinder Kinder gehen, die reparieren sich wieder selber in ein paar Jahren.
Ja, und
die
selbst werden wenn, dann sollen da die Eltern drauf aufpassen.
Ja,
okay. Also waren Kinder im Kohlebergwerk und das ist trotzdem irgendwie sind die nicht
das
so.
Das war, glaube ich, nie in Ordnung.
Das glaube
ich,
glaube ich.
Also ich davon gibt es ein -1 von meiner Seite.
Nee, rote Compliance-Lampe.
Ja, nee, schon wieder. Das war nicht rot.
Das war die.
Das war aber dunkelgelb.
Dunkelgelbe Compliance-Lampe. Da sind wir so knapp vorbei noch. Finde ich gut. Was ich auch gut finde, ist Ubuntu Edge. Also vielleicht, ich weiß nicht.
Ich glaube ja nicht, dass das passiert. Darf ich gerade kurz noch ein Thema vorziehen? Das hat gerade so gepasst, weil der Ingo gemeint hat, ja, dann soll man halt ein VPN benutzen. iPredator wird jetzt schwierig.
Es heißt iPredator, ja.
iPredator, ja.
How to catch a predator.
Es ist
allein der Name.
Ja, die bekommen jetzt kein Geld mehr von ihrem PayPal-Konto.
Ja, das und Visa und Mastercard haben neulich ja VPNs gesperrt. Mhm. Ja, Bitcoin.
Jetzt kann man sie noch mit Bitcoin bezahlen.
Einfach nur
Bitcoin. Apropos, da will doch irgendein Paar irgendwo in den USA jetzt 2 Monate von Bitcoins nur leben. Nur mit Bitcoins.
Ja, wenn sie ganz am Anfang dabei waren, haben sie irgendwie 300 Supermillionen Bitcoins oder so.
Richtig. Also sie wollen ihr komplettes Leben nur mit Bitcoins.
Ja, kannst du in New York oder so.
Kannst du einfach in New York
haben. Ja, aber das war irgendwo mittlerer Westen so, irgendwie mitten im Nirgendwo. Da habe ich auch
gedacht, ja, da musst du halt irgendwie Beef Jerky online bestellen und noch von Beef Jerky leben. Wirst du nicht nur stark, sondern auch schön und gesund.
Also genau, Beef Jerky und Pizza.
Ja, wird total gut. Genau. Auf jeden Fall, PayPal, natürlich sperrt PayPal alles.
Alles, aber, was
gut die sind ist halt böse. Ich denke aber auch, also da wird dieses ganze Bitcoin-Zeug wird da schon so ein bisschen Aufwind kriegen. Also die ganzen so pseudolegalen Projekte sagen immer so, hier, Donations, ne?
Bitcoins.
Folgende Adresse. Und du kannst es halt auch so einfach veröffentlichen. Also am Anfang, die Hürde zum Reinkommen ist nervig groß. Und Bitcoins zu kaufen ist nervig. Aber sobald das mal läuft, hast du total... Mhm. Total einfache Möglichkeit da.
Das Coole ist halt auch, dass die Spenden 100% transparent sind einfach.
Richtig, siehst du, was die bekommen haben schon. Und gut, und die können die Adresse alle zwei Tage wechseln.
Ja, die können es machen, aber das hat ja auch schon, das sieht ja auch schon komisch aus dann.
Ach du, wenn du da irgendwie so eine, generierst du ja einfach so 1000 Adressen und lass dann per Randomizer einfach bei jedem Page-Load eine andere oder bei jedem Cache invalidieren andere rein. Auf jeden Fall,
PayPal. Ja, wenn solche Sachen rauskommen, ist halt auch schon.
Gut, ist von Torrent Freak, bedeutet
Freaks.
Ja, ist auch oft nicht so richtig. Aber ist egal, weil du kannst ja zu Private Internet Access gehen, was ich neulich schon mal gepickt habe. Die kosten immer noch wenig, haben alles und nehmen Bitcoin.
Und so machst du dir deinen eigenen VPN? Nimmst eine bezahlten, kaufst eine Kiste irgendwo in den USA?
Ja, oder halt irgendwo in Nigeria.
Ja, ja, ich habe hier da noch
ist
so...
Das Internet zu langsam.
Ja. Also es gab...
Ist mal das mit dem Port, kein Spaß.
Ja, es gab von Hotspot Shield irgendwie mal so... Nummern, wo du, die du frei bekommen hast. Kannst du benutzen. auch. Ich habe da noch
irgendwie vier Stück. Da gibt's auch Listen im Internet, wo du VPN-Provider hast, die dich einfach so drauf lassen. Ja.
Aber in Sachen Private Internet Access, das habe ich letztens auch mal ein bisschen ausprobiert, ist ganz nett.
Ja.
Also ich finde es halt ganz cool, dass man sagen kann, ich möchte jetzt in diesem Land rauskommen, weil ich irgendwie mal auf YouTube GEMA-Videos, also Videos, die irgendwie von der GEMA hier in Deutschland nicht zugelassen werden. Oder
Geht mir immer noch auf den Sack, dass die ganzen Browser das nicht anständig können. Die können ja, also du kannst ja diese Proxy-Pack-Files machen, also weil gerade Private Internet Access bietet dir einen SOX 5 Proxy an. SOX 5 ist wie SOX 4, nur mit Authentifizierung und ein bisschen verschlüsselt, glaube ich. Und du kannst ja diese Pack-Files machen. Du kannst dann sagen, hier, if irgendwie in der URL youtube.com drin, dann mach das. Ansonsten direkt. Nur geht es nicht mit SOX 5. Ich weiß nicht, warum das nicht geht, aber es geht einfach nicht.
Also
es
gibt was gut funktioniert, was ich auch zum Beispiel auf Arbeit benutze, ist
ja, was denn? Auf Arbeit, was?
Nee, ich habe da ja verschiedene Proxys auf der Arbeit und die gehen halt mit zwischen Sachen.
Also
natürlich.
Ja, okay.
Und da kannst du dann halt auch sagen, ich benutze ja Foxy Proxy und da kann man dann sagen, bei dem Pattern.
Nicht SOX 5 mit Authentifizierung leider.
Was? Also, doch.
Das ging bei mir nicht so wirklich.
Hast du einen Firefox oder einen Chrome? Der Chrome hat eh ein Riesenproblem mit dem DNS-Resolven, was das nicht über SOX macht. Mhm. Was einfach vollkommen bescheuert ist. Und gut, also du kannst.
Also ich kann es bei mir im Mac zum Beispiel, kann ich es standardmäßig in der Systemeinstellung sagen, für die Connection immer, und da kannst du auch SOX 5 angeben.
Ja.
Aber ich konnte bei Foxy Proxy oder wie heißt es, Sharp Switch Proxy, sonst was.
Ja.
Ich habe keins gefunden, das mir den SOX 5 anständig. Also das ist eigentlich das, was ich will. Ich will, dass alles, was YouTube ist, über diesen Proxy geht.
Ja.
Dann kommt es in Holland raus, hast immer noch Speed und dann ist dieses ekelhafte Dingens. Scheiße. Ich mal kurz eine Minute weg.
Ja, genau. Also Foxy Proxy funktioniert. Ich konnte da auch gerade kein Authentication angeben. Aber man kann es ja zur Not dann halt irgendwie per extra Bonus SOX Proxy machen. Zum Beispiel das H oder so.
Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Thema.
Was ich noch dazu sagen wollte, ganz kurz. Tor funktioniert immer noch erstaunlich gut und es ist echt schnell. Also es ist echt schnell im Gegensatz zu damals, wo es halt super slow war. Du kannst es jetzt echt benutzen für Surfen auch und so. Und deswegen gibt es dann plus eins für meine
Nochmal, Seite. Du hast es, glaube ich, schon
vor. Nee, Mark hat minus eins bekommen, Tor kriegt ein plus eins.
Ja. Nein, nee.
Achso, ja, natürlich, ich spreche es immer wieder an, weil es immer wieder gut ist.
Okay.
Also,
okay. Also
ich will mal Tor. Ich will das einfach pushen, weil das ein echt cooles Projekt ist und weil das auch coole Leute sind.
Okay, dann ja, Ubuntu Edge. Canonical will so ein Telefon bauen. Sie haben es Ubuntu Edge genannt.
Mhm.
Also sie sind ja schon eine Weile dabei, ihr Ubuntu OS irgendwie voranzubringen. Und jetzt wollen sie ein Telefon bauen und das so komplett von Scratch neu selber.
Sehr gut.
Und wollen dafür 32 Millionen zusammenkriegen. Und haben jetzt schon über 6. Also es ist für vor kurzem gestartet, ich weiß gar nicht, 4 Tage oder sowas her, schon 6 Millionen zusammengekriegt. Also Gratulation. Also das muss man auch erstmal hinkriegen.
Also das Ziel ist schon relativ hoch, finde ich.
Ja. Aber ich meine, wenn du
ambitioniert.
Wenn du das wirklich bauen willst, so komplett selber, sind 32 Millionen wahrscheinlich auch nicht so viel.
Ja, es geht. Also sie wollen halt, um irgendwie competitive zu bleiben, wollen sie halt ein cooles Gerät anbieten. Und mit ganz vielen coolen Sachen, was die Leute auf jeden Fall haben wollen.
Es wird zum Beispiel Dual Boot geben, du kannst es mit Android oder Ubuntu
Phone booten. Ja, das hat irgendwie 4 GB RAM, das heißt, du kannst auch Garbage collecten, ne? 128 GB Store, was halt schon echt super awesome ist. Und Micro-SIM-Card. Ich habe gelesen Micro-SD, aber hat es nicht.
Ja, habe ich
jetzt
auch nicht gesehen.
Dual LTE, was auch immer. Wahrscheinlich, Dual das LTE, ist ja. Normales LTE, egal wo du gerade in der Welt bist.
Und eine 8 Megapixel Kamera hinten und eine 2 vorne.
Ja.
NFC, Bluetooth 4.
Also 128 GB Storage ist halt schon ganz schön viel Storage. Coole Sache eigentlich. Und ich meine, wenn sie es schaffen, coole Sache. Sie haben noch ein bisschen Tage. Warum nicht? Ich meine, mehr Sachen sind immer mehr gut.
Ja, also ich bin gespannt darauf. Das sieht jetzt, was man so in Screenshots sieht und so weiter, sieht das ganz okay aus. Ich würde halt mal gerne so einen Teil in der Hand haben und da mal ein bisschen mit rumspielen.
Ja, das Problem ist ja, dass die noch nicht gibt.
Ja, genau, klar. Genau. Also ich meine, das kann man, wenn man dann mal ein paar Monaten oder je nachdem, vielleicht in anderthalb Jahren oder so, bis da mal was kommt, sehen. Und dann schauen wir mal.
Also wer sich das vorstellen kann, man kann die Telefone kaufen. Also man kann, wenn man sagt, man gibt hier irgendwie 600, 700, 800 Dollar, dann kriegt man halt eins. Oder man kann sagen, man gibt 10.000 Dollar, dann kriegt man irgendeins der ersten 50, die da rauskommen. Wir haben da so ein paar Stufen gemacht. Genau.
Matthias, genau.
Die man sich da anklicken kann oder kaufst irgendwie zwei. Mhm. Das Komische war, bis vor kurzem gab es nur diese 830 Dollar Stufe für ein Ubuntu-Telefon. Und jetzt haben sie irgendwie ein paar darunter auch noch
dazu gemacht. Also die haben so mehrere Tiers mit eingefügt, damit quasi ihre Zahlen zusammenbekommen, weil, wie gesagt, 32 Millionen ist halt schon relativ viel Geld.
No.
Und also sie hatten 600 Dollar Tier.
Der ist schon
das
weg.
War der erste. Dann 625, 650, jeweils mit 1250 Telefonen. Und jetzt wird es halt immer teurer. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Plan ist, aber vielleicht funktioniert es ja.
Ja.
Das heißt, wenn du zu langsam warst, dann bist du einfach gefuckt, weil du ein super teures Telefon gekauft hast.
Ja, oder zu schnell ganz am Anfang, dann bist du auch. Ne, dann kriegst du wohl dein Geld wieder zurück oder so.
Ja, ja, genau. Also ganz am Anfang kriegst du dein Geld zurück.
Wie auch immer, also ich meine, das Telefon sieht nicht schlecht aus, auch von den Daten her nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die es überhaupt zusammenkriegen und ob es dann in Produktion geht. Mhm. Und wenn es die ersten dann mal in den Händen haben, das dauert sicher noch ein paar Jahre. Mhm. Ja, da ich selber nicht Ubuntu benutze und wir alle nicht oder nicht mehr Ubuntu benutzen.
Doch, auf Server.
Auf dem Server.
Das ist ganz total viel.
Dafür bringt es aber nichts, dein Telefon.
Ach so, ja gut, doch, das ist ein Telefonserver.
Das hat auf jeden Fall genug Energie, um Server zu sein. Du kannst es dann quasi co-locaten und es verbraucht irgendwie 2,5 Watt oder so.
Der Witz der Idee ist natürlich, dass du dein Ubuntu-Phone hast und das mit deinem anderen Ubuntu irgendwie toll synchronisieren kannst.
Haben die noch Ubuntu One? Gibt es das noch?
Ja, ja. Ja, ja.
Okay.
Cloud. Service haben wir noch.
Aber ich würde mal behaupten, deren Schnittstellen dafür sind auch irgendwie dokumentiert, sodass du das halt auch in andere Betriebssysteme integrieren könntest.
Welches? Sicher. Ubuntu One? Oder?
Ubuntu One ist
ja, einfach nur so ein Rest-Service. CouchDB.
Nee, es war mal CouchDB. Es ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Aber ja, das ist so eine REST-Schnittstelle, wo man halt dann so seine Kontaktdaten und so weiter synchronisieren kann. Ja. Und
so, das gibt es nur komisch.
Ja, genau. Ja, ich glaube, ich würde Canonical am ehesten von diesen ganzen Linux-Distributoren zutrauen, dass sie sowas auf die Beine stellen können.
Was gibt's denn noch? Red Hat? Die machen bestimmt nicht so einen
Scheiß. Ja, die machen kein Telefon halt.
Richtig.
Ja, und,
warum auch? Die machen Server-Dinge.
Ja.
Die verdienen mit Scheiß
Geld. Einfach so viel Server-Dinge machen.
Ja. Aber es gibt ja sonst jemanden, der wirklich was groß mit Linux macht.
Ja gut, es gibt ja immer noch Tizen und so Geschichten, aber ich glaube, da würde ich jetzt eher auf Ubuntu Mobile setzen als auf Tizen, weil...
Sailfish, oder?
Oder
wie heißt es denn jetzt gerade aktuell? Ich weiß es gar nicht.
Die Firma heißt Jolla und das OS, was sie rausbringen, heißt Sailfish OS.
Und wo kommt denn Tizen mit ins Spiel?
Tizen ist was anderes.
Das hatten wir davor.
Es ist eine völlig andere Richtung. Tizen ist eher Samsung und Intel.
Okay.
Wo Samsung ja eventuell Telefone noch dieses Jahr rausbringt oder auch
vielleicht.
Nicht. Wir wissen es nicht.
Ja, die machen halt andere Telefone.
Und Intel Tablets damit bauen will. Und Jolla ist ja so eine Abspaltung von Nokia, also nicht Abspaltung, aber da sind viele Mitarbeiter, die früher bei Nokia waren, sind gegangen oder gegangen worden und haben gesagt, wir glauben aber an das Produkt und nehmen jetzt mal den Migo-Teil und entwickeln den weiter und machen Tizen draus. Machen Sailfish OS draus.
Ja. Aber bei den beiden Projekten würde ich jetzt halt sagen, die krepeln schon so unendlich lange vor sich hin.
Also Tizen ja, aber Sailfish OS ist noch nicht alt.
Das ist
wesentlich jünger als Firefox OS. Mhm. Und Firefox OS gibt es jetzt die ersten Telefone.
Das heißt, die haben schon mal wenigstens irgendwas gemacht, was ja eine coole Sache ist.
Und ich meine,
dann habe ich das nur irgendwie so wahrgenommen.
Das Konzept von Sailfish oder von Jolla ist ja auch so ähnlich. Du konntest oder kannst immer noch die Sachen bestellen, so vorbestellen. Und die wollen ja dann auch, also wenn sie genug Bestellungen haben, dann nächstes Jahr liefern. Also das ist so ähnlich wie jetzt das, was jetzt Canonical macht mit seinem Ubuntu Edge hier. Ich finde auch, das Telefon von Ubuntu Edge sieht irgendwie interessant aus. aber da ich irgendwie kein Ubuntu benutze, wüsste ich nicht, ob mir das jetzt groß was bringt.
Aber du kannst Android booten.
Ja.
Und dann hast du ein relativ cooles Telefon, weil das sieht ganz anständig aus.
Ja, aber ein Android-Telefon habe ich mir auch die letzten Jahre so nicht gekauft.
Ja, es hat aber andere Gründe gehabt.
Ja, aber du kriegst
du wirst halt auch dir nie wieder ein Android-Telefon kaufen.
Nee, weil ich bin da als Early Adopter, bin ich einfach verbrannt. Richtig. Das ist,
genau, deswegen bringt es ja auch nichts, darüber zu diskutieren.
Nee, aber ich meine, wenn du ein Android-Telefon willst, dann zahlst du halt keine 700 oder 800 Dollar.
Genau, dafür. Da kannst du dir auch heute eine Nexus 4 kaufen.
Ja, aber das hat halt nur 16 GB und keine 128
zum Beispiel. Ja, aber gut, die nächste Variante vom Nexus 4 hat das vielleicht. Also ich meine, Nexus 7 kam ja auch gerade raus, reden wir gleich noch drüber. Ja. Da die packen ja auch ständig Sachen drauf.
Ja, also, ja, klar. Also das ist schon echt relativ straffer Preis, also für das, was du bekommst.
Aber du bist einer der Ersten, die dieses Handy haben. Mhm, ja. Und
es gab auch Leute, die hatten dieses Open WebOS oder sowas.
Palm, was?
Palm.
Nee. Palm Pre?
Nee, fast, ja, genau.
Palm Pre
hatte der Markt tatsächlich.
Ja, also Palm Pre, oder fertig.
Aber es gab ja halt auch so andere komische Sachen, wo man dann der Erste war und dann war man der Erste,
Freerunner.
Ja, der HTC Dream, dieses G1-Ding, das war auch quietschig und lahm. Aber
ja, das hatte ich auch und dann hatte ich keine Lust mehr.
Ja, na, ich habe noch ein paar danach, aber.
Ja. Gut, also wenn ihr wieder mal eine neue Firma unterstützen wollt, die irgendwie ein interessantes Mobiltelefon bauen, könnt ihr euch da mal reingucken oder ihr sagt, nee, ihr wartet mal ab lasst das euch zukommen. Oder ihr seid eh schon in irgendeinem Ökosystem gefangen.
Ja, genau, ihr seid einfach schon gefuckt.
Euch interessiert das alles nicht, dann lasst es halt sein.
Das ist aber auch echt voll schwer, sich aus so Ökosystemen dann wieder freizumachen.
Ja, klar, wenn man da schon mal so viel Geld und Arbeit
potenziell
reingesteckt hat.
Genau, was dann einfach alles da drin versunken ist. Du kannst es einfach niemandem anders mehr geben.
Ja.
Und ja, ich kann mir das auch schwer vorstellen, irgendwie anderen Shit zu benutzen. Also ich bin jetzt auch relativ frei, weil ich hatte 15 Dollar, glaube ich, als Anfangsteil oder 15 Euro und die sind halt jetzt immer noch
nicht.
Jetzt immer noch quasi.
Ach so, hast du gar nichts gekauft?
Ja, doch, nee, so ein paar Sachen, aber ich habe jetzt trotzdem irgendwie 7 Euro oder so.
Furzanwendung oder so ein Feuerzeug-App so ein Bier-Trinkdingens.
Oder so ein. So
also hätte ich das alles gemacht, hätte ich jetzt wahrscheinlich keine 7 Euro noch oder 6 oder was auch immer. Aber das ist, also ich hätte jetzt tatsächlich noch die Möglichkeit, andere Sachen zu benutzen, aber.
Ja. Nee, ich muss sagen, ich habe tatsächlich schon hunderte Euro in Apps gesteckt insgesamt.
Ja, und deswegen ist es halt auch jetzt für dich zum Beispiel super schwierig, also kann ich mir gut vorstellen, dass es für dich super schwierig ist, auch das Ökosystem zu wechseln.
Wäre es wahrscheinlich auch. Wenn es jetzt eine super Alternative geben würde, wo ich sagen würde, oh Gott, da ist alles so viele Faktoren cooler.
Das kann ja nicht passieren.
Dann müsste ich mir das halt überlegen, ja gut, dann lasse ich das halt hinter mir. Das wird wahrscheinlich irgendwann passieren, dass du dann sagst, ja okay, die Apps, die ich jetzt damals vor langer, langer Zeit gekauft habe, die bringen mir jetzt nichts mehr. Aber im Moment.
Also aktuell kann ich mir das auch
quasi nicht vorstellen. Ja, nee, im Moment ist es schon ein Login, das stimmt schon. Man hat da irgendwie in dem Store seiner Wahl Geld gelassen. Ja. Hat da vielleicht auch einen Haufen Apps, die einem gefallen, die man weiterhin benutzen möchte und so weiter. Und die findet man halt auf so einer neuen Plattform nicht. Da gibt's halt noch kein Ökosystem.
Richtig.
Und das macht's halt schwierig. Das ist jetzt egal, ob man da jetzt Android benutzt, ob man da jetzt iOS benutzt. Denk oder
ich auch,
ja. Ja gut, BlackBerry, da gibt's nicht so die großen App-Store-Geschichten, oder?
Nokia hat jetzt wieder BlackBerry überholt.
Ach nee.
Ja. Nokia hat ja diesen, ach Gott, wie heißt denn der? Ivo? Nee.
Lumia bauen die doch.
Die hatten einen
Achso, Elop.
Die hatten einen Store, der hieß...
Ovi
hieß das, dieser Store, genau. Aber ich glaube, der war auch nicht besonders...
Mein Gott, war der schlecht.
Der ging ja auch nur für die...
Für die Dumpphones.
Ich glaube, der ging
auch für die Symbian.
Ja, yeah, Dumpphones.
Nee, die sind keine Dumpphones.
Ja,
Series 40. Die ersten Smartphones überhaupt.
Ja, klar. Dieses Ovi-Store ging auch geht immer noch für mein komisches Krepel-Telefon.
Ja, aber du hast kein richtiges Smartphone gehabt.
Das konnte aber diesen Ovi-Store benutzen. Ja. Naja. Das waren halt so komische Jar-Files, die hast du dir dann hart aus dem Internet runtergeladen und dann konntest du irgendwie
Sounds legit.
Jedenfalls, das ist ein Vorteil, deshalb sollte man sich Nokia-Telefone kaufen. Du hast kein Store-Login. weil es keinen gibt, keinen, den man benutzen will.
Keine Hilfe. Doch, jetzt hast du
ja gut, die ganzen bei den Flaggschiff-Telefonen hast du halt den Microsoft Store, da kann ich momentan nicht wirklich sagen, wie es dort aussieht, was so Apps angeht. Ich meine, es gibt Angry Birds wahrscheinlich.
Angry?
So angry. Aber ansonsten weiß ich nicht, was es da so groß gibt. Ich hatte, glaube ich, zweimal in meinem Leben so ein Lumia in der Hand.
Das ist ganz cool für den Preis.
Also ja, ich
würde es Leuten raten, weil ein iPhone ist einfach zu fucking teuer für viele.
Ja. Und gut, aber Nokia baut halt einfach gute Handys. Also
Nokia baut den schon
lassen. Ja,
die Hardware ist schon. Die Hardware
selbst ist schon Windows Phone ist auch flüssig und die meisten Leute kommen mit dem Zeug klar, was drauf ist. Da ist ein Facebook drin und kannst Kamera an, dann kannst du.
Und du Bilder kannst mit posten. Leuten chatten meistens.
Ja, aber tatsächlich ist es dann so, dass die meisten dann so sagen, ja, fragen irgendwie mal einen Bekanntenkreis rum, dann sagt irgendjemand Samsung, dann kaufen sie sich halt das billigste Samsung, was sie finden können und dann ist da halt ein Android 2.2 drauf, was irgendwie 1000 Jahre alt ist und es ruckelt wie Sau, immer noch.
Ja, weil es 2.2 ist.
ja, weil es 2.2 ist und weil die Hardware halt furchtbar schlecht ist, aber dann kostet das Telefon halt irgendwie nur 150 Euro.
Die Leute apropos sollen Android. Firefox OS holen.
Genau. Ich update mal mein Android jetzt.
Macht Sinn.
Warum?
Ist 2.3?
Das Show ist.
4.3 ist jetzt draußen.
Genau. Ist okay. Alles. Dann lass uns doch mal zu Dala übergehen.
Dala, genau. Es ist ein bisschen News, ein bisschen Lesefuß, so gemischt. Xiv Org hat einen zweiten Teil von ihrer Introducing Dala Geschichte rausgebracht. Da mit auch einem Link direkt zu ihrer Hauptdemo-Page. Dala ist ja der neue Videocodec, den die so als Next Generation, als Alternative zu H265 irgendwie rausbringen wollen. So patentunbehaftet und schön und so. Und das ist ein echt netter Artikel, der mit vielen Bildern die Frequency Domain Intra-Prediction erklärt. Weil normalerweise ist es ja so bei X264 und so, dass diese Prediction normalerweise in der im Bild selber stattfindet, also nicht umgewandelt auf die Frequenzdomäne, sondern einfach in der ganz normalen Pixeldomäne.
Genau, du hast eine, normalerweise hast du eine zeitliche Prediction, also Intraframe und eine Interframe wo du halt quasi dein Bild in Farbblöcke aufteilst und dann quasi da im Bild Redundanzen rauskriegst, indem du sagst, ja, diesen Block, den gibt's hier schon da und da und da und da.
Genau, und was die jetzt machen, ist, dass die das Ganze auch machen, aber nicht in der Bilddomäne, sondern in der Frequenzdomäne. Wenn ihr wissen wollt, was das genau bedeutet und wie das aussieht, dann lest euch mal den Artikel durch oder schaut ihn mal an, weil da sind alle Bilder drin, wie das aussieht und wie groß ihre Makroblöcke sind und so weiter und so fort.
Sehr gut.
Sieht ganz interessant aus. Also die Xiv-Leute können irgendwie machen Dinge, die gut sind.
Finde ich eigentlich gut. Sehr weil gut. Mehr gute Dinge für mehr gute, genau. Von mehr guten Leuten.
Der Dalai Lama.
GitHub. Bringt Code Search API.
Genau. GitHub hat jetzt schon mal wieder so einen Blogpost veröffentlicht und haben gemeint, hey Leute, wir haben jetzt hier übrigens eine Search API. Und das ist ziemlich cool. Also du kannst halt auch jetzt das, was Google Code Search früher kannte, kannst du jetzt auch in irgendwie deinem normalen GitHub-Zeug machen. Du kannst jetzt sagen, hey, ich suche jetzt mal bitte alle Dateien, die in Ruby geschrieben sind, die bestimmte Strings enthalten, mit regulären Ausdrücken und so weiter. Und dann kannst du einfach mal so
schlechte Doku ersetzen.
Genau, schlechte Doku ersetzen, indem du Real-Life-Code siehst, der bestimmte APIs benutzt zum Beispiel. Ich habe das früher aber irgendwie bei Android gemacht. Also als ich noch dafür bezahlt worden bin, Android zu programmieren, da war es halt auch so, dass sehr viele APIs überhaupt nicht dokumentiert waren oder einfach nur so, hier hast du halt den API-Doc, aber nirgends stand halt, was diese Sachen machen. Und wenn du dann dir irgendwelche bestimmten Dinge, also UI-Elemente oder sonst was von Hand im Code zusammenbauen musst, dann ist es vielleicht mal ganz cool, da eine Suchfunktion dafür zu haben, dass du sagen kannst, ich such mal alles, wo alle Java-Files für Android, in denen diese Klasse benutzt wird, und dann kann man halt mal gucken, wie andere Leute das verwenden. Das ist eigentlich ziemlich cool.
Mhm. Macht Sinn.
Genau, und das gibt's jetzt als REST-API, die dokumentiert ist, und man kann quasi auch in der Suchanfrage hier so sagen, in Path, in File, Language und so weiter und so fort. Und das ist, finde ich, schon ganz nett.
Kommt gut, würde ich auch sagen. Ja. Also, ob die API jetzt sein muss, keine Ahnung, was man also automatisiert.
Ist es jetzt API Search oder Search API? Das habe ich nicht verstanden.
Search API.
Das heißt, du hast eine API zum Suchen.
Ja. Also die Suche gab es schon vorher.
Du kannst einfach automatisiert nach API-Keys suchen. Ja. Fuck yeah, ja. Awesome.
Ja, ja, ich glaube halt auch, die Geschichte ist so rausgefallen, dass die gesagt haben, wir brauchen eine ordentliche Suche, wo du halt diese ganzen Search Qualifier und so weiter benutzen kannst. Und dann haben die dann halt dafür eine Search API gebaut, die dann dafür benutzt wird. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja gut, dann kann man die API auch gleich öffentlich zugänglich machen.
Genau, aber sie hatten ja die Suche zuerst, die Codesuche schon für eine Weile und jetzt gibt es ja auch so eine API.
War die Codesuche tatsächlich so gut, wie das Zeug jetzt hier ist, dass man so wirklich nach File-Type und so weiter suchen kann? Oder sagen, such mir mal alles, was jetzt irgendwie von bestimmten Projekten geforkt
ist? Auf jeden Fall. Das ist Elasticsearch und hat irgendwie alles indiziert. Und dann ist das
okay, cool. Dann habe ich das bis jetzt nur nicht benutzt.
Sehr gut.
Okay. Aber ja, jetzt
kann man es auch nie benutzen, aber es ist nett, dass es gibt.
Ja, es ist nett, dass es gibt und da können Leute bestimmt Kreativprojekte draufbauen. So.
Ja, okay, also du kannst nicht mehr nach APKs suchen. Ich glaube, die haben es irgendwann mal gefixt.
Macht super Sinn.
Das heißt Google.
SIM-Karten.
Genau. SIM-Karten sind kaputt.
Bullshit.
Also, zumindest. Das ist halten. Quatschkram. Das war einfach so ein so typischer so Hype vor Black Hat. Saugart, ihr müsst, wir haben alle SIM-Karten gehackt. Jetzt müsst ihr zu Black Hat kommen und unseren Talk angucken. Bullshit. Der Typ ist eh doof. Also,
den habe ich schon ein paar Mal auf dem
Kongress
gesehen.
Du hast ihn ein paar Mal auf dem Kongress gesehen, aber der selber macht nichts. Der hat einfach Leute hinter sich, die Shit tun. Und dann sagt er, ja, das habe ich gemacht. In meiner Freizeit, nämlich. Also es geht darum, dass SIM-Karten unter Umständen eine alte Verschlüsselung und Codesignierungs-Algorithmus verwenden, wenn sie super old sind. Und wenn das der Fall ist, dann hast du mit deinem Telefon die Möglichkeit, eine SMS zu bekommen, so eine Hidden SMS, die quasi over the air Updates von deiner SIM-Karte macht. Und wenn die halt diesen alten Algorithmus verwenden und dann den nehmen sie nur over the air Upgrades an, die signiert sind mit diesem Algorithmus, und wenn er halt alt ist, kannst du ihn knacken und kannst ihm halt so eine Over-the-Air-Message schicken. Das ist aber nur der Fall.
Also so eine SMS zum Beispiel.
Genau, also das ist so eine Hidden SMS, quasi so eine Bonus-Feature-SMS. Das ist aber dann auch nur der Fall, wenn die SIM-Karte, also wenn du der was schickst und die sagt so, oh, das ist aber die falsche Signatur, guck mal, dass es dazu passt. Und
okay, wenn sie dieses Feature. Und
die antwortet dir quasi das, was sie eigentlich wissen will. Also so ein, sie sagt, okay, das mein, so das muss irgendwie so.
Plaintext.
Genau, sowas in die Richtung. Das machen neumodische SMS auch nicht mehr zum Beispiel. Die sagen auch nicht mehr, oh, das war falsch.
Oder SMS. SIM-Karten, sorry. Ja, also wenn du so eine alte Krepel-SIM hast mit noch irgendwie einem schlechten Algorithmus drauf.
Genau,
also dann es geht hier um
Single-DS.
Das genau. Hat eh keiner mehr. Okay, aber dann könnte die jemand nehmen und irgendwie dir was in
SIM-Toolkit also so
reinspielen.
Ja, also die Sache ist ja, dass SIM-Karten quasi JVMs sind. Mhm.
Also komische JVMs, ja.
Genau, also so fricke Krepel-Zeug, was super, super old ist. Das heißt, die JVM selber, du hast da quasi eine Sandbox, aber die ist gefuckt, weil die halt schon super old ist. Das heißt, du könntest dann daraus escapen und dann hättest du quasi Zugriff auf die ganze SIM-Karte und könntest irgendwie evil Dinge tun und irgendwie SMS versenden und
keine Ahnung. Was man halt so macht.
Was man halt so als evil Hexer macht.
Macht Sinn?
Also genau,
du sagst gar nicht so wild.
Ich sag, das ist einfach super hart gehypt. Und also es gibt gut drei Artikel dazu, die man sich reinziehen kann. Und dann sieht man nämlich mal den Unterschied zu den, was die Leute darüber schreiben. Es gibt einmal den Forbes-Artikel, der sagt, oh mein Gott, alle Computertelefone sind gehackt. Der zweite ist von, wo war das hier, wo habe ich das verlinkt? Der zweite ist der Heise-Artikel, der macht es ein bisschen transparenter, aber hypt auch noch. Und der dritte ist von Gulli News erstaunlicherweise.
Gulli!
Erstaunlicherweise, und die haben das gut beschrieben, was eigentlich der Fall ist. Und deswegen finde ich gut, Gulli News hat das mal nicht verkackt einfach. Und das ist so die Abstufung. Also du hast Forbes, Heise und dann Gulli. Was ein bisschen weird ist, aber es ist halt.
Jo. Das ist tatsächlich ein bisschen wie komisch.
Ja, aber so ist es. Und ihr könnt es euch reinziehen.
Na, die ganzen Provider, also die Deutschen haben zumindest gesagt, irgendwie, ja, betrifft uns alle nicht. Ich glaube, nur O2 oder sowas war sich noch nicht ganz sicher.
Ja, weil die einfach nicht verstanden haben, was es ist. Aber dann haben sie gemerkt, oh shit, wir sind einfach, unsere Leute sind auch nicht alles Idioten.
Naja, es kann schon sein, dass
nicht
irgendwie
alles.
Irgendwie so
es gibt immer Leute, die aus Versehen dort anfangen und halt nicht ganz bescheuert sind.
Und dann werden sie nüchtern und auf einmal merken sie, dass sie bei O2 einen Vertrag unterschrieben haben.
Oh, jetzt komme ich ja nicht mehr raus. 2-Jahres-Vertrag bei O2 unterschrieben.
Richtig, was? Ja, das machen die. O2 macht das so. Die gehen zu garantiert zu irgendeinen Blackhead-Konferenzen und wenn die dann alle betrunken sind, dann kommen sie mit den Arbeitsverträgen und dann, ja, willst du nicht für uns? Ja, wir machen Handys. Na gut, lol.
Und dann, whoops, 2 Jahre bei O2.
Ja,
passiert. Vorzeitig kündigen, ansonsten wird es verlängert.
Das sind quasi die Landminen der ersten Welt, ja. Da, dass sich da Recruiter quasi in einem Zustand zwingen, bei ihnen zu arbeiten.
Ja. Genau, also das ist die Artikel, die Geschichte um diese SIM-Karten. Also prinzipiell ist natürlich trotzdem eine relativ coole Sache, dass sich Leute damit halt auseinandergesetzt haben. Aber es war nicht Carsten Null, sondern halt Leute, die für ihn arbeiten.
Also, ja. Wenn ihr eine ewig alte SIM-Karte größer als 10 Jahre habt, dann solltet ihr mir vielleicht mal austauschen lassen.
Ihr könnt eure Provider fragen, die werden sagen, lol, nope.
Naja, oder sie tauschen es halt kostenlos aus. Genau. Also ich denke mal,
also
nicht,
SIM-Karten austauschen ist eh kein.
Zur Not sagst du halt, du hast irgendwie ein anderes Telefon und brauchst hier irgendwie Mikro, Nano, Blasim, dann schicken sie dir auch eine kostenlose.
Ich glaube, die haben das sogar mit der Zeit, hat es jemand genervt, dass irgendwie Leute alte Sims haben, die haben dann auch so gemeint, so hier, wir sind nicht mal
eine neue,
weil irgendwie auch mit dem ganzen Krypto, genau.
Also die alten es Sims könnte, diese super hidden SMS könnten tatsächlich auch einfach auf den Base Stations geblockt werden oder irgendwo dazwischen halt, wo du sie verschickst. Mhm. Wird aber gar nicht gemacht und deswegen, ja.
Gut, also macht euch keine Sorgen, außer ihr habt ganz alten Scheiß und dann ruft halt mal an.
Genau.
Apropos, O2 kauft E-Plus.
Ja, Telefonica
also,
O2.
Genau, also die Muttergesellschaft von O2.
Wenn es denn zugelassen würde.
Genau, ja, das ist jetzt so eine Frage, was da das Kartellamt macht.
Genau.
Und so.
Also aber erstmal hat Telefonica gesagt, sie kaufen der KPN, das ist glaube ich, ne?
Die Holländer.
Holländer, genau. Ich meine, die kuscheln ja da schon irgendwie lange drumrum.
Also ich kann die auch nicht auseinanderhalten irgendwie. Das ist immer so, ja, bist du halt bei so einem Krepelnetz oder bist du bei Vodafone oder T-Mobile.
Ja, wobei ich gefühlt doch irgendwie der Meinung bin, dass O2 schon zumindest in Städten ein besseres Netz hat als E+.
Wobei das denkt jeder, aber das denkt auch nur jeder, weil niemand mehr bei E+ war seit 5 Jahren.
Das ist natürlich auch so. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr bei E+, deshalb kann ich es auch nicht sagen.
Ja, aber E+ waren halt immer die so eine neue billig Dinger eingeladen haben. Die waren die ersten, die No-Thrills Angebote hatten mit ihrem Simio-Gedöns und Base.
Stimmt, Simio hatte ich mal vor. Es gibt ja auch das neue, wie heißt dieses SIM-Quadrat von Zipgate. Also die scheinen wohl auch recht offen zu sein, da coole Sachen zu machen. Sie haben halt kein LTE.
Genau, die haben sich halt aus diesem
sie haben UMTS so mäßig
Dingskampf also rausgezogen, so weil die Netze halt und der Aufbau der Netze irgendwie zu teuer ist.
Ja, weil die einfach grundsätzlich auch nicht so viel Geld haben. Und selber.
Ja, gut. Aber das ist halt auch der Grund, warum irgendwie die Kartellbehörde jetzt zumindest erstmal die Deutsche gesagt hat, prüfen wir mal, weil
ganz schön großes Netz danach.
Ganz schön, erstens genau, das größte, also die von den Frequenzen her das größte überhaupt, größer als T-Mobile und Vodafone. Ich denke mal, die werden es irgendwie zulassen und halt sagen, ihr müsst so und so viele Frequenzen abgeben.
Aber an wen?
Wir zurück an den Staat.
Achso, an die Frequenzbehörde.
Bundesnetzagentur.
Bundesnetz, genau.
Ist es. Vermutlich wird es auf sowas hinauslaufen. Ja, ihr dürft das machen, aber ihr müsst irgendwie das und das und das zurückgeben. Von daher, und dann ist halt die Frage, ob es sich immer noch lohnt, aber selbst der Betrieb des Netzes zusammenzulegen, wird sich wahrscheinlich für die lohnen.
Das Problem ist ja, dass du das erstmal machen musst und dieses Merging selber ist voll anstrengend einfach.
Naja,
das kann man sich nicht vorstellen. Die haben einfach zwei komplett unterschiedliche Infrastrukturen.
Ja.
Und den Shit zu konsolidieren, das ist mal gar nicht so trivial.
Mhm. Nö. Aber also ich denke, ihr es wird zugelassen.
So. Was ist es?
Denkt ihr, das würde zugelassen?
Also ich eigentlich nicht so viel dagegen.
Ich denke, es wird zugelassen und es gibt halt Auflagen, wie gebt Frequenzen wieder ab. Und ja. Also ich meine, in Österreich ist es doch auch irgendwie passiert irgendwie, dass da jetzt weniger Netze, weniger Provider sind. Ich würde jetzt E+ auch nicht so wirklich vermissen, ganz ehrlich gesagt. Also, ja. Mein Gott, die haben den Kampf irgendwie schon aufgegeben, nachdem sie gesagt haben, oh, UMTS haben wir nur so ein bisschen, LTE jetzt, haben wir irgendwie gar nicht.
Die sind halt durch diese ganzen Discounter und diese komischen anderen so verkauft Shit.
Die machen halt nur dabei. Telefon und SMS. Wow. Daten machen die halt gar nicht.
Gar nicht?
Ja, die machen ja schon Daten, aber gekrepelt halt. Ja,
was willst du mit Edge-Daten? Das kannst du auch gleich sein lassen. Also ich habe wieder hier letztens ich versucht, Google Plus per Edge zu bedienen. Geht gar nicht. Oder Hangout. Da sagt er dir, ich konnte diese Nachricht nicht senden. Wollen Sie es nochmal? Und dann denkst du, Netzwerkfehler. Nein, ich habe Netz, aber Netzwerkfehler. Und dann trickst du da irgendwie
Wir haben ja gelernt, Edge ist kein Internet.
Edge ist kein Internet.
Ja, und deswegen
genau, darum darfst du damit auch keine Instant Messages verschicken, also, weil Edge ist kein Internet.
Deswegen hat E-Plus kein Internet.
E-Plus hat kein Internet.
Ja. So. Deswegen ja, wobei, dürfen die wahrscheinlich
auch vielleicht haben die ja UMTS, wir wissen das ja alle nicht.
Die machen schon, ich hatte mal vor einer Weile so eine Simio-Karte, aber die machen schon UMTS, aber die machen halt nicht richtig HSDPA oder halt wenn, dann nur überhaupt in großen Ballungsgebieten und das ist halt überall langsam. Und
die machen nur Edge und Edge ist kein
Internet. Sie machen kein LTE, das ist auch Problem.
Ja, LTE machen sie gar nicht.
Ich mag LTE.
UMTS machen sie nur ein bisschen.
Hast du LTE schon mal gekostet?
Gekostet?
Er hat
in USA. LTE.
Wieso?
Gekostet?
Ja, weil du es hier jetzt nicht mehr hast, oder?
Doch. Immer noch? Ich hatte es in den USA und ich habe es hier. Ah. Kongstar hat auch LTE. Sie drosseln das LTE, also das ist nicht die volle 42 Mbit, sondern irgendwie nur 16 oder so, keine Ahnung. Aber es ist einfach, die Latenz ist wesentlich geringer und das kommt alles schon recht gut.
Cool. Ja. Sehr cool.
Muss ich mir demnächst auch mal holen.
Aber ich bräuchte auch schon das Internet. So anstrengend.
Was soll man machen? Was soll man machen?
Also E-Plus sagt irgendwie selber, sagt die Wikipedia, dass irgendwie sie ein UMTS-Netz haben, was 70% der Bevölkerung abdeckt.
70% welche Bevölkerung? Von Ballungsräumen?
Ja, ist mir egal, ob die irgendwo in der Pampa in Schleswig-Holstein Internet haben oder nicht. Ich will in Großstädten.
Ja, das Problem ist ja, wenn du durchfährst, zack es einfach.
Genau, wenn du
ich fahre aber nicht durch.
Wenn du von hier,
Großstädten.
Wenn du von einer Großstadt zur nächsten willst, dann willst du da zwischendurch vielleicht auch Internet haben?
Nee.
Also ich schon.
Ich muss ja beide Hände, einer am Lenkrad, einer an der Schaltung.
So. Die ganze Zeit. gut, dass du nie Navigation machst über Google oder so.
Mache ich, aber das geht ja auch. Der cached das ja alles vor. Das ist ein iPhone, das ist ja Magic.
Jedenfalls, ich fahre ja Zug ständig und ich will halt Internet haben. Und
hattest du schon mal im Zug Internet?
Ja, ich habe immer Internet.
Kannst du nicht nur bis 100 km/h irgendwie UMTS?
Nee, das geht schon.
Das geht, glaube ich, sogar bis 200 irgendwas.
Also in dem ICE funktioniert das gut bei T-Mobile. Und meistens,
da hast du ja auch einen WLAN-Hotspot, der nie geht.
Der nie geht? Hä? Wann bist du das letzte Mal Zug gefahren?
Ich weiß nicht, aber ich habe das 8-mal versucht. Damals hatte ich aber noch einen T-Mobile-Vertrag und ich glaube, von 8-mal ging es 1-mal, aber dann auch nur kurz und dann ist wieder ausgefallen.
Echt? Ich sitze, also wenn ein Hotspot drin ist, sitze ich die ganze Zeit und surfe im Internet. Das ist total gut.
Da klickst du durch deinen Tumblr und schaust, was da los ist.
Genau.
Ich guck mir
die Nerd-Pornos an.
Ich habe mir sagen lassen, dass Iodine auch in diesen Hotspot-Dingern
funktioniert. Ja, aber dann, wenn du über DNS das Ganze tunneln willst, da kriegst du ja so, was kriegst du drauf? 8 Kilobyte pro Sekunde,
Edge.
16?
Kriegst du ungefähr Edge,
ja. Aber wenn du dann Edge durch Edge tunnelst, ja, dann schaut der Abgrund auch in dich zurück. Ja?
Genau, your dog, I heard you like Edge.
So you can't surf while you can't surf. Super.
So you can wait while you wait.
Kann da mal bitte jemand ein Image-Makro draus machen?
So einfach. Yes,
danke.
Andere Leute können das tun. Wir müssen podcasten.
Ja, ich rede mit dem Chat.
Edge in your Edge.
Mr. Podcast. Genau.
Edge in your Edge.
Edge. Edge your Edge.
Wir waren bei E-Plus und O2. Mhm. Genau, also die kaufen dich und jetzt müssen wir mal gucken, das kann noch ein paar Monate dauern, bis das entschieden ist. Ist auch die Frage, ob das die Kartellbehörden in Deutschland entscheiden oder die EU. Das muss man auch mal sehen, das ist auch noch nicht ganz klar. Jedenfalls wird das noch Monate dauern. Ist auf jeden Fall eine große Neuigkeit, weil könnte schon dazu führen, dass der Markt in Deutschland aufgemischt wird, weil O2 und E-Plus zusammen größer sind als T-Mobile jetzt.
Mhm. Und im Sinne von Benutzer oder
im
Stationen,
in allem,
Datenaufkommen?
Na, Daten vielleicht nicht, aber in allem anderen schon. Also mehr User haben sie, mehr Handyverträge.
Ich glaube, E-Plus hat Unmengen an so Telematikanwendungen zum Beispiel. Also für so Krepel-Internet, wo du eh nur Edge brauchst, aber das, wenn es geht, billig. Also so GPS im Truck oder so. Mhm. Das ist ja völlig egal, ob der eine Minute braucht, um da irgendwie sein Update zu senden jede Stunde oder wann. Ich glaube, da hat E-Plus auch total viel Kunden mit.
Kann durchaus sein. Jedenfalls werden die beide zusammen, wahrscheinlich auch von den Basisstationen, von den Frequenzen hatten wir es ja schon, größer als T-Mobile jetzt ist. Das würde dann für T-Mobile, die ja auch an anderer Stelle sind, also Telekom, die ja auch ein Festnetz haben und Vodafone ja letztens angekündigt hat, Kabel Deutschland zu kaufen. Die werden halt so ein bisschen attackiert jetzt gerade von allen Seiten. Das ist dann das nicht mehr der...
Drohung gerade. Wurde angekündigt, Kabel Deutschland zu kaufen. Wenn ihr nicht aufpasst, ja, dann kaufe ich hier Kabel Deutschland ein.
Kaufe ich euch einfach. Dann stelle ich dir ein Köpferchen von Geld.
Junge, ich will doch nur dein Bestes. Köpferchen. Schön. Ja, schauen wir mal in zwei Jahren, wenn irgendwie mal alle Gerichte
durch sind.
Ja.
Ja gut, aber schneller geht es eh nicht. Selbst wenn die jetzt anfangen würden, würden sie auch in zwei Jahren erst fertig sein.
So, dann kannst du jetzt mal kurz noch, machen wir doch mal ein heiteres Thema. Du mit deinen Baptisten, die irgendwie Grabschänder sind.
Das ist ja nicht wirklich
so. Satanisten.
Satanisten, die Baptisten Grabschänden.
Grabschänden.
Okay, jetzt
das war auch lustig
von vorne, erzähl mal.
Also, es geht darum, es gibt diese Westboro Baptist Church. Und es sind die Leute, die immer so rumlaufen, so, ihr Schwule sind irgendwie vom Teufel und ihr müsst alle Schwulen töten und so.
Genau.
Und die haben auch diese großen Schilder.
Tote Soldaten sind super, weil die haben sich irgendwie gesündigt. Und dann stehen sie da an der Beerdigung rum.
Genau.
Und keine netten Menschen eigentlich.
Genau. Eigentlich sind diese Westboro Baptist Church Leute keine netten Leute, auch wenn sie Church heißen. Das machen sie nicht gut.
Das impliziert ja, dass es keine netten Leute sind, oder? Hm? Das dachte ich bis jetzt irgendwie so. Kirchen sind ja nie nett.
Normalerweise
je nachdem, also es gibt
Gebäude,
aber also ja, nee, oder Organisation.
Kann ja Gebäude.
Auch Kirchen sind Gebäude normalerweise.
Richtig.
Wir sind auch eine Kirche, weil wir wollen ja keine GZ bezahlen.
Ach so, ja, stimmt.
Ach so.
Aber wir senden ja auch keine Musik,
deswegen zahl doch schon. Was?
Ja, du könntest einfach sagen, du bist eine Kirche und dann müsstest du keine GZ bezahlen,
aber nur für deinen Arbeitsplatz.
Mein Arbeitsplatz ist mein Wohnzimmer.
Ja, dann ist die Kirche. Dann kannst du das machen.
Problem gelöst. Und du betest das die ganze Zeit.
Das genau, auf jeden Fall gibt es die Westboro Baptist Church. Und was ist passiert?
Satanisten haben die Mutter des Founders...
Des Gründers.
Des Gründers nach ihrem Tod schwul gemacht.
Macht.
Posthum
homogenisiert.
Homogenisiert? Das ist das, was man mit der Milch macht.
Das ist einfach gleich so eine absurde Geschichte.
Ist auf weiß.com. Also
ist auf weiß.com.
Wo hast du die eigentlich wieder ausgegraben?
Tot?
Ich habe dieselbe auch ausgegraben.
Weißt du, wo ich die hab? Die ist aus dem Tote der Woche Feed gefallen, weil Dad drin war.
Ja, macht Sinn. Auf jeden Fall haben da so Satanisten haben sich wie zwei Frauen auf ihrem Grabstein geküsst und das ist...
Hat sie dann schwul gemacht, nachträglich.
Anscheinend,
schwulifiziert.
Ja.
Komisch in euch. Warum haben wir solche Sachen eigentlich drin?
Ich weiß nicht, ich wollte nicht gewusst, was einordnen
soll. Das ist relevant zu Felix Interests. Also.
Richtig, wir haben keine Qualitätskontrolle, von daher kommt rein, was reinkommt.
Ja, das ist einfach. Ihr hättet es auch löschen können.
Nee, das ist einfach reingefallen und keiner hat sich gewehrt.
Jetzt sind wir wieder gut drauf.
Genau, da kriegen wir ein paar Hasskommentare und dann können wir direkt weitermachen. Die nächste Seite heißt nämlich hotforsecurity.com.
Hot
for Security.
Are you hot?
Genau, das Apple Developer Center war irgendwie weg, so. Also immer am Anfang noch. Haben sie gesagt lol, Maintenance und dann irgendwie drei Tage später so.
Ja. Also es ist ja immer noch kaputt.
Irgendwie zwei Sachen gehen, glaube ich, auf der Statuspage gerade. So.
Ja, die Statuspage geht
nämlich. Sie haben eine Statuspage angelegt.
Ja, richtig. Nur dafür, weil sie so lange
Naja, auf jeden Fall, lang kurz, da gibt es irgendeinen Türken, der hat auch irgendwie ein YouTube-Video hochgeladen. Das YouTube-Video ist dann irgendwie privat geworden. Ich habe es mir aber angeschaut, bevor es privat wurde. Und dann hat er
bevor es cool war.
Ja, bevor es cool war, habe ich das schon gesehen. Und da hat er in so schrecklichem Englisch dann gesagt, so ja, ich bin ja Security Researcher in London. Und ich habe irgendwie so Probleme bei Apple gefunden und habe denen dann gesagt, lol, ihr habt da Probleme. Und dann hat er sicherheitshalber einfach alle Developer-Accounts runtergeladen.
Sicherheitshalber. Um sie dann hart nachzu...
Nee, der war halt auch der größte Panzer. Ich habe keine Ahnung, was der da gemacht hat. Der hat im YouTube-Video erstmal Windows benutzt, was er schon mal unten durch ist. Super, also
hätte er wenigstens Linux benutzen können.
Ja, mit Linux wäre das nicht passiert, ja. Auf jeden Fall hat er dann so ein Video gemacht, wo er dann eben im Hintergrund siehst du seine komische Windows-Krepel-Shell da laufen und läuft eben irgendwie so ein Bash-Skript durch, wo dann irgendwie immer sagt, hier, JSON raus, bla, speichert irgendeine Textdatei. Und der hat dann gesagt, so, ich habe hier 100.000 Milliarden Textdateien und zieh die so nach und nach ins Notepad rein und du siehst halt immer Developer-Credentials, so Name, E-Mail, sonst was. Und denkst dir auch so, warum zeigst du private Daten von Leuten auf einem YouTube-Video? Das macht doch alles keinen Sinn.
Und der so, nein, aber ich bin total nett. Ich habe die jetzt nur so runtergeladen, um zu sehen, was da geht. Ich habe nur so Penetration-Tests von Apple gemacht, weil, also unaufgefordert einfach mal.
Weil er so ein netter Typ ist einfach.
Einfach hat er gedacht, hey, schau mal, was bei Apple los ist. Und dann hat er irgendwie...
Haben die eigentlich ein Bug-Bounty-Programm? Gar nicht, oder?
Nee.
Ich glaube, so, das war einfach sein Bounty. Das war einfach Bounty,
diesen Hat er Ads auf sein YouTube-Video gemacht und gehofft, dass er reich wird oder so. Nee, auf jeden Fall, es war, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe, und es ist völlig uninformiert, das war, glaube ich, irgendeine Schwachstelle in Struts. Da gab es einen recht großen Exploit neulich.
Ja, obwohl die tatsächlich nur ein Medium eingestuft wurde am Ende.
Aber du konntest im Grunde alles machen, rausholen, was du wolltest, so aus der Datenbank, über diese Post-Parameter auf irgendeine Backend. Und Apple hat wohl so Java-Krepelkram, deswegen läuft da wahrscheinlich auch nichts rund, würde ich behaupten.
Ja, kann schon sein.
Macht Sinn.
Also, wäre jetzt spekuliert, aber...
Aber ziemlich wahrscheinlich auch.
Ziemlich wahrscheinlich.
Richtig. Und auf jeden Fall, ja, es war alles ganz, ganz komisch. Also, er wirklich so ganz, ganz schlechtes Englisch, sieht total amateurhaft aus. Sah ein bisschen aus wie, wie hieß es damals, Welcome to the Scene? Hat das jemand gesehen damals?
Ja, diese YouTube-Serie
über irgendwelche Leecher. Das war echt so eine hartgute Serie, ja. Und so ähnlich sah das dann aus ungefähr. Und Season 2, holy fuck. Unglaublich. Idonki. Was? Sorry, ich bin gerade im Internet verschollen. Auf jeden Fall war das komisch. Und der hat irgendwie dann gepostet, dass er so, ja, und überhaupt. Und Apple hat jetzt gesagt, ja, gab irgendwie so einen Einbruch. Oder es gab irgendwie Probleme, Sicherheitsprobleme. Und sie nehmen jetzt alles runter und machen alles neu und bauen die Datenbank neu auf und machen grundsätzlich alles anders.
Ja. Also du konntest tatsächlich auch einfach Java-Code injecten. Direkt alles einfach so gewinnen. Du kannst auch fucking Shell aufrufen, direkt aus dem
Java. Richtig. Das Gute ist, wenn du über den Post-Parameter Java-Code injecten kannst, wie groß kann Post-Parameter maximal sein? Ich bin sicher nur irgendwie so, oder war ein Gap begrenzt, keine Ahnung, 2 Megabyte Body oder so.
Also das
und da kriegst du den Java in Hello World in den 2 Megabyte maximal, ja.
Also die
da
haben
musst
hier.
Da musst du eine Hello World Factory bauen, ja. Da musst du was injecten, da musst du Google Juice musst du noch, die Jar-Datei quasi mit reinfrickeln, ja.
Auf jeden Fall.
Und bist du bei 15,5 Megabyte allein schon, um deine halbe VM oben zu haben, ja.
Und dann, also die haben hier irgendwie als Beispielcode so New Java Lang Process Builder Java Lang String und dann machst du irgendwie Shit und Start. Dann
kriegst du Hello World.
Hello World. Command goes hier, dann rufst du Shell auf, was einfach schnell geht.
Genau.
Dann peilst du einfach Shit zusammen, ist fertig.
Das ist eigentlich traurig, dass sie sagen, hier, du kannst Java injecten, aber am besten injectest du nur so weit, wie du eine Shell aufrufen kannst, weil das geht schneller.
Ja. Total gut. Aber macht euch nicht über Java lustig. Ich bin da letztens auf Twitter von Java-Fanboys angehatet worden.
Na und, ist mir doch egal. Dann. Du angehatest wirst.
Ja. Ich sage immer, haters gonna hate.
Ich meine ja nur, seid vorsichtig. Ja.
Weil ansonsten kommst du vorbei und haten dich. Ist, als ob es mir nicht egal.
Nee, das ist mir auch völlig Wurst, aber...
Schön.
Ja, ich hatte voll das GitHub-Erlebnis.
Wirklich?
Ein Typ hat meinen Code gefixt.
Nein.
Das war voll das Erlebnis einfach.
War es ein Typ oder so ein Bot, der automatisiert irgendwie Tabs in Nuline so macht?
Das war so gut. Ich hab irgendwo vor 3 Jahren irgendwie Code geschrieben und er hat so gesagt, so, ja, das funktioniert irgendwie unter OS X nicht und hier ist der Patch und ich so, lol.
Merch, ungesehen gemerged.
Nee, ich hab's mir tatsächlich angeschaut, hab gedacht, was ist das für ein Scheiß, hab das versucht zu fixen und dann war's kaputt und dann hab ich gesagt, okay, merch.
Ungesehen gemerged, weil ich dich so mag.
Klick. Nee, er hat gesagt, oh, ich bin neu zu Python und er so, ja, plus 1.
Das habe ich neu, das musste ich auch machen. Ich hab einen Couch-Potato-Server, den ich zu Forschung und Lehre quasi ich benutze ihn gar Linux nicht, aber...
Linux-Distribution.
Creative Commons Filme.
Creative Commons Forschung und Lehre.
Richtig. Auf jeden Fall ging
hast
da
du,
irgendwie...
Oder hast du eine CAP-Lizenz?
Ja.
Ja, was? Siehst du das ja einfach?
Ich habe einfach ja gesagt.
Vom König ausgestellte CAP-Lizenz.
Ach, CAP-Lizenz. Ja,
kein Problem mehr.
Internet-Piraterie CAP-Lizenz. Ja. Habe ich. Auf jeden Fall habe ich da dann irgendwas gefixt und Python ist... Weiß nicht. Ist immer noch nicht so meins. Aber ich hab's hingekriegt. Jetzt geht's.
Ja, natürlich. Ist ja auch nur Pseudocode, was
man. Aber wird nicht gemerged und keiner kommentiert drauf, weil.
Was denn?
Der NCB Vortex ist so ein Download-Client mit Clickibunti und da war die REST API irgendwie falsch. Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben, aber das kann nie gegangen sein. Und jetzt
geht's. Ich glaube, es hat nie jemand getestet.
Ich glaube, ja, das ist so.
Oder alle haben gedacht, so, ja gut, ich mache einfach alle 10
das
Stück
war irgendwie
rein.
So Teil von dem Pull-Request, wo irgendwie drin stand, wir benutzen jetzt irgendwie nicht den Namen beim Suchen, sondern die ID. Und es waren irgendwie 18 Clients oder so, das gleichzeitig gepatcht. Und der hat, keine Ahnung.
Kaputt gemacht.
Und ich habe es dann irgendwie halbwegs repariert. Aber hat auch lange gedauert. Aber dann habe ich auch mal wieder Python gebaut.
Ja, wie gesagt, Pseudocode, kein Problem.
Richtig.
Ich finde es echt cool, dass alles in der Standard-Library ist, was man jemals brauchen müsste.
Richtig.
Weil das gewinnt so hart und du musst dich nicht jedes Mal abkrepeln mit irgendwie Paketmanager für deine pure Mischware.
Macht Sinn.
Finde ich cool. Jedenfalls.
Oh. Wo wir gerade bei Python waren.
Ja.
PyJS.
Wow. Python im Browser, das gab es ja noch nie.
Ja, aber das, der Unterschied
wird ist... Wird sich auch durchsetzen,
also,
glaube ich.
Klar. Also nee, ich würde gerne Python im Browser.
Nee, ich finde das schon. Nur interessant.
Also ja, so, ich würde es jetzt nicht unbedingt benutzen, aber ich finde die Technik dahinter, was die da so benutzen, ist ganz interessant.
Dann erzähl doch mal.
Und zwar, es gibt schon diverse JavaScript-Interpreter und Compiler, die Python nach JavaScript runter kompilieren. Aber es gibt ja auch PyPy. Und PyPy ist ja so eine Implementation oder Implementierung, was ist das richtige Substantiv? Implementierung wahrscheinlich.
Ja.
Ist eine Implementierung von einer Python VM und einem Compiler Toolkit, was selber in Python geschrieben wurde, beziehungsweise in einem Subset von Python, nämlich RPython. Das wiederum erlaubt einem Python zu schreiben, daraus C-Code zu kompilieren und diesen C-Code dann quasi nach Executables zu übersetzen. So, und was da jetzt einer gemacht hat, ist, der hat PyPy ein bisschen aufgehackt und hat da im Endeffekt mit Hilfe von M-Skripten einen JavaScript-Backend für gebaut.
Ja, M-Skripten.
Und jetzt kannst du quasi über, also der hat sowohl R, so wie ich das verstanden habe, hat er diese R-Python-Toolchain mit M-Skripten übersetzt. Weil das ist ja dann C-Code, den kannst du dann in LLVM reinladen und dann mit M-Skript ein JavaScript draus machen. Und dann kannst du da quasi sagen, okay, du schreibst jetzt hier Python und lässt hinten JavaScript rausfallen und du kannst aber auch die VM dann wiederum in JavaScript laufen lassen, zum Beispiel jetzt in Node oder so. Das heißt, du könntest da, hast dann halt in Node eine Python-VM, wenn man das braucht, wenn man es haben möchte.
Macht das Sinn?
Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber es ist ganz nett.
Hast du dann...
Also es ist
Garbage Collection in deiner Garbage Collection?
Jodo.
Kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß, dass der Just-in-Time-Compiler nicht funktioniert und ich weiß, dass irgendwie es momentan noch ein bisschen Probleme mit File-System-Access und so weiter gibt.
Überraschung, weil du es nicht kannst.
Ja.
Das wäre eigentlich auch ein geiler Name, wenn jemand Just-in-Time heißen
just
würde.
Just-in-Time.
Oh. Just another guy gibt es auch schon.
Mhm. Ja.
So wie wenn der neue Aber König...
Just, das kann...
Justin,
was der neue König heißt,
Alf. In, oh.
Wenn er entweder Alf heißen würde oder wenn sie ihn Kong genannt hätten.
Mm, King Kong.
Ja.
Oh, du bist einfach bescheuert,
ey. Der ja. Halbblutprinz. Ja.
Okay, ich würde sagen, wir reden über Google Chromecast, außer du hast noch was zu PyPyJS.
Nö, aber kann man sich, also den Artikel kann man sich mal durchlesen. Ich habe keinen konkreten praktischen Nutzen dafür, aber ich finde es technisch interessant.
Ja, so wie alle Programmiersprachen im Browser einfach gerade noch keinen konkreten Nutzen.
Außer haben. JavaScript.
Außer JavaScript
und selbst. Und Dart, weil das schon funktioniert in
Ja, oh, und CoffeeScript tut ja schon auch.
Ja, CoffeeScript ist auch scheiße.
Was vielleicht nicht scheiße ist, ist Chromecast.
Chromecast. Sieht zumindest interessant
$35
aus.
$35 HDMI-Nupsi.
Das macht es interessant.
Ich verstehe nicht ganz, was es mit Chrome zu tun hat. Also außer, dass
alles Chrome OS.
Also du kannst...
Das heißt Chrome.
Ja.
Alles Chrome heißt Chrome.
Und weil Chrome... Ich glaube nicht, dass da ein Chrome OS
drauf läuft. Da läuft ein abgestripptes Chrome OS drauf.
Ja, so ist halt ein Linux.
Ist halt ein Linux.
Ohne Browser, ja. Sondern nur... Ja, gut, kann ja sein, die haben ja diese Low-Energy... Library-Geschichten.
Also was ist es? Es ist ein HDMI-Nupsi, den steckst du an den Fernseher an und dann kannst du aus...
Noch nicht. Erst musst du noch Micro-USB hinten reinstecken.
Ja, für Strom.
Ja, was fucking bescheuert ist, weil sie ja schon HDMI-Strom haben eigentlich.
Hat HDMI genügend. Schon genug Strom?
Nee, um wohl nicht, weil ansonsten bräuchtest du es ja nicht.
Genau.
Ja gut, aber ich meine, meistens hast du ja an deinem Fernseher auch gleichzeitig noch einen
den
USB-Strom.
Ja. Stimmt, den USB Firmware-Upgrade-Port, oder? Mhm.
Ja.
Also das bei mir jedenfalls so zum Beispiel. Jedenfalls kann man dieses Teil dann an den Fernseher anstecken. Und was es dann macht, ist, es macht irgendwie Netzwerkport auf, Magie.
So Wi-Fi.
Ja. Wi-Fi. Und dann kannst du dann quasi von deinem Browser aus oder von irgendwelchen Android-Devices aus Sachen streamen und kannst da zum Beispiel jetzt irgendwie...
Auch iPhone übrigens.
iPhone haben sie auch einen Client für. Mhm. Das wär dann quasi.
Also, nee, du streamst nicht direkt, sondern du sagst eigentlich mit dem Client nur, mach mal die URL auf.
Genau.
Ah, okay.
Das ist nicht Miracast zum Beispiel.
Mhm. Genau, also es ist nicht so wie Airplay oder so, wo du tatsächlich von deinem Gerät dorthin streamst, sondern es ist so, hey, liebes Chromecast-Ding, mach mal da im Internet, dimm mal das und stream das mal.
Also ich habe ich hatte das Video dann falsch interpretiert. Ich habe das so interpretiert, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt hier mein Android-Tablet, da habe ich ein Netflix-Client zum Beispiel drauf und ich sage jetzt im Netflix, hier stream mal an dieses Chromecast. Und dann,
ich glaube, das kann aber auch. Ich glaube, der kann
ja, alles. Ja, aber so Netflix nee, kannst nee. Du auch sagen, hier, nimm diese URL und spiel
ja,
die
ab. Ja, ja, schon. Aber ich also bin, so, jetzt, ich bin bis jetzt technisch davon ausgegangen, dass es einen anderen Weg
ja.
geht.
Ja, ja.
Aber so das wie ihr das
erst so erzählt, gelesen
macht es aussehen.
Genau, das ist so, genau das.
So
das
wie ist ich so gelesen habe, macht das, ist es eher so DLNA,
genau, Gedöns, genau.
So UPnP, in die Richtung.
Sowas.
Genau,
ja. UPnP. Mehr kann es nicht.
So in die Richtung.
Aber dann kannst du dir Netflix einfach die URL abgreifen und das Zeug speichern.
Ja, natürlich.
Das geht? War das nicht immer so DRM-Fu?
Ja, das Magic. Könnte, du kannst da vielleicht, da gibt's vielleicht irgendwie Magic Key Na, Exchange haben, oder sowas.
Die, haben da, die haben da sicher ein DRM-System mit drauf, einfach ja. auf diesem Chrome-Ding. Auf diesem Chromecast-Teil. Mhm. Also das werden die schon eingebaut haben, sodass ja. du dann das nicht einfach rausnehmen kannst. Mhm. Oder wenn, ja, du könntest es dir ja irgendwo hinstreamen und aufzeichnen, aber ich meine analog aufzeichnen über irgendeine Schnittstelle kannst du immer.
Ja. Also was ich da dran... Also den Aspekt, den ich da dran am interessantesten finde, ist, dass sie dann sagen, nee, keine Fernbedienung, keine zusätzlichen Devices, sonst irgendwas. Du hast dieses Chromecast, diese Hardware, die steckst du an und dann hast du irgendwie Smartphones oder Tablets oder einen Browser und die ganzen Devices, die sich darauf connecten können, die können nicht nur da diesen Teil sagen, spiel jetzt mal Dinge ab, sondern die können auch alle als Fernbedienung agieren. Das finde ich ganz cool.
Das ist echt eine
coole Hat einfach keine Fernbedienung mehr, sondern hat jetzt halt irgendwie sein Smartphone, was man eh immer dabei hat, sogar mehrere und kann dann, ich weiß jetzt nicht, was da passiert, wenn man da mit mehreren Geräten gleichzeitig im Video rumklickt. Wahrscheinlich gibt's einen riesen Fuck-up, aber es geht.
Funktioniert AirPlay nicht gleich? War AirPlay nicht auch so eine HTTP-Geschichte, wo der dann quasi nur sagt, stream mal von mir und er bietet dann quasi nur diesen M4V-Stream an, also vom Gerät.
Ja, aber dann nimmt ja dein Gerät, also dein...
Wenn nimmt du die URL entgegen und spielt sie ab. Nur, dass halt die URL im lokalen Netz
ist. Der Unterschied ist halt, dass du bei diesem Zeug einfach nicht deinen Akku tötest.
Ja, also du musst nicht
du musst direkt
nicht
selber streamen.
Also dein Handy oder dein Tablet oder was auch immer, was normalerweise bei AirPlay dann quasi den kompletten Stream durchleiten muss das jetzt nicht mehr tun, weil das Chromecast-Device den Stream selber abgreifen kann. Ja. Ich glaube, das ist der Unterschied.
Das ist ein
großer geht aber auch auf dem, also geht bei AirPlay genauso. Ich verlinke mal die inoffizielle AirPlay REST-Spec.
Okay.
Wo sind wir denn auch gerade?
So ein kleiner HDMI-Nupsi ist halt schon ganz nett eigentlich.
Ja, also ich finde den Preis halt interessant. Ich wüsste jetzt nicht wirklich, was ich damit machen soll. So.
Ja, ich glaube, das ergibt sich dann einfach.
Also gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass das Einzige, wofür es vielleicht interessant wäre, vielleicht sowas wie Netflix ist, was es hier in Deutschland halt nicht gibt.
Ja, also AirPlay genauso.
Ja, du kannst zum Beispiel so YouTube URL und dann Start so, komm, Position. Ich zeig dir das kurz auf dem großen Bildschirm.
Ja, aber da...
Ja, das kannst du genau nicht machen. Also,
doch, das kannst du
auch. Doch, genau YouTube machen. Kannst du auch.
Ja, YouTube kannst du machen. Aber was du halt nicht machen kannst, ist direkt von einem Telefon zum Beispiel ein Bild dahin streamen.
Nee, das geht nicht.
Oder dein Bildschirm hin streamen.
Und das fehlt dir tatsächlich
auch. Geht halt natürlich schon, weil es genauso wie AirPlay geht. Dann muss das Telefon halt die Möglichkeit haben, dass es einen Server aufmacht. Sagst einfach, hey, meine IP, folgende URL, mach mal. Und der spielt es dann übers Telefon ab.
Ja, aber also das ist halt jetzt nicht drin und könntest du so auch nicht umsetzen. Mhm. Vielleicht machen sie es ja
auch nicht. Du musst doch nur die URL von einem lokalen
Server schicken. Du kannst es schon umsetzen, aber es ist noch nicht dabei.
Also es ist noch nicht konkret implementiert.
Ich würde sagen, die Netflix-Apps macht es. Ich würde sagen, der bekommt die, dekodiert sie lokal, wo er seine ganze Logik hat und stellt dann halt diesen Stream vielleicht.
Also du kannst halt dein Telefon auch rausmachen in der Zeit.
Das behaupten die jetzt.
Ich weiß nicht, ich habe gerade...
Es gibt auf jeden Fall noch keinerlei Details. Also ich habe auch noch nichts gefunden, was das Chromecast macht.
Aber du kannst es schon kaufen. Und
$35 kommt
gut. Das Besondere ist halt, dass es auf einmal da war. Also es wurde nicht irgendwie hart angekündigt, sondern hier beim Google Breakfast Bonus, den sie
auch
hier
traurig.
Habt ihr dieses Teil.
Google Play, Status Accepting Orders, Best Buy, Status Accepting Orders, Amazon out of stock. Weil einfach jeder bei Amazon kaufen will, wenn er kann.
Mhm. Ja. Bei Amazon war es, glaube ich, auch irgendwie billiger... Weil du da keinen Text oder so einen Scheiß bezahlst, irgendwie sowas.
Ja, möglich.
Also ich meine, ich finde das Ding spannend, weil wenn man sich mal anguckt, was die Hersteller von Smart TVs, wie die so heißen, so Verbrechen
Smurf TVs.
Auf ihren Smurf. Displays da so machen, wo du einfach gar nicht zurechtkommst oder nur überladenen Scheiß hast. Eigentlich willst du ja sowas genau haben. Ne? Du willst irgendwie mit deinem Telefon da irgendwie Sachen hinmachen und eigentlich möchtest du auch noch ein bisschen mehr, als das Ding jetzt kann, nämlich einfach deine Fotos da einfach teilen. Also eigentlich so ein bisschen...
Also eigentlich hättest du gerne Apple TV?
Nee.
Eben Warum? Nicht.
Ja, na, ich will schon auch, dass es so einfach geht, wirklich anstecken nur, also nicht so ein großes Teil.
Ich hatte noch kein Apple TV, wie ist das zum Einrichten?
Das geht genau gleich, der fragt dich halt nach deinem WLAN-Passwort und ab dann ist es okay.
Ja, aber was
ich
auch
noch will, das Ding macht's ja zum Beispiel auch schon nicht mehr.
Ich,
Der fragt nach deinem WLAN. Hallo, also er braucht WLAN.
Der braucht ja WLAN.
Sicher? Moment. Okay. Was du machen willst, ist, du hast einen NAS zu Hause oder eine Storage oder wie auch immer und von dort soll er alles abspielen können. Ja. Und das kann dann Apple TV nicht.
Das kann der wahrscheinlich auch nicht.
Das kann der
wahrscheinlich nicht. Nein, das kann keine MKVs und kann keine, wahrscheinlich kein AC3 und.
Ja. Also sie sagen, VP8 und H264 kann er und er kann dazu auch noch ein paar Audio-Codecs, auf welche steht nicht fest.
Okay, VP8 ist schon mal ganz interessant, weil da gab es recht wenig Hardware früher. Also
ja, die haben, da, ich glaube, die haben aber mittlerweile nachgelegt. Da gibt es mittlerweile Chips, die das können.
Fertig.
Klar, das kann dieser Chromecast auch nicht, aber ich meine, wenn dann in Linux drauf läuft, was man irgendwie auch mal ein bisschen aufbohren kann oder das in der späteren Version noch kommt. Also eigentlich das, was du willst, ist auf jeden Fall, dass der auch alle deine Mediendateien, die du so rumliegen hast zu Hause, entgegennehmen kann. Und das bietet dir halt ein Apple TV nicht. Das da müsstest richtig. Du halt immer ein anderes Gerät haben, wo du deinen Bildschirm dahin mirrorst.
Oder du hackst es dir halt auf.
Ja.
Was
ja
mit den neuen nervig. Irgendwie nicht
was kannst. Dann schon wieder gefrickelt ist.
Ja. Nee, wobei richtig. Es gibt doch diesen Hack.
Der Hund bräuchte das ja für das auch gefrickelt. Also da hast du wahrscheinlich keine Root Shell offen.
Ja, ich sage, das wäre das Ideal. Das kann auch dieses Chromecast nicht. Es wäre gut, wenn es das könnte.
Aber
gut,
da kannst du ja die ganzen MK800, wie heißen sie? MK802, diese, ja, MK802, das kriegst du für ein bisschen teurer. Obwohl, hier siehst du es auch schon für 34 Euro. Ist auch so ein genau dieselbe Sache. HDMI, USB-Nupsi, ein Linux drauf und ein Android meist drauf. Und dann kannst du da einfach ein XBMC-Auto starten oder so.
Ja. Das ist aber auch alles noch volles Gefricke. Das läuft nicht anständig. Und du willst
es halt kaufen, ranstecken und es muss halt tun.
Also du willst eigentlich einen Home-Theater-PC, den du
genau. Also was ich zurzeit zu Hause mache, ist meinen Blu-ray-Player zu nehmen. Und der kann halt diesen ganzen Scheiß abspielen. MKV, tralala, alles, was ich so rumliegen habe. Aber da ist natürlich ein bisschen anstrengender, sich da durch dieses Menü zu klicken, aber sobald der mit einem Samba-Share oder was weiß ich connected ist, kann der halt alles von dort abspielen.
Ja. Ich hab sowas
Plus, mal. Plus, dass ich nicht so ein großes, lautes Ding haben will.
Ich habe sowas mal probiert. Ich habe mal versucht, so ein paar Serien auf so ein Panasonic, also so ein, weiß ich nicht, 46 Zoll, 2-3 Jahre alter Panasonic-Fernseher, wollte ich das mal abspielen. Ich hab's alles Mögliche probiert. Ich habe es erst probiert, ja okay, dann transkodiere ich das Zeug, weil der irgendwie keine MKVs abspielen konnte. Ging nicht. Per USB-Stick hat er irgendwie nicht gefressen. Dann habe ich versucht, über DLNA hin zu streamen. Da ist ständig das Video abgebrochen. Letzten Endes habe ich dann so gemacht, dass ich irgendwo im Keller ein HDMI-Kabel gefunden habe, das an den Fernseher angesteckt habe, mit dem Adapter in meinem Laptop und dann habe ich es über, nee, nicht mal HDMI, VGA. Ich hab's dann über VGA angeschlossen, weil ich kein HDMI-Kabel gefunden habe.
Ja, und das ist doch das, Pain, das willst du doch
nicht. Nee, das will man tatsächlich nicht.
Also eigentlich willst du sowas oder sowas wie die Boxybox, was wir ja vor zwei Sendungen oder sowas nochmal hatten. Ja. Sowas in klein, richtig gut, Ansteck an Fernseher, dass du dieses komische Gedöns, also ich habe einen Sony-Fernseher, das kannst du mit DLNA und allem möglichen Scheiß, der da drin ist, auch vergessen, weil er nichts abspielen kann. Der kann H264 und auch nur bestimmte Profile davon und du hast einfach kein Video rumliegen, was der einfach mal so abspielen kann.
Ja, wobei DLNA geht dann meistens theoretisch, aber dann
Nee, aber halt über DLNA kann er auch nur bestimmte Sachen abspielen. Da kann er auch nur H264
ja, in dem Profil. Ja, ich hab da dieses
Was bringt es?
Gott, wie heißt denn dieser DLNA-Server, den man so
Mediatum
Mediatum zum Beispiel. Aber dieses Transkodieren sagt alles.
Ja, ob sonst
was. Du willst nicht transkodieren, weil das voll
Ich guck transkodieren mal mit, also ich mach's mit Plex.
Plex geholt. Ist ja auch nur ist ja auch nur ein XBMC-Fork. Ja.
War mal ein XBMC-Fork, also die sind jetzt schon einiges weiter, aber bei mir wunderbar ist, sitzt auf dem Mac Mini, das Ding hat Saft ohne Ende, macht, ich habe gleichzeitig Server und Client da drauf, bedeutet der Mac Mini kann mir irgendwie Sachen transkodieren, um aufs iPad zu streamen, wenn das denn überhaupt noch muss. Ich meine, die ganzen Creative Commons Videos, die man ja heutzutage so runterlädt, sind ja meist schon MP4-Container, H264 AAC oder, wenn es was Größeres ist, dann eben MKV-Container, aber trotzdem H264 Video. Und also ich muss sagen, mit dem Plex, ich bin echt zufrieden. Ich habe mir da damals sogar irgendwie die $80 Lizenz geholt, die Lifetime-Geschichte. Brauchst du eigentlich auch nur, wenn du irgendwie die Preview-Releases haben willst und wenn du synken willst. Also mit den iPhone- oder Android-Anwendungen, dass der da irgendwie drauf sinkt. Aber ich muss sagen, so nervig es auch ist, es gibt diese ganzen Hardware-Lösungen, gibt halt keine, die echt gut funktioniert.
Ja. Also das Ding ist halt auch, wofür, wo, für, wie ich bis jetzt so ein Apple TV ganz praktisch fand, war halt so, du spielst irgendwie ein lustiges Spiel, lass doch mal mitgucken oder irgendwie sonst was und dann kannst du dann halt deinen Bildschirminhalt auf den Fernseher streamen. Da ist es ganz lustig. Oder du willst irgendwie so, sitzt in einer lustigen Runde und willst irgendwie ein paar YouTube-Videos gucken, sowas hinstreamen. Das könntest du jetzt auch mit dem Chrome-Dingsy, wie heißt es nochmal? Chromecast machen. Aber die sind halt dann ansonsten schon relativ eingeschränkt. Ich meine, so richtig dauerhaft Filme gucken oder sowas geht ja halt auch nicht, es sei denn, sind jetzt irgendwelche Dokumentationen, die man gerade mal zufälligerweise auf YouTube findet. Netflix geht halt in Deutschland nicht, deshalb ist es dafür halt schon mal ein bisschen für den Arsch. Gut,
bei uns brauchst du so Love-Film oder so, die haben auch ein großes
Angebot. Ja gut, was es halt für ein Apple TV zum Beispiel gibt, ist nicht Love-Film, sondern Watchever, das habe ich mir letztens mal angeguckt, da werde ich mir vielleicht auch mal einen Monat lang so ein Probeabo holen und dann mal gucken, was es da so gibt. Da kannst zahlst halt irgendwie 9 Euro im Monat und kannst dann halt den ganzen Kram streamen, was okay ist. Für sowas würde vielleicht ein Apple TV dann taugen, aber das gibt's halt auf diesem Chromecast auch nicht.
Ja. Gut, also, wir haben unsere Wünsche geäußert. Ich weiß nicht, ob
Google sie hört. Es wird eh passieren.
Weil
wir sind einfach eine Randgruppe, sorry.
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Es ist so.
Wer will denn nur YouTube-Videos darüber streamen? Kein Mensch.
Genug Leute.
Nee, glaube ich nicht.
Die Sache ist, wer hat denn bei sich einen Server zu Hause zu stehen mit fucking gemeinfreien Videos die ganze Zeit drauf? Das macht doch auch keiner. Echt. Oder komisches Usenet und sich da Linux-Distribution
zu laden. Das könnte man auch missverstehen. Fucking gemeinfrei.
Ja, und dann ist ja auch okay. Aber, aber wir hatten es ja auch letztes Mal, Pornos haben kein, was war das?
Copyright,
Urheberrechtsschutz.
Keine Schöpfungshöhe.
Genau, weil sie keine Schöpfungshöhe. Deswegen wäre Porn auch okay, außer in UK, was dann wieder ein anderes Problem ist.
Aber, wie man es macht, ja, ist nicht recht.
Wie man es macht, ist nicht recht und wir sind einfach zu krasse Frickler für alles, was in die Läden
wir wollen kommt. Wahrscheinlich zu viel. Ja, ich glaube,
andere Sachen.
Ja,
die sind einfach zu hart unzufrieden.
Ich glaube, die normalen Kunden, die sind schon zufrieden, wenn sie dann mal sagen können, guck mal, ich
guck mal meine tollen Fotos an, die ich mit meinem Telefon gemacht
habe. Genau, ich kann jetzt mal meine Fotos an irgendwie einen Fernseher streamen. Schick. Und
ja, gut, dann tut's. Die normalen Kunden wollen ein Apple TV. Da haben sie einen Store dahinter, wo sie alles kaufen können, ohne dass sie da groß was machen müssen.
Ja, oder halt so dieses
Video. Sie können Musik dran
spielen. Oder eine spielen. PlayStation oder so. Mhm. Das geht ja auch alles. Die haben ja auch dieses Lauffilm
zum Beispiel. Ja, wobei, also Xbox willst du aber nicht bedienen.
Nee, aber das PlayStation-Zeug ist schon relativ cool. Du kannst ja auch so eine Fernbedienung kaufen.
Whatever gibt es zum Beispiel auch für die PlayStation. Habe ich letztens mal geguckt.
Gut, ich meine, wir waren ja über das Thema jetzt schon oft rum. Es hat sich noch nichts geändert, aber vielleicht.
Es wird sich nichts ändern.
Vielleicht kommt. Doch, ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Kauf dir einfach so ein anderes Frickelteil und bau das da ran und mach ein XBMC drauf. Gott, habe ich auch gemacht, funktioniert. Echt.
Stell dich nicht so an.
Stell dich mal nicht so an. Du frickelst die ganze Zeit, kannst auch den Schützen
da frickeln. Oder kannst auch deinen Fernseher frickeln.
Ja, mir reicht es ja auch zur Zeit, dass mein komisches Blu-ray-Teil irgendwie das Zeug streamt.
Ja, ist doch alles gut.
Ja. Sage ich ja, es reicht, es ist nicht schön, aber es reicht. Gut, Google hat auf seinem Frühstück auch noch irgendwie so ein neues Gerät vorgestellt.
Es gibt ein neues Nexus 7.
Das.
Also das ist irgendwie höher, schneller, besser. Die Frage ist halt, ob das dann...
Nicht viel.
Es hat ein krass aufgelöstes Display zum Beispiel. Ist halt die Frage...
Es hat jetzt zwei Kameras, es hat Bluetooth 4 und irgendwie Display
den Profile. Coolen Schild einfach.
Ja, also es ist
und Double LTE.
Ja, es ist, wie gesagt,
Double Rainbow.
Es ist, wie gesagt, höher, schneller, besser. Die Frage ist halt auch, wie lange, weil ich hab da jetzt mal so einen Post verlinkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das, du hast ein Nexus 7, oder Felix? Kommt es dir auch so vor, dass so mit den neueren Android-Versionen das Teil super slow geworden ist und so nicht mehr richtig benutzbar und so weiter? Nicht?
Nö.
Ich habe da mal einen verlinkt und der hat da, also das ist tatsächlich auch ein Android-Fanboy, der hat das irgendwie gehabt und hat es irgendwie gemeint, so ein Jahr später ist das Teil halt nicht mehr benutzbar und ist halt irgendwie...
Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, das ist ja kein Windows. Das hat ja keine Registry oder so.
Er hat es abgedatet.
Ja, da müsste er einen Registry-Cleaner drauf machen,
vielleicht,
dann RAM-Verdoppeln und bam.
Vielleicht hat das bis zu 95% voll einfach. Dann ist es so lahm, wie mein iPhone immer.
Lies dir mal den Post durch, der hat es irgendwie...
Also das Teil ist halt schon awesome, es hat einfach viermal mehr RAM. Ja. Und wir hatten es ja letztes Mal, wenn du irgendwie Garbage Collector hast und dann willst du, dass du voll viel RAM hast.
Richtig. Ich kapiere eh nie, warum sie immer am RAM sparen.
Macht's also ja nicht mehr, das ist ja einfach jetzt vorbei. Du hast 2 GB RAM in einem 230-Dollar-Device. Das musst du auch überlegen.
Stimmt, also für den Preis
ist echt super cheapo.
Was kosten gerade 4-Gig-Modul?
Keine Ahnung, aber du baust ja auch keinen 4-Gig-Sodem rein.
Also ich finde den Preis auf jeden Fall attraktiv, so 32 GB.
Ich finde das Gerät halt nicht attraktiv.
Also, warum nicht?
Ah, was, ich wüsste jetzt nicht groß, was ich damit machen soll.
Ja, dann weißt du auch nicht, mit
was, dann weißt auch nicht, was du
mit dem iPad machst.
Also iPad
Mini. Nee, da ist halt die...
Da ist deine Infrastruktur und dein ganzes andere, genau, deine Apps, genau, da. Deswegen kannst du natürlich, das hatten wir aber davor schon, damit nichts anfangen, weil du eine andere, du dich woanders eingekauft hast.
Ja, die meisten Services gehen ja immer noch. Also dein Skype, Facebook, Insta, ja, und Paper, gibt's alles auch. Willst du dann mehr auf
die, also vielleicht willst du noch ein bisschen spielen und da haben sie auch ein paar coole Sachen vorgestellt. Aber was willst du sonst mit dem Ding machen, außer halt unterwegs ein bisschen surfen, irgendwas lesen und...
Ich bin am Überlegen, wenn ich irgendwie vielleicht mal ein anderes Land abhauen sollte, irgendwie meine Mutter sowas zu verpassen. Die hat keine Ahnung von gar nichts. Aber ich,
das heißt, sie hat Ahnung von allem, oder?
Nee, auch das leider nicht. Aber sie könnte eventuell dieses Icon draufdrücken, wenn da irgendwo Skype steht. Also so zück und dann gibt's da noch einen Button und das geht dann Automagic. Und für sowas denke ich halt, das ist nett, weil eigentlich, ich würde ihr natürlich lieber ein iPad oder ein iPad Mini geben oder sowas in der Art, aber es ist halt schweineteuer im Vergleich.
Und hat einfach eine super scheiß Auflösung dagegen.
Das ist völlig egal.
Na gut, für deine Mutter schon.
Jetzt auch für mich völlig. Also ich kapiere nicht, was die alle mit dem Retina
haben. Doch, Auflösung. Du willst auf jeden Fall eine coole Auflösung. Siehst du auch an deinem super Telefon. Du willst eine geile Auflösung haben.
Ich habe ein iPad Mini, ich habe gar keine Probleme mit der Auflösung. Ich sitze ja nicht so davor.
Doch.
Also auf die Entfernung sehe ich fast keine Pixel mehr. Und
fast, siehst du, fast.
Da ich schaue da irgendwie TV-Serien drauf. Ich kapiere das nicht mit den Auflösungen, was die Leute
da
immer haben.
Ja, es ist schon schöner, wenn man dann halt wirklich gar keine Pixel mehr sieht.
Ich habe nie Pixel gesehen. Saß ich davor 10 Jahre lang da und immer so, oh fuck, die Pixel.
Weißt du, warum du sie nicht gesehen hast? Weil es so schwammig war. Genau.
Fucking. Weil du eigentlich eine Brille brauchst und mehr auf hast.
Fucking, fuck yeah. Damals Bildschirme waren einfach nicht pixelig, sondern schwammig.
Ja, stimmt, diese CRT-Dinger.
Es gab da keine Pixels.
Ich habe da heute auch kein Problem mit. Wenn jemand sagt, hier, iPad willst du nicht? Nee, egal. Retina, scheiß drauf.
Jedenfalls.
Einfach nur, weil du schlecht siehst.
Gut genug, um hier zu coden. Passt.
Zu coden. Einfach hast mal. Du wieder die Bildschirm, die Textgröße auf Maximum gestellt?
Also ich finde vom Preis her ist es einfach schon genial. Und
es ist halt ein offizielles Google, bedeutet, du kriegst da auch noch mindestens 2,5 Minuten Updates für und dann kommt es schon gut.
Also ist eine Überlegung, wer sich das mal anzuschaffen. Einfach für nur zu Hause rumliegen und mal.
Also ich habe ja bei mir das andere
zu Hause. Meine Augen strengt das tatsächlich nachts an, hier auf diesem iPhone irgendwie so ganz klein rumzusurfen. So im Bett, da vielleicht.
Ja,
so
das, Nexus, da würde ich dann aber auch ein Tablet. Also zum Rumsurfen auf dem iPhone, das kannst du machen, aber.
Ja, deswegen. Und da wäre so ein Nexus. Also, mal gucken, es kommt ja jetzt in ein paar Tagen raus. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist.
Also, weißt was? Du, nee.
Kommt nie raus und wenn es rauskommt, ist der Zoll dir weg.
Genau. was mir ja total fehlt, Rage. Ist bei all diesen Tablets und Telefonen, dass du das Display einfach so hart runterdrehen kannst, dass du auch nachts das in deinen Augen nicht verstrahlst.
Und dass ja auch diese, ich meine, die machen das ja schon automatische Helligkeitsanpassung, aber im Normalfall halt echt nicht.
Nee.
Die machen das immer nur, wenn du irgendwie lockst und unlockst oder so, aber wenn.
Ja, also es funktioniert schon, aber es ist trotzdem noch zu hell. Es ist immer noch zu hell. Und das verstehe ich nicht, warum sie nicht einfach ein Display machen können, was dir nicht die Augen verstrahlt.
Zu kompliziert.
Ja, nimm den Kabel. Genau.
Okay, Google hat auch noch irgendwie so ein Play Store, Play Google Gedöns angekündigt, wo ich gedacht habe, okay.
Noch ein?
Noch ein? Sie haben doch schon einen.
Nein, jetzt einen Gameplay. Also nur Spiele.
Was?
Geht nur um Spiele.
Verstehe nicht.
Play Store.
Aber es ist, kanntest du davor keine Spiele runterladen?
Doch, aber jetzt hast du dieses ganze Social-Zeug. Also das, was Apple mit seinem Game Center macht.
Ach so, das Game Center.
Das haben die aber schon vor ein paar Monaten gemacht.
Google Game Center.
Sie haben angekündigt, dass sie es machen wollen, aber jetzt haben sie es vorgestellt.
Ah.
Also sie haben es für Developer, hatten sie es schon vor ein paar Monaten vorgestellt und jetzt haben sie es auch wirklich gemacht und so ein 2 Spiele vorgestellt, die sie irgendwie können.
Wow.
Interessiert mich jetzt nicht so groß, Angry aber ich wollte Birds. Es noch... Angry Birds glaube ich nicht. Irgendwie so Rennspiele und so. Also ich meine... CPU-mäßig, GPU-mäßig sieht das Ding schon gar nicht so schlecht aus.
Es kann alle Dinge einfach.
Und besser als vorher.
Und super cheap.
Gut.
Anyways, machen wir einfach hart weiter.
Kommen wir zu Exfat.
Exfat, das ist ja quasi das Microsoft FAT für alle.
Richtig.
Nur, dass sie keinem die Specs gegeben haben, außer du unterschreibst ein NDA.
Ja, was ja total nett von denen ist eigentlich. Das ist eigentlich. Macht ja total Sinn.
Total die netten Leute eigentlich.
Richtig. Hat ja auch bei Samba so gut geklappt, bis sie dann gezwungen wurden. Von der EU oder so.
Ja, keine Ahnung. Jetzt ist dummerweise, oder von schon vor 3 oder 4 Monaten ist, vor 3 oder 4 Monaten ist der Exfat Source für den Linux-Kernel geleakt von den Samsung. Wer hat den geschrieben?
Samsung. Ja. Genau. Und das ist auf jeden Fall den In-Kernel, also In-Kernel, nicht den Fuse-Dingens. Fuse gab es schon irgendwie vorher. Ja. Aber das
ist, aber halt das ist reverse-engineert, also der Fuse-Teil ist reverse-engineert und geschrieben.
Richtig, und der andere... Langsam. Der andere ist ein aus einem GitHub-Repo, wo dann irgendwie rauskam, stellt sich raus. Am Anfang war das alles Samsung Proprietary, der hat das einfach alles gelöscht und hat GPL draufgeschrieben.
Aber so funktioniert das halt nicht.
Ich weiß nicht, ob das wirklich, also ich habe mir den Git-Kommentar mal so ein bisschen durchgelesen, so ganz nicht geblickt. Also,
der raged ziemlich hart ab, muss man sagen.
Also das Problem ist ja eigentlich, dass Samsung gegen die GPL verstößt, wenn sie ja einfach ihren Shit Proprietary machen. Den sie, was ein Linux-Kernel-Modul ist.
Ja. Mhm.
Das Problem ist, du kannst sie nicht dazu zwingen, dass sie es GPL machen.
Ja, sie, wer sagt denn, dass sie es benutzen?
Ja, also es wird wohl in den Telefon benutzt, dass du da deine komischen SD-Karten
benutzen. Genau, solange sie es nur geschrieben haben, wäre es natürlich nicht das Problem, aber wenn sie es irgendwo benutzen, dann schon.
Genau, also das wird in diesen Android Samsung-Telefon benutzt und es ist halt in dem Kernel drin und deswegen ist es eigentlich infiziert von der GPL. Und müsste dementsprechend auch unter die gleichen Bedingungen gestellt werden, wie die GPL sie voraussetzt. Das Problem ist halt, du kannst nicht einfach sagen, lol, ist jetzt GPL.
Lol.
sondern das muss halt...
Aber er macht's halt schon.
Ja, genau. Er sagt, lol, ist jetzt GPL. Er
sagt, ja, es ist mir doch egal, verklag mich doch und nerv mich nicht. Und dann, please don't pollute our free systems, bla bla bla. Das ist ein riesiger Faktschit in den Kommentar-Threads.
Aber lustig.
Ein bisschen wenig Bilder, muss ich sagen. Ich hätte eigentlich mehr so Bilder
erwartet. Mehr Rage-Bilder, oder?
Mehr Rage-Bilder, ja.
Eigentlich schon. Habe ich auch erwartet.
Ja, auf jeden Fall ist dann immer Raging alle. Ist jetzt auch egal. Samsung scheint da irgendwie nichts zu machen.
Ja, ja, ich meine, und es bringt uns als Linux-Nutzer jetzt auch nicht viel, weil solange es nicht im Mainline-Kernel ist.
Aber du könntest es dir selber kompilieren?
Ja, und dann müsste ich es mir immer selber patchen, dass es in den aktuellen Kernel passt. Na, super. Ja.
Das ist halt ein bisschen doof.
Nein, mache ich nicht.
Ja. Hm. Was halt passieren könnte, dass Samsung sagt, okay, fuck that shit, ist jetzt halt GPL.
Was sie wahrscheinlich nicht machen können, weil sie irgendwie mit NDA Microsoft haben. Irgendwelche Sachen haben, die sie daran hindert. Und wahrscheinlich ist es ihnen so egal, dass es einfach so
was ein bisschen weird ist, dass GitHub einfach sagt, okay, fuck, ist uns doch egal.
Macht einfach, gut, wenn keiner einen DCMA-Takedown schickt, ist es denen wirklich egal. Ja. Sie müssen ja nur keine Kenntnis davon haben.
Ja, genau, hat keiner mitbekommen.
So, lol, was ist denn los hier? Keine Ahnung.
Wir haben so viele Kommentare, da haben wir
Code die Code auf unserem System, Roffel.
Shit. Das C-Code können wir eh nicht lesen. Verstehen wir nicht.
Aber was ist jetzt mit dieser Mail an GPL-Violations-Gedöns?
Genau, da hat ein, ich weiß nicht, irgendein Dude hatte eine E-Mail an die GPL Violations Org Liste geschrieben und hat da hart geweint.
Und der sagt dann, also der hat dann gesagt so, Linux-Treiber.
Können wir eh nie benutzen.
Richtig, und keine Ahnung, hat es eben zur da mal angesprochen.
Genau, ist, aber da wird eh wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit nichts rauskommen.
Ich glaube auch, da schreiben
wir. Und dann wird es irgendwo im Sand verlaufen und einer hatte Spaß, aber.
Wird wahrscheinlich gar keinen interessieren in ein paar Wochen.
Ja, irgendeiner macht da so eine Cleanroom-Geschichte für vielleicht und dann ist wieder gut. Keine Ahnung. Exfat ist ja, weiß nicht, ist.
Eigentlich brauchen wir es nicht.
Exfat ist, weiß nicht, das funktioniert wenigstens überall dann.
Ja.
Also, das ist so wie FAT und FAT funktioniert überall.
Wobei es halt FAT mit großen Dateien ist und mit großen Partitionen.
Ja, genau, das ist der Unterschied zu dem. Ansonsten könntest du ja normales FAT benutzen.
Aber du willst es halt auch nicht als irgendwie Home Directory oder so, weil Journaling hat es, glaube ich, auch nicht. Nee.
Und du willst es nur halt auf USB-Sticks haben, damit du nämlich anderen Leuten Shit-Files geben kannst.
Richtig. Und wie ist denn das macOS? Was waren.
macOS kann es.
macOS kann es auch.
Seit ein paar Versionen.
Ja, nur so halb irgendwie.
Können sie nur lesen?
Ja, die meisten Sachen können sie immer nur lesen.
Das ist doch vollkommen bescheuert.
Can create, read, anscheinend kann er create, read, write, verify and repair. Ich habe neulich ein Exfat gemacht, irgendwas ging da nicht. Keine Ahnung. Egal. Habe ich falsch in Erinnerung.
OVH ist erstmal gehackt worden irgendwie.
Wollen wir erst hacken?
Ja, ich bin erst für Hacken.
Hacker müssen
was hacken können. Hacker müssen
hacken. Also OVH ist ja so ein größerer Provider.
Der größte.
Oder der größte Serverschieber, Kistenschieber der Welt oder wie auch immer. Wir hosten da auch Binärgewitter-Files.
Also unser,
das heißt, also
unser Download-Archiv liegt auf einem Server von mir, der bei OVH gehostet ist.
Ja. Genau.
Das heißt, wir wurden gehackt und alle haben jetzt unsere lustigen Dings.
Das super tolle 30-stellige generierte Passwort, das sonst nirgends verwendet
no,
wird.
Ja. Das habe ich für all meine Accounts verwendet.
Hoffentlich stellen sie sich unter GPL.
Shit. Alle unsere Daten GPL. Ist, wenn jemand dein Passwort unter GPL stellt, dann ist alle Derivate von deinem Passwort sind dann quasi auch
GPL. Alle Webseiten, wo du dein Passwort eingibst, werden automatisch Open Source.
Open Source.
Du musst dein Passwort unter ASI-GPL stellen und dann überall, wo du deine ASI-TPL-Passwort eingibst, dann ist sofort die komplette Infrastruktur
ASI-TPL. Bam, in die Datenbank, meins.
Shit. Ja. Zurück zum Thema.
Take-Down-Notice. Die wurden ziemlich fies geowned, obwohl sie eigentlich ganz gut gesichert waren. Also dieses Mal haben sie es fast richtig gemacht. Mhm. Also sie haben
ja irgendwas verkackt.
Das geht ja, aber also sie waren irgendwie, um intern auf ihr Zeug da drauf zu kommen, muss man A, ein Passwort haben und B, muss man in einem registrierten IP-Bereich sein. Das heißt, entweder bei denen im Büro oder im VPN. Und irgendjemand hat wohl dann von einem von ihren Entwicklern das VPN gepwnt und ist dann irgendwie über so 2-3 Systeme hin und her gesprungen. Und, das ist
eine coole Sache, oder?
Ja, auf jeden Fall hat er irgendwie so eine Customer-Datenbank von Europa und irgendwie das Server-Installationssystem in Kanada hat er so ein bisschen rumgepfuscht. Und hat dann so Sachen wie Vorname, Nachname, Adresse, Telefon, Fax und das verschlüsselte Passwort. Das Passwort ist gesaltet und SHA-512, was ich meine immer noch okay ist.
Ja, also, das ist halt immer noch schnell. Das ist ja immer das Ding.
Angeblich ja, 1000 Mal. Du kannst keine Rainbow Tables haben, was gut ist. Ein SHA-512 allein ist schon, also wenn du ein halbwegs komplexes Passwort hast, dann dauert es auch ewig, bis du es raus hast.
Noch. Wie gesagt, immer noch. Aber das wird ja alles schneller.
Ja, aber dann irgendwann ist egal.
Irgendwann
kannst du dein Passwort ändern. Auf jeden Fall ist so ein Security-Incident, was ganz nett ist und,
was ganz nett ist? Haben sie was dazu geschrieben eigentlich?
Ja, das ist halt, das haben sie dazu geschrieben, was wir schon mal.
So, okay, sehr cool. Ich hab tatsächlich auch eine E-Mail bekommen. Oh Gott, wir wurden gehackt.
Lol, no. Naja, auf jeden Fall gut und jetzt darf keiner mehr GitHub benutzen. Also nicht deswegen.
Also der OVH-Geschäftsführer, der hat da vor einer Weile mal auf Twitter geschrieben, ja irgendwie, wir wollen nicht mehr, dass unsere Developer, also unsere Entwickler an Open-Source-Projekten contributen oder da direkt Patches einschicken. Der hat dafür einen Haufen Hate-Mail bekommen und jetzt gibt's da auf dem OVH-Blog, auf dem französischen OVH-Blog, muss man dazu sagen.
OVH ist doch französisch, oder?
Ja.
Ist eine französische Firma, ja.
Also, aber er halt auch in Französisch in ein Interview gegeben.
Müsste denn ja OVH heißen.
OVH. Was wir jetzt mal...
OVH.
OVH.
Ja.
Entschuldige.
Was wir jetzt mal durch den Google Translator gejagt haben und hier verlinkt haben. Ja, da steht im Endeffekt so drin, also da wird halt mal gefragt, warum er nicht mehr will, dass seine Entwickler halt Open-Source-Arbeit machen und so weiter. Und dann meint er halt so, ja, irgendwie diese ganzen Konkurrenzfirmen, die benutzen ja dann irgendwie GitHub, um Leute zu finden, die coden können und so. Und das da sind ja quasi seine Entwickler auch betroffen. Aber das ist eigentlich nicht das Problem, weil das geht ja auch andersrum. Aber seine Argumentation ist halt, man kann quasi sehen, was, wo, wie, woran gearbeitet wird und wie viele Entwickler er angestellt hat und so weiter, indem man Commits nachverfolgen kann. Und jetzt macht er irgendwie, jetzt wollen sie halt Forks von irgendwelchen Projekten bereitstellen und die kann man dann als Tarball auf FTP-Servern runterladen, damit man die Commit-History nicht sieht und so.
Irgendwie
macht es halt auch nicht so richtig viel Sinn, aber was soll man machen?
Erstens ist es unnötig komplex, aber ich meine, dann kann man doch die Leute einfach unter ihren privaten E-Mail-Adressen committen lassen, wenn man es nicht anders... So what?
Ja, das Problem ist ja, dass sie auch gerade das zur Arbeitszeit machen. Das heißt, die Arbeit gehört ja auch UV.
Ja.
Ja, wenn du zur GPL-Code dazu...
Ich rede jetzt nicht von GPL-Code.
Der Code ist trotzdem Copyright dann von OVH und nicht von dir.
Ja. Und?
Darum geht's.
Und da ist ja egal, ob da jetzt die E-Mail-Adresse dran steht, richtig oder nicht.
Nee, du kannst theoretisch die Lizenz ändern.
Hm.
wenn du OVH bist und derjenige geht?
Ja, dann.
Ja. Klar kannst du die Lizenz ändern. Ist doch dein Code. Kannst du machen, was du willst damit.
Ja. Und?
Ja, genau. Deswegen willst du nicht, dass die Leute unter ihrer.
Langweilig. Wollte ich nur sagen.
Ja, ist es tatsächlich. Aber. Beendet eure Sätze kurz und machen wir weiter.
Nö. Okay, dann so, ich beende meinen Satz nicht.
Sehr gut, endlich mal unterbrochen.
Da gab es noch, der Marc hat sich noch gerade einen Server bestellt.
Ja, da gibt es billige Server. Ich weiß nicht mal, wie ich bestellt habe, aber ich habe jetzt einen.
Ja, verlinke ich mal kurz. Also es gibt da jetzt irgendwie so super toll
4 Euro im Monat, Intel Atom, 1,6 GHz,
also keine 2 Cores,
2 Threads, 2 Gigs, 500 Gig Platte. Was, deswegen habe ich es bestellt. 100 Mbit Anbindung. Ja.
Also eigentlich, wenn du so Server haben willst, dann willst du kein Atom.
Kann ich dir auch sagen, weil ich hoste ja auf dem Server auch noch andere Podcasts und da läuft dann WordPress und dann läuft dann PHP und es ist einfach unendlich langsam. Mhm. Also so das, ohne unendliche Mengen Caching würden wir irgendwie Retinacast zum Beispiel da nicht gehostet bekommen auf diesem Atom, weil das ist halt wirklich langsam. Und wenn man dann mal, so ich habe zum Beispiel für das Webin, für das Admin-Interface habe ich das Caching natürlich aus. Und das ist dann halt einfach, da brauchst du einfach mal 2-3 Sekunden, bis irgendwie eine Seite geladen ist. Das ist nicht schön.
Das ist nicht in Ordnung. Das fühlt sich halt an wie so ein VPS.
Schlimmer.
Noch schlimmer.
Ja, ja. Also ich hatte einen VPS, der war deutlich schneller, weil da halt im Hostsystem eine schnellere CPU drin war.
Ja, also mehrere schnellere CPUs.
Nee, es war tatsächlich nur eine. Es war, glaube ich, ein Dual-Core irgendwas, aber das ist auch schon eine Weile her.
Das ist ja dann gar nicht so gut.
Aber das war dann halt zumindest irgendwie
benutzbar.
Ja, das war irgendwie ein Opteron oder sowas. Der hatte halt auch ein bisschen Dampf. Im Gegensatz zu einem Atom.
Ja, und du hast da noch eine schnellere Festplatte drin, ganz einfach. Ja. Weil 500 GB sind cool, als Festplatte zu haben, aber die sind halt nicht cool, wenn du da schnell was machen willst.
Aber dafür hast du jede Menge Speicher und du könntest da halt zumindest mal vielleicht irgendwie, wenn du sonst niemanden traust, mal Backups drauf hochladen oder irgendwie sonstige Sachen machen oder das Ding als Leechbox benutzen oder als VPN-Endpunkt oder sowas, was auch immer.
Ja. Also ich denke, ich versuche da mal einen E-Mail-Server drauf einzurichten. Weil
das wird eh nix. E-Mail-Server kommt. Bist du Sysadmin oder was?
Ich habe schon vorher eingerichtet, aber hab ich keinen gelernt, Bock mehr.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Willst du es nochmal machen?
Nein. Ja, siehst du.
Aber willst keinen E-Mail-Server einrichten?
Ich betreibe einen E-Mail-Server.
Ja, tatsächlich. Aber du würdest ihn nie wieder anfassen wollen.
Muss ich demnächst, weil ich irgendwie meine Infrastruktur umbauen muss.
Mein Beileid.
Ja. Aber ja.
Ach, so aber schlimm ist es jetzt auch wieder nicht.
Ach, das geht schon. Doch. Das ist mal ein Mittag.
Wieso, wenn du dann deine E-Mails ohne die NSA auf deinen privaten...
Ich hab doch auch irgendwo anders meine E-Mails, aber ich mach's nicht selber.
Ja.
Bei einem Kumpel.
Nee, bei meinem Vater. Und das macht's einfach.
Weil ja, mein Vater. Aber irgendjemand muss ja trotzdem...
Irgendeiner muss es machen und solange ich es nicht bin...
Ja, ist voll okay. Cool. Und deswegen bieten wir unseren Freunden halt E-Mail-Services an. Das ist
echt nett. Na, du hilfst auch den Leuten bei
E-Mail-Account.
Ja, ich helfe auch alten Leuten über die Straße. Korrekt!
Du hilfst auch irgendwelchen Leuten, ihr Windows einzurichten.
Das mache ich nicht, aber ich hoste zum Beispiel E-Mails für meine Eltern.
Schön.
Ja. Kann man schon machen.
Das macht der Marc nicht, aber...
Würde ich nie tun.
Genau. Okay, also OVH sind wir fertig. EJDB.
EJDB ist mir heute irgendwo auf Hacker News begegnet. Fand ich ein interessantes Projekt. Ich habe jetzt da kein...
Enterprise Java Beans Database?
Nein.
Enterprise Java Beans Database.
Nee, Enterprise Java Database Beans.
Enterprise Java Database.
Persistent Java Database.
Oh, Embedded JSON Database.
Genau. Das ist ein Projekt, was auf ein Fork von Tokyo Cabinets aufbaut. Und zwar ist das so eine Art MongoDB, also ein JSON-Dokumentbasierte Datenbank, die du in deine Projekte embedden kannst. Quasi ohne jetzt irgendwie Netzwerkzugriff und sonst was zu haben, sondern du hast einfach eine Datenbank. Da kannst du suchen, da hast du Indizes, die ist einigermaßen schnell, aber die funktioniert halt nur in Process. Und die benutzt halt im Endeffekt diese binäre Präsentation von JSON, die sich Bison nennt, die für MongoDB entwickelt wurde. Und da kannst du dann halt strukturiert dokumentbasierte Daten in JSON reinspeichern und JSON auch als Abfragesprache benutzen. Was ich eigentlich ganz cool finde, und das ist halt eine C-Library, wofür die dann halt in allen möglichen Sprachen Bindings geschrieben haben, sodass man die halt auch irgendwo in der Hochsprache benutzen kann. Also irgendwie gibt es jetzt C-Sharp, Node.js, Python, Lua, Java, Ruby, Go, Pyke und Adobe Air.
Und die können dann alle miteinander oder die können dann bloß alle einzeln den Shit benutzen?
Die können alle einzeln den Shit benutzen, aber die haben ja das gleiche Datenformat, weil die ja hinter den hintenrum benutzen ja die die gleiche C-Library und die können dann aber zumindest das Datenformat gemeinsam
aber lesen. Könnt ihr dann auch Daten teilen? Wie funktioniert denn das?
Gar nicht.
Was macht das dann für einen Sinn? Kann ich einfach JSON-Objekt nehmen, oder?
Das kannst du aber nicht schnell...
Also kann ich einfach ein Objekt
nehmen? Ja, könntest du nehmen, aber das kannst du halt nicht anhand von irgendwelchen Attributen oder so schnell durchsuchen. Das Ding baut dir ja auch Suchindizes und so weiter auf.
Ja, und gerade serialisieren musst du nicht selber übernehmen.
Und das ist halt auch noch ein Datenformat.
Transaktionen vielleicht.
Kannst du, aber du kannst es nicht
persistent? Doch, das ist persistent.
Doch.
Das schreibt in den File rein und das ist auch noch ein Binary-File, was dann auch noch kompakter ist als jetzt ein JSON-Text-File. Also wenn du so ein bisschen mit Daten, auf Daten rumrödeln musst, die halt auch eine bestimmte Größe haben, die du durchsuchbar haben willst und so weiter.
Ist dafür es dann ist auch atomar?
Ja. Ihr habt die unterstützten Transaktionen.
Das heißt, du kannst auch theoretisch parallel auf dieser File rum
Multithreaded.
Dingsen. Mhm.
Multithreaded, ja. Nicht mit mehreren
Prozessen, das meine ich ja.
Mit mehreren
Prozessen. Also ich habe gedacht, du kannst diese ganzen Go und Python
Snippet alles parallel. Das ist normalerweise eine In-Process-Database. Ja. Also du siehst auch, also wenn du dir mal den Beispielcode anschaust, da riechst du immer noch das C von diesem Tokyo Cabinet. Gerade beim Öffnen musst du nämlich sagen, was du öffnen willst. Also erstmal JDB open und dann den Dateinamen ist es. Und dann noch irgendwie so hässliche Magic Flags wie irgendwie
EJDB
JBot.
Ja, Default Open Mode. Genau, Default Mode und so weiter. Also ich würde mal vermuten, das ist dann eigentlich ein Exklusivzugriff auf das File. Das wird dann gelockt. Aber der hat halt Transaktionen, sodass du quasi aus einem Prozess raus multithreaded darauf zugreifen kannst.
Genau.
Aber gut, wenn es gelockt wird, dann ist es ja quasi auch wieder.
Ich habe mal so eine hässliche Sportuhr, wo irgendwie so ein Management-Tool dabei war, wo du halt deine Strecke und so anschauen konntest. Und die China-Frickler haben natürlich einen MySQL-Server installiert und per Default gestartet, nur um diese Daten verwenden zu können, weil sie halt scheiße sind. Und wenn du nicht scheiße bist, dann nimmst du SQLite. Und wenn du irgendwie ein bisschen komisch drauf bist und vielleicht so ein bisschen nach Erdnuss riechst oder so, dann nimmst du EJDB.
Okay. Oder man könnte es halt zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, man könnte es halt als Ersatz für SQLite nehmen, wenn du jetzt sagst, ey, ich möchte aber eigentlich keine relationalen Daten speichern und ich möchte mir auch um mein Schema keine großen Gedanken machen und so weiter. Und einfach Dokumente wegspeichern für irgendwie ein kleines CMS-System oder sonst irgendwas.
Ich richte aber gerade noch nicht Performance. Also bei diesen ganzen Beispielen, die ihr gemacht habt. Weil dann kannst du auch einfach so Shelf oder das Ruby, was auch immer, Shelf.
Python.
Python, genau.
Ja gut, aber Store. Wenn du jetzt mal sagst, du hast jetzt zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, OwnCloud. Ja. Für sowas könnte man es halt benutzen. Ja. Oder für irgendwie, du hast jetzt...
Die haben ja eine echte Datenbank bei OwnCloud, die du auch echt own kannst.
Dann. Ja, du kannst aber auch zum Beispiel ein SQLite nehmen.
Was ich auch gemacht habe, war es voll praktisch.
Ja, aber gerade auch, weil es zum Beispiel Java-Bindings hat oder so, du kannst das Ding wahrscheinlich irgendwie einfach in eine Water-Datei packen, so wie Derby ist, glaube ich, die normale. auf jeden Fall, dass du halt keinen Server brauchst. Oder wenn du gerade so eine Node- oder Lua-Geschichte machst. Ja. Lua, das ist sowieso, wenn es embedded ist, dann hast du halt musst du das Ding mit ausliefern und kein extra Zeug.
Was ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, du hast jetzt einen dokumentbasierten Store in einer Produktivumgebung, zum Beispiel irgendwie sowas wie Elasticsearch oder irgendwie MongoDB oder und sowas.
Zum Testen dann
und quasi zum lokalen Entwickeln embeddest du das einfach bei dir, dann musst du keine großen Daemons oder sonst was installieren und kannst trotzdem dagegen testen. Und sowas könnte ich mir vorstellen.
Aber du musst es dann trotzdem noch rappen, weil das ja anders ist.
Genau, aber es gibt ja schon diverse Projekte, die so dokumentbasierten Zugriff als weitere Indirektion rappen. Sowas könnte man sich auch vorstellen, dass es dann irgendwann so einen Treiber für EJDB gibt. Okay. Ist jetzt relativ frisch rausgekommen. Ich fand es nur mal ganz interessant, weil es irgendwie klingt ganz nett.
Ja, so. Also überall, wo ich immer Performance höre, dann denke ich daran, dass ich keine Anforderungen an Performance habe.
Ja, guck mal, jetzt stell dir mal vor, du willst jetzt ein kleines Blocksystem machen, was...
JSON serialisieren, deserialisieren.
Ja, aber du willst halt auch zum Beispiel Metadaten halten.
Ja, JSON.
Alles JSON.
Alles JSON rein.
Ich mache tatsächlich sowas Ähnliches bei Podding und da ist es halt tatsächlich
super slow.
Es ist super slow, weil ich halt brute force. Ich habe Metadaten-Header, die in YAML in die eigentlichen Files reinkodiert sind. Und da ist es halt.
Ja, gut, du öffnest halt ganz schön viele Files.
Ja,
aber wenn du nur eine JSON-File öffnest, wo einfach mal Shit drin ist.
Muss halt komplett durchparsen.
Ja, ja, klar.
Und im RAM halten.
Alles tausendmal schon gemacht und überall was ist jetzt okay. Aber es ist prinzipiell immer gut, wenn mehr Leute mehr Dinge tun. Von daher kein Problem.
Ist übrigens unter LGPL lizenziert.
Ja, komm. Das heißt, du kannst es tatsächlich dann auch verwenden.
Man kann es auch verwenden.
Voll gut. Sehr gut.
Ja.
Total gut. New York Times hat eine total coole, weiß gar nicht, wie die Seiten heißen, so eine Infografik-News-Seite-Geschichte gebaut. Riding the New Silk Road hat nichts mit Drogen zu tun, hat wirklich
was?
Mit diesen...
Nein, ja, warum nicht?
Fuck.
Bitcoins.
Ja, auch nicht. Recht wenig. Aber Videos, HTML5-Videos, wenn du durchscrollst.
HTML5-Videos, wenn du durchscrollst.
Das habe ich zum Beispiel, das sowas habe ich auch noch nie gesehen. Die haben so einen krassen Parallax-Scrolling-Effekt, wo so irgendwie, du scrollst quasi so eine Karte runter und gleichzeitig siehst du dann automatisch HTML5-Videos, die im Browser durchgerödelt werden.
Das ist aber auch echt. Aber die funktionieren auf deinem Telefon dann nicht, oder?
Das, die,
weil
das
es geht wird nichts automatisch so gestartet. Es wird nichts automatisch gestartet mehr auf deinem Telefon. Ich hatte das mir ja schon mal angeschaut. Ich wollte ja Rickrolling haben.
Wobei die Sachen, die hier zeigen, die könnten wir auch locker als Animated GIF machen. Das wäre halt.
Mach mal da fucking 10 Bilder draus. Du hast dann einfach mal 25 Megabyte.
Ja, aber guck mal, das hier ist jetzt ein Standbild.
Ja, fuck, du kannst ein Standbild machen.
Ja.
Das, ich glaub,
dafür brauchst du aber kein GIF, dafür nimmst du einfach ein PNG
ich
oder
glaub, so. Ich glaube, H264 kodiert besser immer.
Ja, denke ich nämlich auch. Deswegen willst du da keine GIFs haben.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, wie heißt denn das? Diese One-Off-Pages, die total gut aussehen. Da gab es ja, neulich gab es mal von NPR eine irgendwie über die US-Arbeitslosenzahlen und sowas in der Art. Hat das einen Namen?
Irgendwie ich so? Hab keine Ahnung.
Also ich find's cool.
Aber ich find's nett.
Die Seite schön. Sieht schon cool aus.
Funktioniert. Ja.
New York Times.
Das tolle daran. Ich geh gerade, ich fahre gerade drüber, also auf dem Handy, sie haben es nicht wirklich mobil gemacht, aber du kannst, wenn du irgendwie draufklickst.
Genau, wenn du draufklickst, erst dann.
Dann geht das Ganze irgendwie.
Geht das erst los.
Wenn es denn Videos sind. Also das haben sie nicht für Mobile gemacht, Mobile First ist jetzt voll out.
Mobile Last, genau. Aber diese coolen Bilder wird sie dir auch nicht auf dem Mobile anschauen.
Nee. Auf jeden Fall ist das echt schön. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das rentiert, so was Cooles zu machen.
Nee, manchmal müssen die einfach coole Sachen
haben. Die hatten wahrscheinlich einfach einen Designpraktikanten und haben gesagt, hey, tob dich mal aus.
Also ich glaube ja, dass sie dafür Leute eingekauft haben. Meinst du?
Magic.
Sieht gut aus.
Das ist New York Times, die können einfach Sachen tun.
Die haben Geld.
Die haben Geld.
Ich glaube nicht.
Aber die sind Geld haben schon hingefahren. Die müssen da ja auch hingefahren sein und die Fotos gemacht haben.
Irgendeiner muss es gemacht haben.
Also Geld.
Oder
sieht gut aus. Guckt euch das an, sieht gut aus.
Fetzig.
Genau.
Weiter.
Ja, genau. Mal was ganz anderes. Und zwar Hatsune Miku, das ist dieses türkishaarige Mädchen.
Ach, hier, das ist die SNK vs. Capcom-Geschichte, oder? Gab's die nicht da mit den Haaren?
Nee, nicht ganz. Das ist die dieses Voice, japanische Voice Synthesizer. Wie heißt denn das? Von Yamaha.
Ich glaub, wir schauen Felix gerade alle mit großen Augen an.
Auf jeden Fall so eine Comicfigur mit türkisen Haaren.
Und bekannt dadurch, dass es Voice Synthesized quasi ist. Genau.
Vocaloid,
genau, fucking Vocaloid. Ah. Also, Vocaloid ist quasi ein Voice Synthesizer, das heißt, du sagst dem Programm, was es sagen soll, beziehungsweise was es singen soll, und dann passiert's. Und bis jetzt gab es nur für die japanische Sprache.
Ach, das sind dann so Popstars, die dann so virtuell sind und dann eigentlich nur aus Text-to-Speech bestehen.
Richtig. Ah. Und das ist quasi Autotuning, nur das nächste Level, weil es singt niemand mehr, sondern
Next Level Autotune.
Das ist quasi, doch, wirklich. Und das, ich muss sagen, das kommt hört gut. sich echt autotuned an auch. Also es hört sich an wie jemand, der Shit geautotuned hat einfach.
Shit autotuned.
Irgendwann kommt Musik.
Ja, ich spiele gerade dieses Video ab. Achso, aber da...
Und das Kurze ist, sie hat auch einen japanischen Akzent einfach.
Auch nicht. Wurde ja auch von Japanern gebaut. Okay,
na gut. Könnt ihr euch mal angucken. Ja,
genau, also richtig. Das gibt's jetzt für die englische Sprache, das war das Besondere. Und fand ich eigentlich ziemlich cool, weil die Japaner ja voll hart drauf abgehen. Das heißt, vielleicht passiert es hier auch. Kann sein.
Wir stehen total
alle auf. Also das, wir hatten es einmal, dass sie so ein Hologramm auf der Bühne und die ganzen Leute sind super hart abgegangen dazu. Und das war nicht Tupac, sondern es war quasi dieses Vocaloid.
Richtig. Und oder Gorillas. Die oder? Auch nicht, also Cartoon.
Ja, ja, genau. Ja. Aber da singen ja tatsächlich Menschen.
Menschen. Und hier einfach keiner mehr Autotune. Alles Autotune einfach.
Ja, ich finde es gut, dann kann man das bald auch generieren. Dann kann man das ganze Casting-Shows generieren.
Ja, Casting-Shows so, auto-generieren. Oh, wie nah bist du am Autotune dran? Scheiß drauf.
Nee, die machen das einfach über so einen genetischen Algorithmus, dass du dann live zuschauen kannst, wie das sich so evolutioniert. Und am Ende kommt total das gute Lied raus. Und du kannst dann so voten als Fitnessfunktion. Ja,
nee, das sind dann Hackathons. Da sitzen dann die ganzen Nerds im Keller und die werden dann quasi gefilmt, wie sie so gegeneinander mit ihren Algorithmen antreten. Und dann hast du halt einfach die super...
Ja, ich denke, irgendwann sind sie so gut, dass sie einfach wirklich beliebige Shows, dann die müssen nur noch lip-sinken und dieses genetische Dingens macht dann übers Voting, wer am Ende gewinnt. Ja,
genau. Also ich finde es auch. Ich find's prinzipiell cool. Gleich lassen,
oder? Nee, da kann man es voll automatisieren. Da kann man
einfach das genau, du kannst schon es voll lassen. Automatisieren.
Du kannst einfach,
das ist einfach der nächste Schritt.
Keine Kosten mehr und alle Zuschauer auf einmal.
Genau, ja. Weil alle finden es gut, weil du einfach...
Jeder kriegt seine persönliche Casting-Show. Dann nicht Deutschland sucht den Superstar, sondern du suchst den Superstar.
Genau. Ingo sucht den Superstar.
Ingo sucht seinen Superstar, weil jeder kann einen Superstar haben.
Richtig, und dann kannst du nachher, dann generiert dir noch iTunes-Songs, lädt die direkt hoch, dass du die direkt kaufen kannst. Jamba Sparabos werden da generiert.
Und das Beste ist einfach, dass es nur die Musik ist, die du gut findest. Ja. Ich meine, jetzt mal ohne Scheiß, wie geil wär's denn, wenn du nur Musik hören würdest, die du gut findest?
Das war ganz schön langweilig.
Das wäre total gut. Nein, weil ist ja nicht immer die gleiche Musik, sondern es ist immer andere Musik, die du gut findest.
Dann fände ich es gut.
Fuck yeah.
Und da hüpfen dann nur noch diese haarige Mädchen rum.
Ja.
Fuck yeah, mir aus.
Das muss sein.
Das gehört dazu, scheiß drauf.
Richtig.
Das ist Japan.
Also wenn du magst, können sie auch rothaarig oder brünett oder so
genau, sagen. was du willst.
Genau, du kriegst einfach das, worauf du stehst. Vielleicht sogar Porn. Wenn du...
Genau, du kannst sie dann voten, Porn, check. Nee, du musst Porn angekreuzt haben im Internet.
Du musst den erst Postident machen und dann...
Geht dann halt nicht in UK.
Ja, nee, doch, Postident.
Ja, nee, wenn du gehst zum Ministerium für Internetpornografie und sagst, ich hätte jetzt gerne eine Porno-Casting-Show. Und dann wird die dir generiert.
Und dann musst du deine Pornokarte hinzeigen, die wird einmal abgestempelt. Dann so, ja, sie haben aber bloß auch 11-mal frei jetzt.
Richtig, Ration. Genau. Aber wo wir gerade bei Sachen sind, die Leuten gefallen, ich habe da eine Gift-Datei
verlinkt. Deswegen habe ich es davor gemacht.
Ja. Von Kevin Rose, der unendlich viele Waschbären eine Treppe runterwirft. What? Ist total gut.
Also Kevin Rose ist der
Gründer von Dick.com.
Genau. Der hat auch für Dignation einen echt lustigen Podcast oder nee, Videocast am Anfang gemacht. Einen der ersten, die so richtig groß waren. Und
er hatte eine Epidemie bei sich zu Hause, oder?
Nee, ich habe das originale YouTube-Video da auch noch verlinkt. Im originalen Video sieht man irgendwie, wie sein Hund, also er hat da Überwachungskameras vor seinem Palast, wo er da halt lebt. Und da wurde sein Hund von den Waschbären angegriffen. Und du siehst dann halt im Video, wie er dann irgendwie seinem Hund zu Hilfe kommt. Er rennt so hin, nimmt den Waschbär und wirft ihn einfach so die Treppe runter.
Und es ist gut, dass er auch dafür noch eine Webcam hatte, ja.
Genau, und er hat halt überall auch so, wo es die Treppe runter geht, auch eine Überwachungskamera. Und irgendjemand hat jetzt diese GIF-Datei gebaut, wie du quasi Kevin Rose dabei zuschauen kannst, wie er einfach nach hinten seine Arme tut, den Waschbär nach unten wirft, der verschwindet dann so im Dunkeln und dann greift er wieder nach hinten und hat so einen Endlos-Loop.
Die Augen von diesen Waschbären. Das
ist einfach so cool.
Ja. Könnte ich mir auf jeden Fall stundenlang anschauen.
Ich kann das auch so. Wir brauchen jetzt auch keine Sendung mehr. Können wir mal diesen Waschbären anschauen.
Kevin Rose.
Kevin Rose. Und sehr gut. Der supportet dich nicht einfach nur, sondern der wirft einen Waschbären die Treppe runter für dich.
Richtig.
Fuck yeah.
Kevin Rose ist gut.
Gut, der BGH findet Werbung für Kinder blöd, also nee, Internetwerbung.
Der verbietet ihn.
Die verbietet die sogar?
Verboten. Ja, und zwar diese Werbung so, hier, kaufe dieses komische...
Jamba-Sparabo.
Ja, Jamba-Sparabo für...
Schlumpfbären, kaufe diese Jamba-Schlumpfbären.
Für deinen Online-Charakter oder sowas. Und das ist jetzt verboten.
Aber nee, das Urteil ist ausnahmsweise noch nicht rechtskräftig.
Ausnahmsweise.
Richtig.
Aber bald.
Da habt ihr nochmal, ich weiß nicht, was das heißt, aber es macht für mich keinen Sinn.
Das macht für mich auch
keinen Sinn. Ist komplett falsch, aber ist jetzt auch egal.
Das ist verboten.
Rage. Ja, irgendwie gab es da Runes of Magic von der Softwarefirma Gameforge. Das ist auch so ein gratis und dann irgendwie für Waffen.
Free-to-play halt.
Free-to-play und.
Sitzen übrigens in Karlsruhe.
Ja.
Ja, die sind jetzt erstmal hart gefuckt worden
vom BGH. Der Text sei eindeutig auch an Kinder gerichtet. Das sehe man an der Wortwahl sowie der Möglichkeit, per SMS zu bezahlen.
Stimmt, weil, wir können auch per SMS bezahlen.
Irgendwie. Natürlich, Erwachsene zahlen nicht per SMS.
Noobs.
Noobs zahlen per SMS und Kinder.
Kinder sind Noobs. Noobs zahlen per SMS. Direkt an Kinder gerichtet.
Das war das so eine deduktive Logik, so ein einfacher Dreisatz.
Ja.
Also erstens, Noobs zahlen mit SMS. Zweitens,
Kinder sind Noobs.
Nee, zweitens, Noobs sind dumm. Drittens, Kinder sind dumm. Was bedeutet, Kinder bezahlen mit SMS?
Lass das mal. Ja, und auf jeden
Fall.
Du
hast gesagt, Kinder sind dumm. Ich weiß, ich habe damit nichts zu tun.
Als Kind war ich dumm.
Auf jeden Fall gab es da irgendwie mal eine Werbeaktion und GameFortune hat gesagt, ja, wir machen es auch nicht mehr und.
Wir machen es nie wieder.
Also diese ganzen In-App-Käufe, ich finde, da sollte das, also, ich wüsste nicht, was sich da der Gesetzgeber einmischt. Das ist Erziehungsaufgabe. Also, wenn ein Kind.
Kinder dürfen eh nichts kaufen.
Richtig.
Also wobei, unter 14 sind die nicht rechtskräftig, die dürfen eh nichts machen.
Und wie war es von 14 bis 18 nur in ihrer Möglichkeit? Was für Schlumpfbeeren für 1 Euro?
20 Euro.
Das geht.
Aber was ist, wenn du für ganz 100 Mal 1 Euro Schlumpfbeeren kaufst?
Dann haben deine Eltern nicht. Was falsch gemacht und dann müssen die es halt ausbaden. Dann lernen sie mal, dass sie aufpassen, was ihre Kinder tun. Ich finde es Blödsinn,
dann
dass man da...
Dann verklagst du halt das Unternehmen und sagst, mein Kind hat Scheiße gebaut, ihr habt nicht geholfen, deswegen...
Das ist wie der Typ, der Apple verklagt hat, weil er Pornos angeschaut hat.
Hab ich auch gerade dran gedacht, muss ich sagen.
Das ist so, lol, ich habe alles falsch gemacht. Verklage ich jetzt jemanden wegen.
Ja. Und in USA funktioniert es einfach so, bam, ja.
Ja, und dann musst du dir auch nur den Kaffee deine Zunge am Kaffee verbrühen und kriegst Millionen.
Geht nicht mehr.
Das geht, ja.
Überall jetzt. Steht es drauf. Hast mal drauf geguckt, überall steht es
aber
drauf.
Aber irgendjemand hat es gemacht, deswegen schreiben sie es jetzt drauf. In Deutschland, wenn du das machst, sagen die einfach, ja, der gesunde Menschenverstand sagt, es ist heiß, es ist heißer Kaffee, man könnte sich daran was verbrennen.
Bei uns ist aber Kaffee auch nicht heiß. Bei denen ist Kaffee heiß. Ich habe Kaffee gekauft und ich konnte den eine fucking halbe Stunde nicht trinken. Ich habe es versucht, es ging nicht. Die machen diese Americanos, wo sie so ein bisschen normalen Kaffee und ein bisschen Lava drauf gießen. Und dann bist du da mit einem super isolierten Becher, der quasi außen kälter ist als innen. Die haben wahrscheinlich Piezo-Elemente reingebaut. Denkst dir so, ja geil, ist ein schöner Kaffee. Ja. Und dann, die Zunge ist einfach weg. Du lässt es da drauf und es geht direkt runter, hast ein Loch im Kinn und dann war's das. Und bei uns so ein Kaffee, da kannst du mit drin baden und denkst dir so, ja, ist jetzt warm, aber...
Nee, die,
also,
machen
fucking heißen Kaffee.
Die machen da irgendwas, dass der heiß bleibt oder
klar,
so.
Klar, die machen da.
Ist egal, du würdest in Deutschland trotzdem nichts dafür kriegen.
Ja. Aber ich meine,
was wenn du dir tausendmal die Zunge drauf
verbrennst. In Kanada gibt's Gesetze, dass du keinen, keine lebenden Elche aus dem Flugzeug werfen darfst.
Ist ja auch so, was? Irgendwie sowas. Nachdem, wie hoch, wenn es nur 2 Meter grad hochfliegt, da geht's noch, ne? Ich meine, das kann ja so springen.
Ja.
So.
Nee, aber ich meine, da muss ja schon mal jemand auf die Idee gekommen sein, das zu tun.
Ja, doch. Also ich meine, vielleicht hatten die auch Angst einfach.
Ja, vielleicht hatten die Angst.
In Deutschland haben sie gesehen, oh shit, Rosinenbomber, was passiert, wenn wir Elche werfen? Elchbomber, holy shit, das ist nicht gut.
Hey, na, bei uns ist zumindest schon mal ein Elefant aus der Wuppertaler Schwebebahn rausgefallen.
Wie kommt der da rein? Okay, Bahn auf, Elefant rein, Bahn zu, aber...
Ja,
genau so. Ja.
Für ein Zoo war das.
Das war eine Werbeaktion, glaube ich.
Sehr gut.
Das habe ich nämlich.
Und dann hat er Angst bekommen und ist rausgefallen. Vielleicht haben es die Elche aus dem Flugzeug rausgekommen. Aber wir haben, also ich meine, wir machen ja auch scheiß Gesetze, aber das haben wir nicht geregelt.
Aber das ist ja nur, wenn du es quasi selber tust und nicht, wenn er selber aus dem Flugzeug springt, kann ja passieren.
Das heißt, wenn Elche selber aus dem Flugzeug springen, ist es okay.
Ja, und das Problem ist auch nach wie vor, dass wir kein Case Law haben, weil wenn Amis, wenn es Gesetze gibt, muss das nicht heißen, dass die auch gelten. Das kann dann sein, dass ein Gericht irgendwann mal gesagt hat, nee, ist egal. Bei uns ist halt, Gesetz ist Gesetz.
Also bei uns basieren nicht die Gerichte auf anderen Gerichten, die irgendwann mal was entschieden haben, sondern bei uns guckt sich jeder Richter erstmal das Gesetz an und entscheidet dann auf Basis vom Gesetz. Nur wenn irgendwie grobe Abweichungen sind, werden vielleicht nochmal andere Gerichtsurteile hinzugezogen.
Und bei den Amis ist halt so, dann steht zwar in dem Gesetz von dieser Kleinstelle, dass du Schotten nach dem Mittagessen erschießen darfst, aber dann hat irgendwann mal ein Richter gesagt, ja, nee, ist nicht so. Und das musst du dann halt wissen. Du solltest
14 Uhr schießen.
Du solltest dann halt wissen, was alle Richter jemals gesagt haben. Was ein bisschen ein komisches System ist, muss man zugeben, weil es sind schon verdammt viele Sachen, die sagen. Und auch widersprüchlich und generell recht komisch, aber naja.
In Amerika darfst du jeden erschießen. Also zumindest in Florida, der dir auf der Straße komisch vorkommt.
In Florida sollte, also...
Sollte man auch... Hat mal gesagt.
Ich hab's nicht gesagt.
Compliance-Lampe auf Rot. Sorry.
Fuck. Yeah.
Mark,
ich hab gedacht, ich kann. Ich hab's doch gar nicht gesagt.
Flydi war's. Sorry.
Mark hat's gedacht. Flydi hat's gesagt.
Mark ist immer noch dunkelgelb, weil das nur gedacht hat.
Ja, genau. Das ist okay. Auf Rot. Du kriegst Rot.
Ja. Okay, Korrektur, es war übrigens nicht Kanada, sondern Alaska.
Dasselbe.
Aber
das ist quasi gleich.
Bitcoin, mehr Bitcoin.
Bitcoin!
Satoshi Dice wurde für 11,5 Millionen Dollars verkauft.
Nicht What? Dollars, Cash sondern irgendwie in Bitcoins.
Cash
Die Money, wurden in ja. Bitcoins gekauft.
Was kannst du ja aber, kannst du ja zur Zeit kannst du es einfach durchbrennen dann. Dann tust du einfach die Bitwall nach unten, bis sie nur noch 2 Dollar wert sind, aber du hast ja dann 10 Millionen, das ist gut. Das
ist natürlich ziemlich
cool. Genau, Satoshi Dice war eigentlich eine ganz coole Sache, die auch manche Leute gehasst haben. Das ist so eine Gambling-Seite. Da sitzt so ein Random Number Generator hinten dran. Und die sagen dann halt, für eine 1 zu 50 Chance schickst du hier deine Bitcoins hin, für 1 zu irgendwie 2 schickst du hier hin. Und da konntest du einfach quasi einen Bitcoin-Client das da hinschicken. Und Satoshi Dice hat dann gewürfelt. Und also hat es dann irgendwie so fair gemacht. Bedeutet, er hat dann gesagt, ja, wenn die generierte Transaktionsnummer irgendwie hinten folgende bla hat, dann überhaupt bla. Also ein vollautomatisiertes Casino, wo du im Grunde Zeug hinschicken konntest und wieder zurückbekommen hast.
Das ist einfach das nächste Level, echt.
Das war ganz lustig, so am Anfang, wo Bitcoins nichts wert waren, konntest du da was machen und du siehst auch halt so die ganz krassen Gewinne, wo dann einer irgendwie so 0,1 Bitcoin hinschickt und dann irgendwie 20.000 Bitcoin zurückbekommt, weil er einfach fucking Glück gehabt hat. Und die wurden verkauft. Wurde an, wie hießen sie, also die hatten auch so, wie heißt's, Aktien. Bedeutet, die haben offengelegt, wie viel, also die mussten ja nicht offenlegen, du konntest ja sehen, automatisch generieren, was, wie viel Gewinne die gemacht haben. Du siehst ja, wie viel Coins reinkommen, wie viel rausgehen und hast eine Bilanz,
kannst
die einfach so rausparsen. Und die haben auch Aktien rausgegeben, haben gesagt, ja, hier, wir brauchen irgendwie Server für die Seite irgendwie am Laufen zu halten und die ganzen Maschinen, die im Hintergrund das Zeug da abdingsen. Und die haben dann auch ordentlich was ausgezahlt, also Dividende und so und war schon ganz fetzig. Und auf jeden Fall hat da irgendeiner für unendlich viel Geld das gekauft und Bitcoin, 11 Millionen Dollar, ist ja doch schon ein bisschen Geld eigentlich.
So ein billiges Ding eigentlich. Aber
aber sie haben halt einen riesigen Kundenstamm, waren so die ersten Großen, die das von Anfang an gemacht haben. Ja. Und hatte ich auch mal Aktien von, war cool.
War Glücksspiel schön. Im Internet, oh Gott. Das ist doch bestimmt verboten.
Verboten.
Das ist einfach so gut. Früher hast du wenigstens noch irgendwas gemacht. Du hast irgendwie einen einarmigen Bandit gezogen oder irgendwo eine Taste gedrückt und jetzt schickst du einfach dein Geld irgendwo hin und es wird weniger.
Oder mehr.
So praktisch. Ja, Quatsch. Es wird immer weniger im Durchschnitt.
Die Bank gewinnt immer.
Natürlich. Ansonsten machst du mich so ein Casino nicht. Pass.
Dafür wird die Polizei ja Masterkeys haben.
Das ist echt so gut.
Wer will die nicht haben?
Am besten Master Root Keys von allen.
Ja, natürlich. Also sie wollen die Keys von den, also die SSL Keys quasi, damit sie es nicht mehr so schwer haben, SSL Manager Middle zu machen.
Aber ich wäre davon ausgegangen, dass sie das schon haben.
Ich weiß nicht.
Jedenfalls also die NSA hat es auf jeden Fall.
Ja.
Warum fragt die Polizei nicht einfach die NSA? Ich verstehe
Polizei
nicht.
Hat
die NSA redet nicht mit denen.
Die Sache ist halt,
dass die sind doch Noobs.
Die Polizei sollte.
Welche Polizei überhaupt? Worum geht's?
Die Feds.
US-Government.
Ja, die können doch echt die NSA fragen.
Die FBI, ja.
Also ich meine...
Ja, also du willst ja eigentlich NSA auch nicht Man Key in the Middle machen.
In jedem Browser drin.
Du willst ja auch eigentlich nicht Man in the Middle machen, sondern willst einfach nur die Daten abgreifen, wenn die schön aufbereitet sind. Ich meine, fuck. Du willst doch nicht irgendwie den Traffic dir anschauen müssen und so. Du willst einfach warten, irgendwie hat er sich E-Mails angeschaut, dann gucke ich mir die E-Mails an.
Ja, und außerdem ist es ja... gerade wenn sie dann mit irgendwelchen, ich meine, bevor du irgendeinen so kleinen Krepel-Forums-Provider mit irgendwelchen Servern, vielleicht hat er die Server ja in Uganda stehen, aber hat halt SSL-Zertifikat von GoDaddy gekauft. Ja. Und dann kannst du dich einfach nämlich vor den, keine Ahnung, an den nächsten Comcast-Schrank hocken und baust dann einfach ein Man in the Middle. Also sobald der, ich meine,
nee, du musst kannst, nicht Man in the Middle machen, sondern du kannst einfach oder, nur warten und den Traffic dann später auslesen. Du musst nichts Man in the Middle.
Wenn du den Handshake...
Du hast keine Perfect Forward Secrecy. Das ist alles spezifiziert, aber du brauchst es nicht mehr. Du kannst einfach den Traffic nachträglich entschlüsseln.
Aber die können doch, gerade wenn du so ein Diffie-Hellman-Verfahren machst, dann wird ja ein neuer Schlüssel ausgehandelt, aber die können ja...
Genau, du kannst den aber auch wieder daraus rechnen.
Aber ein Diffie-Hellman kannst doch im Klartext. Das ist ja der Sinn von Diffie-Hellman, dass du quasi zwei Leute hast, die offen irgendwie Zeug machen und am Ende ein gemeinsames
Solange du den Handshake gesehen hast, reicht es.
Für Diffie-Hellman nicht? Das ist ja der Sinn davon, dass du das offen machen kannst. Jeder kann zuschauen und das klappt dann irgendwie nicht.
Du kennst die eine Seite. Bei der du den Private Key von einer Seite hast.
Wenn du einen Man in the Middle machst.
Nee, es gibt.
Flying, sag doch mal was.
Es gibt eine Spezifikation, die nennt sich Perfect Forwarding Secrecy. Und die spezifiziert genau das. Nämlich, dass du nicht den Master Key zurückschließen kannst. Aber das macht keiner.
Ich bin überzeugt. Fleidi, sag mal was.
Wir haben einfach noch eine nächste Sendung, wo du dann das quasi...
Aber Diffie-Hellman, da war doch das Prinzip davon.
Das ist doch zu lange her einfach.
Ich hab gerade abgeschalten, weil ich von einem lustigen GIF amüsiert war.
Diffie-Hellman.
Ja, Diffie-Hellman, ja.
Ist der Sinn, dass du quasi, selbst wenn du zuschaust und du siehst den Austausch am Anfang, dann am Ende haben die beiden ein gemeinsames Secret.
Richtig.
Aber selbst wenn du da live zuschauen kannst, bringt es dir nichts.
Weil die sich ja beide eine Zahl merken, damit irgendwas machen, das übertragen und daraus kannst du dir dann ein Shared Secret berechnen, aber jemand, der die beiden Exchanges quasi beobachtet, kann das nicht, weil die ursprünglichen Zahlen nicht haben.
Richtig,
das
genau.
War ja die,
aber
die,
du,
die
hast Geschichte. Ja, du hast ja die eine ursprüngliche Zahl.
Nee, das ist ja randomized, was der sich ausrechnet. Aber was du machen kannst, ist, du kannst einfach ein Man in the Middle machen und dann quasi die vier Helmer mit dem anderen machen. Ja. Dann hat der mit dir ein Secret, aber das kennst du dann ja. Und du hast dann mit dem offiziellen Server ein Secret, das ist auch okay. Und also gerade mit dem SSL könnte er eben eine Man in the Middle abfangen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht brauchst.
Das verschieben wir auf die nächste.
Genau, wir vertagen das hart.
Guckt euch das nochmal an.
Krypto-Saat, lass einfach shopping gehen.
Oh, genau. Das Google versus QR-Code-Hack.
Das ist ja, das war letzte Woche schon und jetzt gab es halt auch die ganze Dokumentation und ein CVE und ganz viel anderen coolen Shit dazu. Und es gab sogar ein Video, was ich aber irgendwie nicht gesehen habe. Ich musste auf
E-Mail einfach hinrennen und sagen, Google Glass, YouPorn-Videos von...
Lol.
Google Glass, Bilder von Goatse. Dann rennst du weg.
Nee, du musst...
Lol. Heino,
10.000 Tabs, Heino nackt, Google-Bildersuche.
Auf jeden Fall gab es ein
relativ
QR-Code cool. Buffer Overflow.
Genau, und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil das ist das, was du dir dann vorstellst, so du gehst irgendwo hin und dann wird dein Brain gehackt, einfach so aus Versehen, so whoops, fuck it, Brain.
Ist ein bisschen wie so Epilepsie für Geräte, du flashst es einfach so ganz fies und dann stürzt alles ab.
Ja, und das
heißt, wir packen jetzt überall diese QR-Codes in die Gegend und die ganzen Google Glass-Leute fucken dann ab.
Das ist, ja, also du kannst natürlich, also es gibt jetzt schon das Update und irgendwie muss 19 Tage gebraucht, das zu fixen und shit. Aber prinzipiell ist es natürlich trotzdem eine coole Sache. So wirklich, so du musst nichts mehr tun, sondern du läufst nur rum mit deinem Google Glass Brain Computer und dann bam, wirst du geowned. Einfach so, bats.
Das war wie damals, als bei
du musst einfach nur nicht hingucken.
Bei Apple die LibTiff-Exploits drin waren. Also wurde so,
wenn die Augen zu machen, hilft das halt auch nichts.
Damals konntest du ja auch so diese Unlock-Me-Seiten machen, wo du quasi im Browser dein Handy anlocken konntest. Mhm. Und da konntest du ja auch, also manche QR-Code-Reader haben ja automatisch die Webseite aufgemacht, wenn es eine URL war. Und da konntest du auch schon damals so Sachen pwnen, wo du dann einfach irgendwie eine Bitly-URL auf irgendeinen so Exploit-Seite.
Ja, aber das Besondere ist ja, dass du es wirklich an deinem Kopf hast. Das ist quasi ein Teil von deinem Körper irgendwie geworden ist.
Macht oder Sinn. So. Wie schwer kann es eigentlich sein, fucking QR-Code richtig zu parsen, ohne dass der Buffer Overflow macht.
Super hart.
Es gibt einfach zu viele davon. So Barcodes und QR-Codes und dreidimensional und fünfdimensional.
Es gibt halt auch gefühlt irgendwie 2,5 Libraries, die das machen und wenn dann einer irgendwo ein Overflow drin ist, dann hast du es gleich in allen Devices.
Aber das ist schon tragisch. Das gefällt mir nicht. Was soll's.
Können wir das Mail-Thema auf nächstes Mal verschieben?
Ja.
Das ist, sonst brauchen wir jetzt hier noch eine Stunde.
Lesefu, machen wir mal ein bisschen schneller.
Genau. Prison-Dilemma.
Genau, das Prisoners-Dilemma ist ja so eine Game-Theory-Geschichte. Ja. Bedeutet, so die Idee ist, da sind zwei Leute, die irgendwie getrennt voneinander befragt werden und dann gibt man denen die Auswahl. Entweder du verpfeifst den anderen.
Das hatten wir schon mal.
Dann gehst du irgendwie...
Oder?
Kann sein, dass man schon mal hatten, Game-Theory. Dann gehst du eben schuldfrei aus oder du sagst nichts und dann
also entweder sagen,
dass der dich verpfeift.
Genau, entweder sagen beide nein, dann wäre es am effektivsten. Oder? Nee, also für dich wäre es am effektivsten, wenn du immer verrätst. Ne?
Genau, das ist so die Idee.
Ja.
Und auf jeden Fall haben sie das mal durchgespielt mit echten Gefängnisinsassen. Stellt sich raus, die sind wesentlich netter zueinander als Studenten.
Sehr gut.
Also das Prisoners-Dilemma ist nicht wirklich für Prisoner gedacht, weil die sich nicht gegenseitig verpfeifen.
Sehr gut. Prisoners-Dilemma sieht man unter anderem auch in Batman The Dark Knight mit dieser Szene auf diesen Booten, wo sie sich gegenseitig in die Luft sprengen sollen.
Ja,
verboten.
Ja.
Verboten. Mhm. Das ist genau dasselbe Prinzip.
Mhm. Stimmt. Okay.
Ja, genau. Forgotten Employee. Weitere Lesefu. Das ist ganz nett. Ich weiß keine Ahnung, was das überhaupt ist. Auf jeden Fall habe ich es mal angefangen zu lesen. Und das ist so eine Geschichte über so einen Office-Typ, der irgendwie
irgendwann keinen Job mehr hat, aber einfach zu Meetings auftaucht und es ist ganz nett geschrieben, ich habe es mal geinstapapert und er sagt dann so, ja, da wurde ich irgendwann versetzt, aber dann wurde mir quasi, wurde diese Abteilung irgendwie umverlegt und auf einmal musste ich nichts mehr machen und dann einen Monat später hat sich herausgestellt, dass keiner mehr irgendwie auf mich aufpasst und es gibt keinen, der richtig über mir ist, aber ich bin schon zu lange dabei, dass mir irgendjemand blöd kommt und er schreibt dann halt so, dass er irgendwie nichts mehr macht und einfach zu Meetings geht teilweise und
aber solange er noch Geld kriegt, ist alles okay.
Ja, und es ist nett geschrieben, ist so eine Kurzgeschichte. Ich denke, keine Ahnung, was werden das sein?
Okay.
5 Seiten.
Das wäre natürlich, das war
gut. Und er findet einfach noch einen Freund, der einfach das gleiche Ding hat.
Ja, und das ist voll gut. Es ist echt nett geschrieben. Auf jeden Fall Forgotten Employee. Auf so einer komischen Google-Site-Seite. Weiß nicht, was da los war.
Scheißegal. Bam. Ist lustig.
Richtig. Mein
Lesefrau. Matter, Antimatter.
Genau, Matter, Antimatter and the Unified Theory of Garbage Collection.
Das klingt schon mal ein guter Titel, also es klingt ja interessant.
Das ist auch sehr gut. Das ist ein Blogpost, der einen Paper, also der sich auf einen Paper bezieht, was von einem Herrn Bacon geschrieben wurde. Also der referenziert es dann auch als Bacon et al. Das ist ein Paper aus 2004, wo es im Endeffekt darum geht, dass die Autoren so sagen, ja okay, es gibt so die grundlegenden Sachen, es gibt Reference Counting und es gibt Mark and Sweep. Und wenn man die richtig strukturiert, dann sieht man, dass es eigentlich nur so unterschiedliche Seiten der gleichen Medaille sind und die grundlegende Schlussfolgerung, die da darauf folgt, ist, dass halt so die ganzen modernen Garbage-Kollektoren Hybrid-Systeme sind, die beides einsetzen und die zeigen das dann halt so ein bisschen einfachen Pseudocode-Beispielen. Und was der Mensch in diesem Blogpost jetzt gemacht hat, ist, der hat es ein bisschen zusammengefasst, der erklärt es so ein bisschen und der hat die Code-Beispiele nach Ruby übersetzt, sodass man sie halt so irgendwie als Ruby-Code lesen kann und Syntax gehighlightet und schön. Und ist ganz informativ und ganz nett zu lesen. Fand ich gut.
Android hat ja auch ein Problem gehabt mit seinem...
Hatten wir noch nicht. Android hat nicht nur ein Problem, Android hat 6 Probleme.
Mindestens.
Saurik, der Typ, der irgendwie auch den Cydia gebaut hat, ja, und stimmt, das ganze Zeug, der hat mal so ein bisschen geschaut, also das ist ein Artikel, der beschreibt so dieses Problem, wie das raufkommt, so ein bisschen auf Source-Code-Ebene, ganz cool. Und mein schönster Satz war, dass er gesucht hat, wie viele ANSIP-Implementationen in der Android-Codebase es gibt. Es gibt 8. Die haben 8-mal ANSIP implementiert, mal in C++, mal in Java, mal in C. Fucking unendlich viele ZIP-File-Dinger.
Deswegen sind die alle verschieden kaputt, oder was?
Ja.
Voll gut.
Das heißt, die haben 8-mal in die Codebase ein ANSIP reingebaut. Das ist so schön.
Also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon irgendwie kaputt ist oder mehrere auf unterschiedliche Arten und Weisen kaputt sind, ist durchaus gegeben.
8-mal fucking ANSIP, ich wollte es nochmal sagen.
Ja, also ich meine, man verkauft ja die Quellencode. Also, wenn es mehr ist, ist es besser.
Mehr Deswegen, Source gleich mehr gut.
Mehr Geld.
Richtig, werden pro Zeile Code bezahlt. Ja. Deswegen schreiben das einmal und in C, Bug, einmal in C++, einmal in Java. Ja.
Und pro gefundenen Bug.
Dann macht Sinn. Auf jeden Fall, wenn jemand mal die Technik dahinter sehen will über diesen Master Key Snafu und wissen will, warum Android 8 ANSIP-Implementationen hat.
Das wird er dir auch nicht sagen können, ja, oder?
Nee.
Deswegen, nicht deswegen lesen, aber wegen der anderen Sache.
Richtig. Es ist ganz nett, mal durchzulesen.
Okay, sehr schön. Nächster Pick ist von mir, Practical Typography.
Gesundheit.
Ja. Mhm. Das ist quasi so eine Typografie-Einleitung, was es so gibt und worauf man achten sollte und warum man Sachen macht und warum man Sachen nicht tut und sieht ganz nett aus. Ich habe es aber noch nicht komplett durchgelesen, ich habe bloß einmal reingeguckt und sah ganz nett aus. Genau, er redet so über, warum man Sachen, also wofür man bestimmte Sachen, Textformatierung verwendet am besten und wofür man es nicht benutzen sollte und warum man zum Beispiel keinen Unterstrich benutzen soll. Also nicht Sachen unterstreichen soll, weil das halt von damals noch ist, wo du Sachen nicht fett machen konntest. Zum Beispiel.
Gibt es das irgendwie als...
Was?
How to make a PDF. Weil das ist ja so eine Seite, die irgendwie...
So eine Art Seite, die wieder ein Drittel von der...
Ich will es nach Instapaper irgendwie.
Mach halt.
Aber ich kann nicht.
Genau. Das zweite ist technisches Thema, und zwar Bonding Ethernet 0 und WLAN 0 together to make an active backup link. Was eigentlich...
Aber nur Backup, oder?
Also. Active und Backup. Also du hast quasi Ethernet... Und wenn das Ding verreckt, weil dein Router scheiße ist oder weil du irgendwie was gemacht hast, dann benutze halt das Backup-WLAN. Mhm. Und prinzipiell ist das eine coole Sache. Ich habe es bloß gesehen. Das ist ein Blogpost zum Thema Nix OS, wo ich auch schon mal drüber geredet habe. Und das sieht auf jeden Fall richtig aus und gibt es einen ganz kleinen Einblick in.
Weil es gibt ja beim Bonding irgendwie zigtausend
Ja, genau, Varianten, das ist, wie das, das ist Active Backup, weil du brauchst dafür nicht irgendwie Bonus-Features, sondern das funktioniert einfach.
Ja. Mm, Bonus-Features.
Also zum Beispiel, wenn du wirklich so Active-Active-Bonding haben willst, wo die sich da irgendwie abwechseln, dann braucht dein der Switch irgendwie Bonus-Features.
Nicht unbedingt.
Je nachdem halt.
Also in bestimmten Varianten ja, aber es gehen auch welche ohne.
Es gibt halt diese super Bonus-Variante, die du immer haben willst,
wobei,
aber die kann halt
du auch
deinen Switch nicht.
Oder ja, Router. Genau, das kommt halt auch drauf an. Du willst auch nicht ein langsames Netzwerk und ein schnelles Netzwerk zugleich bonden, genau. Weil das auch nur Probleme bringt.
Genau, deswegen
dann kommen die Pakete an irgendeiner Stelle irgendwie unterschiedlich schnell an.
Ja, das Problem ist ja, wenn das Netzwerk wirklich schneller ist, dann ist auch die Latenz kürzer und zwar der Faktor, wie es langsamer ist. Das ist halt, das ist halt schon außergewöhnlich.
Aber Active Backup klingt gut.
Ja.
Ruby Archive.
Genau, Practicing Ruby, das ist so ein Subscription-Service, wo man irgendwie so regelmäßig Artikel über Ruby-Programmierung bekommt, die von so einem Menschen kuriert werden, der sich, wie heißt der? Gregory Brown nennt. Und dafür gibt es jetzt so, ich glaube, die ersten 4 Ausgaben oder die ersten 4 Monate oder was auch immer. Auf jeden Fall sind es 4. Da kann man sich das Archiv auf GitHub angucken und durchlesen und was dabei lernen und so. Das finde ich ganz nett. Also da ist jetzt halt, sind halt irgendwie mal so die älteren, der nennt es Volumes, die sind jetzt da mal rausgefallen und die kann man sich jetzt halt angucken.
Wenn es einer mit Curl und WGET und Bash so zusammenfrickeln kann, dass da am Ende eine Markdown-File rausfällt, dem wäre ich sehr verbunden.
Gibt ja also auch irgendwas? Jetzt musst du hier auch schon mal ein bisschen was auf den Tisch legen.
Meine Anerkennung.
Das reicht nicht. Anerkennung kannst du nichts verkaufen.
Er wird im Podcast
Bitcoins?
Erwähnt.
Nee, Bitcoins
sind
0, Bitcoins sind heilig. Bitcoins kann man nicht benutzen heilig. Für irgendwas. Nee.
Muss man erhorben.
Ja. Korrektur, die Artikel.
Hort that shit.
Ja. Die Artikel selbst, die liegen nicht auf GitHub, sondern.
Nur die Links.
In der README.
Fucking dreist.
Aber man könnte sich da Dinge bauen, die das Ganze zusammenfrickeln und dann irgendwie einen Markdown.
Ja, packen. Sonst mache ich selber. Das
ja.
ist dann.
Aber ich da geht ja der Markdown ja. an.
Aber ich bin nicht so lange wieder nachts wach. Das ist auch
genau.
nicht gut.
Ach, auf jeden gut. Fall sind da jetzt.
Keine Clubmate trinken.
Auf jeden Fall sind da jetzt 4 Volumes, was auch immer das bedeutet. Das sind im ersten sind 26 Artikel und im zweiten 15 und so weiter und so fort. Die kann man sich alle mal durchlesen.
Ist das eher so Ruby für Noobs oder Ruby für Hardcore-Super?
Ich denke sowohl Götter. Als auch. Da werden halt auch so die Prinzipien mal erklärt.
Was macht gute Software aus oder so gibt's
ja.
auch drin.
Ja, oder halt wie verwendet man Ruby-Module und was kann man damit machen und so weiter. Oder wie implementiert man mal eine interne DSL in Ruby? Solche Geschichten. Also ich glaube, da ist halt sowohl was für einen Einsteiger als auch für irgendwie.
Ist auch nicht alles Ruby, also ist doch teilweise so Yadidadi.
Ja, die Daddy.
Software-Programmieren Zeug. Ich habe noch 20 Minuten Akku. Wir müssen fertig machen.
Ich habe
Nein, 20 Minuten.
20 Minuten, Punkt. nächster Pick. Running a Real Site powered by Docker. Ich habe gesagt, Docker finde ich irgendwie ganz interessant. Und da gibt es irgendwie so einen Automation-Blog, wo der so ein bisschen beschreibt, wie der irgendwie RethinkDB mit irgendwie Apache und allem anderen zusammenfrickelt. Und da dann so ein Push-Deployment mit Docker macht. Es ist ganz cool beschrieben. Wenn man schon öfter mal was von Docker gehört hat, aber sich schon mal immer irgendwie nicht genau vorstellen konnte, wie man denn da jetzt irgendwie eine Webseite drauf laufen lässt, dass also quasi alle Services in Containern eingesperrt sind, also wie SE Linux, nur cooler, dann den Blogpost. Kommt gut. Nächster Pick ist Log4j 2, Performance Close to Insane. Anscheinend gibt es irgendwie Leute, die Probleme haben, in Sachen zu langsam loggen. Und in Log4j 2 haben sie irgendwie so total komisches Zeug gemacht und sind
Magic
super, schnell. Super schnell, wenn du mit 64 Threads gleichzeitig loggst, was ja alle machen wollen eigentlich.
Alle.
Ja. Fucking jeder. Und,
die ganze Zeit.
Immer. Und da gibt es dann auf jeden Fall einen Blogpost dazu, wo sie auch ein bisschen drüber reden, wie das da so geht und was ist der Unterschied zwischen Async-Appenders und den neuen Async-Loggers und Java. Aber Performance ist immer gut. Deswegen.
Performance. Dann kannst du nicht nur wie viel sind das? 1,5 Millionen pro Sekunde machen, sondern 18 Millionen.
Mehr loggen.
Das ist echt praktisch.
Einfach mehr
weil loggen. So viele Log-Messages.
Richtig.
Wer guckt sich die nachher an?
Niemand.
Ja.
Wer ist denn das nächste hier? MacFu.
Ich bin der nächste.
Side-Channeln tust du wieder.
Genau. Das ist tatsächlich mal ein echtes Paper. Im Gegensatz zu dem anderen Shit, was ich sonst immer habe. und es ist relativ frisch, und zwar es geht um Side-Channel-Angriffe auf den Level-3-Cache von deinem CPU.
Was man halt so macht.
Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil du hast dann, also die zeigen halt, wie du den Level-3-Cache nutzen kannst, um da den GPG-Key rauszufinden, quasi.
Fertig.
Und das dieser Angriff funktioniert dann halt nicht nur auf so, ja, du bist jetzt auf dem gleichen Computer, sondern du bist auf irgendeinem virtuellen Computer und hast dann halt quasi trotzdem den Side-Channel auf dem Level-3-Cache.
Mm. Oh.
Und das ist eine ziemlich coole Idee eigentlich. Also das ist auch ein Paper, wie gesagt, das heißt voll viel Technik-Dinge.
Technik-Dinge.
Technik-Dinge, die ich auf jeden Fall überhaupt niemals verstehen werde. Aber das heißt ja nicht, dass andere Leute, die diesen Podcast hören, ihn vielleicht doch verstehen und mir dann erklären können.
Mm.
Genau, also prinzipiell geht es darum, dass erstmal die verschiedenen Techniken erklärt werden, die es davor schon gab zu Sidechanneln im Level-3-Cache. Das heißt, jemand anders hat sich dazu auch schon Gedanken gemacht. Und sie zeigen halt, wie sie es tatsächlich dann praktisch nutzen können und dann irgendwie hart Dinge rausrechnen können.
Einfach mal hart Dinge rausrechnen.
Genau, weil quasi sie belegen dann, also wie ich es verstanden habe, hast du die Möglichkeit halt quasi den Cache mit deinem Shit zu befüllen und dann schaust du halt, ob der gesweept wird im nächsten Schritt, indem du halt die Zeit anschaust, die gebraucht wird, um irgendwie Shit zu tun.
Ja.
Also das ist jedenfalls ein Angriff, ein potenzieller Angriff. Ich weiß nicht, ob sie es genau gemacht haben, weil es sind voll viel Dinge. Aber sie haben auch irgendwie Graphen und so. Und es ist voll viel
Graphen gut. Kommen gut.
Voll viel gut. Und super gut.
Cool. Nächster Pick ist The Vitamin Myth aus The Atlantic. The Atlantic macht irgendwie ganz coole Artikel. Und dieser Artikel beschäftigt sich so ein bisschen damit, wie die ganzen Vitaminkomplexe, diese ACE-Tabletten, Nahrungszusatzergänzungs, bla bla, so, wo die herkamen, was es da gab, so, oh ja, kann wohl Krebs heilen, oder so, ah, doch nicht. Und ein recht langer Artikel, der sich da eben ein bisschen mit beschäftigt, wie Vitamin C zum Beispiel.
Ja,
also, genau genommen geht's eigentlich, ich habe den Artikel auch gelesen, da geht's um Linus Pauling, der eigentlich sehr viele grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse irgendwie rausgefunden hat oder halt irgendwie auch Papers geschrieben hat. Der hat auch zwei Nobelpreise bekommen. Und wie der dann irgendwie im Alter von 65 irgendwie auf den Vitamin-C-Trip kam und dann plötzlich nur noch Sachen veröffentlicht hat, dass irgendwie Vitamin-C Krebs heilen kann und das Vitamin-C irgendwie, der hat da, glaube ich, zum Schluss 30 Gramm Vitamin-C am Tag in sich reingeworfen.
Oh, Baby!
Yeah! Und das halt...
Gibt es nicht Durchfall oder so? Ja.
Aber dafür heilt es Krebs oder so.
Ja, nee, und
weiß nicht, das Darmkrebs nachher. Ja.
Dass halt im Endeffekt diese ganze Vitamin C ist gut bei Erkältung und so weiter, dieser ganze Trend im Endeffekt auf den einen Typen zurückzuführen ist. Und das ist halt dieser Linus Pauling.
Sounds legit, würde ich sagen.
Deswegen ist übrigens dann an Prostatakrebs gestorben.
Prostata.
Kann ich immer Glück haben.
Richtig.
Ja. Aber ist gut zu lesen.
Genau. Von mir jetzt noch vorgestellt, ich weiß nicht, ob es Lesefuhr ist. Jedenfalls ist es ein Kunstprojekt, Google Will Eat Itself.
Wenn du Google in Google eingibst.
Genau. Und zwar, sie haben quasi, also sie haben es relativ cool beschrieben, sie haben...
Aber die Seite strengt an.
Ja, das soll so sein.
Oh.
Irgendwo Diagram kann man draufklicken.
Ingo
und dann erklären die, was sie genau tun. Und zwar, du hast irgendwie...
Ich glaube, mein Brain ist gehackt worden.
Du hast ein Secret Network... Und dann hast du Decoder, dann hast du Multiplexer und Network Traffic Generator, Human Behavior Generator und Personal Data Generator. Und die erzeugen dann quasi Klicks auf Google AdWords. Und damit machen sie dann Geld. Und mit diesem Geld kaufen sie Google Shares. Und zum Schluss wird Google sich selber quasi gegessen haben.
Pump and Dump, Baby.
Nee, nicht Pump and Dump, sondern du kaufst die Shares mit dem Geld, was du von Google bekommen hast.
Ach so, so im Endeffekt, dass du quasi am Ende 100% von Google besitzt. Oh,
durch Google selber. Durch Google.
Ja. Macht Sinn.
Und sie brauchen bloß noch, warte, sie hatten, glaube ich,
eine Zahl. Sie brauchen bloß noch,
warte,
1200 Jahre.
Also sie haben, nee, 200.000 Jahre.
Ja.
Das Problem ist, weil Google...
Geht ja auch gar nicht. Normalerweise, da gibt's ja, wenn man mal so Aktien sich anschaut, da gibt's immer eine PE-Ratio, eine Price-to-Earnings-Ratio, also wie viel Geld die einnehmen und wie hoch die Aktien dotiert sind. so eine nette Ratio ist so bei 10. Diese ganzen Hightech-Unternehmen sind irgendwie bei 100. Bedeutet, allein das Geld, was die quasi
in Aktien da rein ist, oder in Deutsch?
KGV, genau, richtig. Ja. Allein das Geld, was die da reinschießen, ist normalerweise so viel höher über dem, was sie eigentlich einnehmen. Also Google könnte gar nicht so viel auszahlen, außer sie haben halt fucking 100 Jahre Zeit, um sich selber zu kaufen. Also die
sie benutzen die Google AdWords, nicht die Aktien nur selber, sondern sie...
Aber das ist generell die Einnahmen, die Google macht. Also alles Geld, einnehmen, im Gegensatz zu dem, was die Leute denken, dass die wert sind, anhand von dem, wie hoch die Aktien dotiert sind, ist meist so komisch, dass selbst wenn Google all das Geld, das sie einnehmen würden, dir zuwirft und du Aktien kaufst, könntest du das in 100 Jahren nicht irgendwie...
Also eigentlich dürfte es nicht gehen, aber vielleicht.
Aber sie können es ja versuchen.
Also es ist halt ein lustiges so Kunstprojekt.
Klingt gut.
Also sie haben schon irgendwie 819 Aktien gekauft von 405.000.
819 Google-Aktien? Sind die nicht irgendwie bei $100 oder so?
Ja. Deswegen brauchen die jetzt auch noch so lange, weil die haben die halt relativ früh gekauft.
Wer gibt denen Geld?
Google gibt denen Geld, das ist der Plan.
Das ist aber schon Fraud, es steht irgendwie in AGB, ihr dürft es total nicht machen. Und die Google-Aktie kostet $880.
Ja. Die haben schon ganz schön viel Geld.
Die haben fucking viel Fraud gemacht, da wird irgendwann einer eingesperrt.
Ja. Total gut einfach. Jedenfalls, ich finde das Projekt awesome. Einfach.
Macht viel Sinn.
Cool. Okay. DNS, the good parts.
Nette kleine Übersicht es über DNS.
Ja, Good Parts bei Good, DNS.
Ja, so also ein Blogpost ist vielleicht sogar Bootstrap, weiß nicht. Ja,
sieht Bootstrap DNS ist aus. Auf jeden Fall gut.
Und sieht, DNS. Sieht ein bisschen aus wie das GitHub CSS für GIST.
Ohne DNS müsste man so viel Zahlen merken, von daher ist es gut.
Richtig.
AngularJS.
Genau, AngularJS Overview. Ist was, wie der Titel es beschreibt, das ist ein Blogpost, der mal AngularJS, das ist so ein Fat-Client-JavaScript-Framework, was unter anderem auch von Google entwickelt wurde oder hauptsächlich von Google entwickelt wurde, was es mal ein bisschen so beschreibt und die Konzepte erklärt und so weiter. Und ich finde das Framework an sich ganz nett, weil es benutzt halt HTML5 Data Attributes, um Annotationen an HTML-Code ranzumachen, um dann quasi da so Data Binding und so weiter drüber zu machen. Das heißt, du kannst dann sagen, okay, du hast jetzt eine Datenstruktur, wenn dann irgendwie ein Benutzer in einer Seite rumeditiert, dann wird diese Datenstruktur automatisch vom Framework abgedatet und dann kannst du zum Beispiel schon sagen, das tust du jetzt über eine WebSocket oder über eine Ajax-Verbindung schon an Server rübersynken und dann kannst du halt so Geschichten damit implementieren. Also gerade wenn du so sehr interaktive Fat-Client-Anwendungen in JavaScript schreiben willst, ist das eigentlich ganz, ganz nett. Ja, also unter anderem auch das Projekt, wo der Marc damit beteiligt ist, dieses heute in Stuttgart.de, das ist ja zum Beispiel auch eine AngularJS-Anwendung.
Richtig.
Kann man sich mal angucken. Ist eine ganz nette Übersicht.
Dann kommen wir zum Mimimi der Woche. Ich habe was zu heulen. Musste mich die letzte Woche mit Plesk rum ärgern.
Das tut mir leid.
So mein sorry. Beileid.
Dankeschön. Ich weiß nicht, kennt ihr das?
Hast du es gepatcht wenigstens?
Nee, ich habe es nicht gepatcht.
Was?
Dann ist ja eh bald weg.
Das ist ja quasi schon jetzt geowned.
Das ist dieses...
Ich own es mal kurz.
mit Telefon.
Lol.
Own Plesk. Activate.
Richtig, wie die Plesk Own App aus dem App Store geholt und dann.
Nee, das gibt's als Chrome Plugin einfach. Own. Erzähl doch weiter.
Ja, ihr lasst mich ja nicht.
So sorry.
Also, wer seinen Server nicht selber administrieren kann und dafür Hilfe braucht.
Der ruft den Ingo an, der kann das nämlich.
Nein, doch. Gibt's dann so Leute, die benutzen Plesk.
Ingo ist a Service.
Ingo ist a Service, genau. Ich meine, das ist ganz nett, die haben echt eine Menge eingebaut, aber es ist halt mittlerweile schon so bloated, dass du irgendwie nicht mehr weißt, wo du hinklicken musst. Ich meine, die benutzen sogar Nginx davor, vor ihrem Apache und machen eine Menge Blafu und das sieht gar nicht so schlecht aus, aber was mich genervt hat, ich musste für den Kunden einen Server neu einrichten und das war vorher ein Plesk 9, habe ich gedacht, ja super, machst ein Backup, ja, spielst das neue Plesk 11.5, such mich mal auf.
Wird alles explodieren, das weißt du doch.
Ja, und habe gedacht, okay, spielst das Backup ein, geht nicht, irgendwie bla bla, kann XML, nicht lesen. Okay, habe ich nachrecherchiert. Ja, man muss irgendwie das Backup erst konvertieren von der Version X auf die Version Y. Okay, benutze dieses komische Konvertierungsprogramm, was dabei ist. Warum muss man seine Backups ständig konvertieren? Was soll der Scheiß? Hat auch nicht funktioniert. Ja.
Musst du nochmal konvertieren.
Ja, also das.
Du hast nicht oft genug konvertiert.
Konvertier härter einfach.
Also, was
wir sind so hilfreich.
Tja, sorry. Erzähl doch weiter.
Ja, es hat einfach nicht funktioniert und ich bin so angepisst von diesem Ding.
Und jetzt weinst du?
Jetzt weine ich einfach, jetzt heule ich einfach. Hm. Weil es, also was man machen kann, ist es mit Tar auspacken und dann hat man lauter
Krippel XML-Files, die du von Hand anfassen kannst.
XML-Files und nochmal gezippte. Oh. Ja.
Marc, erzähl doch über den Zoll.
Und dann habe ich gedacht, das ist schon scheiße. Also ich muss rumheulen über Plesk, weil das irgendwie komisch ist. Ich verstehe nicht, warum Leute das benutzen.
Hm. Weil also sie ohne, faul sind.
Ohne wird es einfach besser.
Weil viele Leute Noobs Belt. Sind.
Viele Leute sind Noobs.
Ja, aber die sollten halt keine Server betreiben.
Die tun wollen die aber.
Die was? Wollen ja irgendwie Minecraft spielen.
Ja, dafür brauchen sie kein Plesk, oder?
Ziemlich sicher, dass die dafür Plesk brauchen.
Ich meine, garantiert das Minecraft-Plugin. Check.
Game-Server, doch, ein Game-Server-Plugin habe ich gesehen.
Fuck yeah.
Ja. Habe ich nicht ausprobiert, aber habe ich gesehen. Fick, ja, und es ist halt bei diesen ganzen
Büchsen-Schiebern
dabei.
Gibt es da auch das Wine-Plugin, wo du dann sagen kannst, jetzt diese Echse ausführen?
Bestimmt.
Ach ja. Erzähl doch, Marc.
Okay, ich muss jetzt kurz pleite echt was klauen, wenn ich noch was erzählen muss.
Ich habe gedacht, es sind 20, war keine 20 Minuten bis
jetzt. Nee, ich habe jetzt nur noch 7, aber ich muss ja nachher auch noch irgendwie Sachen machen vielleicht. Ja. Zoll, ja, ich habe ja neulich mal erzählt, dass ich dieses Bitcoin-Mining-Ding, was der Felix ja einfach so ausgehändigt bekommen hat. Bei mir wurde das ja zum Regierungspräsidium geschickt. Das Regierungspräsidium hat dann gesagt, oh, holy fuck, da könnte WLAN drin sein. Oder Bluetooth. Und ich so, nein. Und die so, wir schicken es zur Bundesnetzagentur. Und ich so, hä? Und die Bundesnetzagentur hat es dann innerhalb von einem Tag irgendwie angeschaut, hat gesagt, das ist ein US-Stromstecker. Hat es wieder eingepackt und hat es zurückgeschickt, quasi zum Zoll. Ich wurde dann von niemandem benachrichtigt. Die Regierungspräsidiumsfrau war in Urlaub oder ist jetzt immer noch in Urlaub. Die hat einfach gesagt, ich bin in Urlaub, tschüss. 2 Wochen, waff, weg. Da habe ich irgendwann mal eine Mail geschrieben, so, lol, was, Und dann hat der Regierungspräsidium-Typ geschrieben, so, ich habe da eigentlich wenig mit zu tun, aber wir haben das wieder zum Zoll geschickt. Rufe ich beim Zoll ab, so, ist wieder bei Ihnen? Und die so, ja. Und ich so, warum sagt mir das keiner?
Das heißt, du kannst jetzt Bitcoin meinen.
Nee. Dann haben sie gesagt, ja, sie haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir vernichten es hier oder wir schicken es zurück. Ich so,
Dann müsst ihr es auf jeden Fall vernichten und ich will dabei sein.
Nee, zurückschicken ist gratis, vernichten kostet Geld.
Ach so, ja dann.
Was?
Es ist wohl so, wenn irgendwie Firmen international Sachen schicken, dann müssen die damit rechnen, dass auf der anderen Seite jemand sitzt, der sagt, den Scheiß nimmst du wieder mit und die müssen es wohl gratis wieder an den zurückschicken. Jetzt, ja, Butterfly Labs so gesagt, so, ihr seid Kacknoobs und die so, ah lol, wir können auch gerne schicken ohne Stromkabel mit Rechnung außen drauf, vielleicht kommt's ja dann durch. Ich so, jetzt muss ich überlegen, was ich machen soll. Also entweder ich lasse es nach Stuttgart schicken, das Zollamt Stuttgart, also.
Ja, lass es nach Stuttgart schicken.
Ja. Das Zollamt Binnen hat halt den Stock so tief im Arsch, die schmecken Holz schon langsam, ja.
Gott sei Dank. Oder Gott lass einfach 1000 von den Dingern schicken.
Oder ich schick's einfach, oder ich lasse es einfach zu einem Kollegen schicken, der irgendwo in fucking, keine Ahnung,
Kanada.
Also du darfst auch gerne an mich schicken, ich kann das dann, ich wohne in der Nähe vom
Zollamt. Das Obwohl, also hat funktioniert.
Also ich meine, wir rennen dann halt ein paar Wochen.
Die Sache ist halt, dass jetzt, du musst schnell machen.
Ja, ja. Ja, ist mir jetzt auch egal.
Obwohl, eigentlich ist egal, du kannst jetzt einfach 2 Monate warten.
Nee, ich muss jetzt mal schauen, jetzt sollte es ja langsam zurückgeschickt sein. Ich habe jetzt, komischerweise ging das auch per E-Mail. Formfrei, ohne Unterschrift, einfach eine E-Mail schicken und dann schicken die es. Also haben die behauptet, natürlich kann es sein, die lügen.
Die haben es verbrannt einfach. Ja, richtig. Wups, der ist jetzt in unseren Kamin gefallen.
Lol. Und naja, jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Also am einfachsten wäre natürlich innerhalb der USA, weil da gibt es keinen Rambazamba. Ich könnte es natürlich jetzt nicht in meinem Zollamt versuchen, weil alle anderen, also ich bin ja echt der Einzige in dem gesamten fucking Forum, sind alle so, ja, ich war beim Zollamt, die haben das kurz angeschaut und haben gesagt, ich muss Einfuhrtsteuer zahlen. Ja. Und dann habe ich es bekommen und ich so,
Ich habe Einfuhrsteuer bezahlt.
Einfuhrumsatzsteuer, das wäre gar nicht.
Ich konnte sogar mit Karte bezahlen, das war super gut. Ich musste keine irgendwie 50 Euro mitnehmen.
Nee, das machen die mittlerweile.
Ja, also dann schauen wir mal, wo ich es hinschicke. Ich tendiere im Moment vielleicht nochmal zu Stuttgart. Wenn ich nicht, außer die sagen, Marc, da musst du nochmal $30 Versand zahlen, weil irgendwann geht's mir auf den Sack. Aber andererseits war es auch ihre Schuld, dass sie irgendwie das Ding nicht richtig eingepackt haben. Egal. Zoll sind...
Einfach härter ragen.
Ganz schön traurige Geschichten hier.
Genau, lass uns ja ohne Kabel schicken.
Ja. Ohne Netzteil gleich. Ist ja völlig egal, ist ja nur so ein beliebiges irgendwas Netzteil, das kannst du irgendwo bei...
12 Volt
aus China World aus...
12 Volt Steckernetzteil.
Ja, genau.
Meins ist auch schon angekommen. Also ich hatte schon mal davor eins bestellt und es war einfach das Gleiche. Hat auch diesen lustigen Sticker, der auf jeden Fall super legit aussieht.
Das ist ja, ganz kurz, ich wusste gar nicht, es gibt ja das CE-Zeichen und es gibt das China-Export-Zeichen.
Moment.
Doch, wirklich. Das ist
die
so
sehen awesome. Fast gleich aus. beim einen ist es eine Ligatur. Das ist C und das E so rup. Hm. Und beim anderen ist es ein bisschen auseinander.
Ja.
Und das eine ist China Export, das andere. Und
welches ist jetzt was?
Das C-Zeichen. Nee, das C-Zeichen ist das, was gut aussieht. Das China Export-Zeichen sieht einfach fucking wie China World alles aus. Also.
Sieht halt ein bisschen aus wie ein CE-Zeichen, nur komisch. Das ist, ja. Ich muss, also, wenn ein Volk die dicksten Cojones hat, dann ist es die Chinesen, die es einfach sagen. Das ist euer Zertifizierungszeichen. Wir haben da auch einen, sieht fast gleich aus, heißt China Export. Booyah.
Ja.
Chinesen.
Hier, das ist es, warte.
Flydie.
Also du hast hier das.
Ich seh's,
ja. Du hast hier CE. Mhm. Das ist ein bisschen weiter auseinander und China Export ist so zusammen. Ja.
Okay.
Das ist total gut.
Jo, das ist so viel Gewinn.
Flydie.
Ja, ich habe ja vor einer Weile schon mal gesagt, dass ich hier auf dem iPhone diese Acrobits VoIP-App benutze. Und ich habe da in letzter Zeit immer so seltsame Probleme. Also wir brechen ständig Gespräche ab. Und danach kann sich mein ZIP-Client nicht mehr einloggen. Und zwar... Ich habe die Vermutung, dass es eher an der App liegt, als jetzt an Zipgate, was ich damit als Zip-Provider benutze. Weil ich hatte da auch noch meinen Geschäftsaccount eingetragen und in den konnte er sich dann danach seltsamerweise auch nicht mehr einloggen. Ich habe da mal irgendwie legit auf Twitter nachgefragt. Ich muss da irgendwie mal Support-E-Mails hinschreiben. Ich habe mir da den Wolf gegoogelt. Und
der Wolf?
Aber keiner benutzt
der Wolf.
Nee, ich das scheinen Leute zu benutzen, aber ich habe bis jetzt noch keinen mit dem Problem gefunden. Mit einem ähnlichen. Und
du kannst doch nicht mal selber fixen.
Ja, und ich kann es halt auch nicht richtig debuggen, weil ich nicht weiß, was los ist. Ich habe jetzt mal hier testweise gesagt, okay, vergiss mal deinen DNS-Cache und mach jedes Mal irgendwie neue DNS-Auflösung. Vielleicht hilft das.
Hör auf, deren Probleme zu lösen. Darfst dir nicht helfen.
Ich weiß.
Du hast dafür Geld bezahlt.
Ja,
die müssen es für dich.
Ja, habe ich, aber wenn der Support nicht reagiert, ich muss mir jetzt erstmal Zeit finden und irgendwie da mal eine Mail hinschreiben und sagen, hey, ihr Rage, macht mal euren Scheiß ordentlich.
Tja, aber ich werde sagen, lol.
Ja.
Du bist der Einzige im Internet, wir haben schon gegoogelt.
Ja, genau, du bist der Einzige auf der Welt, der dieses Problem hat. Und nee, es ist halt echt nervig, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Telefongespräch führe, kann sein, dass es nach einer halben Stunde oder nach irgendwie 10 Minuten oder so das Gespräch abbricht und dann muss ich irgendwie mein Handy öfter, ich muss...
Reboot tut gut.
Nee, ich muss es nicht rebooten, das gar nicht, sondern aber der Client kann sich nicht mehr einloggen, bis ich Flight Mode an und wieder ausmache, um irgendwelche Netzwerk-Connections zu resetten.
Legit.
Und Lame. Dann kann er sich wieder einloggen. Also das ist so mein Workaround momentan. Ich habe keine Ahnung, was da passiert.
Das klingt eigentlich alles sehr legit.
Ja, das ist aber echt.
Mach einfach weiter so.
Ja. Einfach weiter so machen und mach's
alles richtig. Finde ich gut. Plus eins.
Schön.
Die Old Reader. Die ja. Oder? Ich ist noch nicht
ja,
so weit.
Doch, Old Reader, doch.
Ist kaputt. Und jetzt bin ich gefuckt, jetzt habe ich bloß Google Plus Feed. Das sagt ein bisschen.
Google Plus Feed.
Ja. Ich habe da ja quasi die gleichen News wie auch in meinem Reader und in meinen Twittern kommen. Und deswegen lese ich den einfach. Bis okay. Die Old Reader kaputt ist. Ganz ist. Und die Huren haben alles kaputt gemacht von ihren Computers.
Also was genau ist passiert? Deren Infrastruktur ist jetzt kaputt.
Hart explodiert, weil die irgendwie multiple SSD-Fails oder sowas hatten.
Das klingt aber ziemlich fies.
Multiple SSD-Fails.
Also quasi zur gleichen Zeit sind alle SSDs kaputt gegangen auf allen Computern. Und
macht Sinn.
Und auch das Backend, Datenbank, keine Ahnung was. Alles zu der Zeit, wo sie gerade irgendwie eine Datenbank von einer anderen auf einen anderen Server.
Das macht alles so viel Sinn.
Das ist halt wirklich ein sehr, sehr blödes Timing, muss man sagen.
Ich glaube, die haben es einfach verkackt und sagen, ja. Oh mein Gott, das waren wir nicht. Das war unser
Backups.
Ja, haben sie wahrscheinlich
haben
schon.
Sie aber Backups ja, die spielen wahrscheinlich ja gerade Backups zurück, aber das dauert halt
noch. Ohne SSD ist es halt scheiße zum Zurückspielen. Ne? Ja. Kann man nichts machen.
Aber ja. Die haben lustige Katzenbilder die ganze Zeit.
Ah ja, dann ist es ja quasi wieder ein RSS-Feed, oder?
Quasi.
Auf jeden Fall Katzenbilder.
Ja, Katzenbilder.
Dann Sinn. Jenkins Bugs. Jenkins ist so ein dreckiges Stück Software, das ist so schlecht. Ist ein Bug, created irgendwie 27. Dezember 2011, 41 Watcher, 31 Votes, als critical in der Priority. Wenn du Jenkins hast und du hast irgendwann Build Slave, weil dein Hauptserver einfach nicht so viel arbeiten kann und dein Hauptserver ein bisschen zu überlastet ist, dann entscheidet er sich einfach, dass er nicht mehr richtig mit den Slaves kommunizieren kann. Also es klingt irgendwie ein bisschen wie eine Scheduling-Geschichte, dass irgendwie die JVM nicht genügend Bonus-Power kriegt und dann irgendwas, die Netzwerkverbindung nicht schnell genug reagiert. Und dann sagt er einfach, IO Exception 2, Remote Operation failed, er kann irgendwie eine Temp-Datei nicht löschen und dann läuft der Test zwar auf deinem Slave weiter, aber Jenkins bricht auf dem Master ab. Bedeutet, du hast da so einen halblebigen Test, der irgendwie da rumkrepelt und dein Master ist komplett kaputt. Das Ding ist seit Jahren ungefixt.
Dezember 11 ist schon echt fies.
Ja, und der ist halt critical, priority critical. Wie releasen die permanent neue Versionen, wenn die critical Bugs haben?
Siehst du.
Ist so nach wie vor kaputt, gefällt mir. Blablabla, bla, bla, komm mit.
Gefällt mir.
Jenkins release.
Ja, wir machen mehr sinnlosen Scheiß rein und lassen die Bugs angefixt.
Ist doch gut. Ich suche einen Dokumentenscanner.
Ach, du auch.
Ach, du auch.
Ich habe mir letztens ein paar angeguckt und habe gedacht, oh, 500 Euro für so einen fucking Scanner ist ein ganz schön Haufen Geld.
Erstens das und zweitens weiß ich halt auch nicht, ob die richtig funktionieren, ob die das machen, was ich will.
Also ich habe da ein paar Reviews gelesen und ich glaube, das, was man momentan will, ist so ein Fujitsu Snapchat oder wie die heißen. Ja, viel zu teuer. Aber die sind unglaublich ich würde die einfach alle nach Indien schicken und dann scannen die das für dich ein. Und
die tippen es auch noch ab, weil du ja auch noch
nicht lesen.
Texterkennung.
Ich habe so ein Bonus billig Epson Work bla bla mit WLAN und 50 Seiten ADF oben. Sau billig und funktioniert nativ mit macOS. Ich habe hier eine App, die heißt PDF-Scan. Ich zack da einfach rein und mach BAM und der macht OCR und alles.
Das ist so ein App-Scanner, kostet glaube ich irgendwie 15 Euro oder so im App Store, oder? Dieses PDF-Scan?
Nicht mal 15, ich glaube, das ist noch billiger.
Ja gut, also ich will natürlich erstens, dass es mit Linux funktioniert oder wenn es nicht mit Linux funktioniert, dass er dann zumindest einfach auf einen Samba-Share irgendwas einfach ablegen kann.
Keine Ahnung, ob der das kann. Vielleicht.
Also eigentlich willst du die Sachen reinstecken und jetzt leg die Daten irgendwo ab, am besten auf irgendeinen Rechner und super Sache wäre natürlich noch, wenn er OCR kann gleich irgendwie, dass die Daten da einmal als irgendwie Bild oder PDF. Ja gut, das
kann ja dein Scan-Tool machen.
Klar, man könnte es natürlich auch so regeln, aber vielleicht kann...
Ich habe das ausprobiert mal, das war nicht so gut. Also bei Xane gibt es ja auch dieses OCR, ich glaube, der nimmt vielleicht Tesseract.
Ja, nimmt der aber auch dieser PDF-Scan, glaube ich. Okay. Nee, ach oh, fuck, das war Well OCR Aptor. Der hat Tesseract genommen. Oh, was ein fucking geiler Name ist.
Ja, das ist gut.
Aber die PDF-Scan ist was anderes. Das macht was anderes. Keine Ahnung, was der nimmt.
Also ich hatte, wo ich das letzte Mal ausprobiert habe, war das nicht so richtig gut. Aber vielleicht ist es jetzt gut. Kann ja sein.
Mir wäre, also 200 Euro oder so wäre auch okay, wenn der wirklich gute Qualität liefert. Wie gesagt, das auf dem Samba-Share irgendwie kann, WLAN oder Netzwerkanschluss hat und du schiebst da irgendwie die 50 Blatt rein, drückst auf Knopf, gehst irgendwie Kaffee trinken und irgendwo liegen dir deine TIFFs oder JPEGs oder PDFs dann irgendwie auf einem Server rum.
So das will ich halt. Aber das funktioniert bei mir problemlos, selbst mit dem Billigding. Der macht per WLAN, also der steht irgendwo in der Ecke, ich pack das Zeug oben rein, sag eben am Rechner, der kann das auch sicher irgendwie selber, aber ich habe keinen
Bock, dass der das... Der muss das halt doch, bei uns muss der, also der muss das selber können. Muss die Sachen reinlegen können. Ich will nicht erst noch einen Rechner booten und dann, wenn es halt nicht Rechner mit Linux...
booten? Warum ist der Rechner nicht gebootet?
Sind deine Rechner kaputt oder warum sind die aus?
Ich weiß nicht. Ja, oder du weißt halt hundertprozentig, dass der mit Linux tut.
Natürlich.
Ja, natürlich. Weißt du doch bei seinem nicht?
Nee.
Ja, siehst du.
Apps nur. Also
gehen die nicht alle mit Linux?
Alle diese ganzen Wi-Fi-Teile, die gehen einfach mit Linux. Das ist so cool. Ich habe Xane gestartet und er sagt so, ja, das ist ein Netzwerk-Scanner. Ich so, what? Wie, woher weißt du das?
Hier, Epson Stylus Office BX635FWD.
Warte mal, ich schau mal ganz kurz, was ich hier habe.
Gut, ihr könnt, wenn ihr Hörer noch Ideen habt, ihr könnt das ja mal in die Kommentare posten. Also, wenn Flady auch noch einen sucht, dann gucken wir uns die mal an.
Okay, Epson gibt es natürlich alle Drucke nur für grob 2 Monate, weil sie einen Nachfolger
haben. Also ich habe hier einen Samsung SCX irgendwas gehabt und da gibt es bestimmt auch einen mit Einzug und der hat funktioniert.
Ja, also Einzug muss sein. Du musst da die 30 Blatt irgendwie reinlegen können, Kaffee trinken gehen.
Duplex
und scannt halt
meiner auch noch dann automatisch im Einzug.
Das finde ich auch cool, ja.
Macht er auch super. Und das einzige Problem ist, meiner scheint durch. Das muss man sagen. Also er macht alles top, auch wenn du ganz normal scannst, ist auch super. Aber wenn du den Duplex machst und das Papier ist nicht so wertig, sondern so Flimsepapier, dann kann es passieren, dass auf den Scans manchmal so ein bisschen hinten noch die andere Schrift durchschimmert. Was mir ziemlich egal ist.
Machen wir weiter. Aber schön, dass ihr jetzt alle hart geweint habt. Und ich auch.
Picks. Ja, Kekse unterschiedlich gebacken hier.
Das finde ich voll gut. Das ist einfach ein Bild, wo Kekse unterschiedlich gebacken wurden, also zum Beispiel mit mehr
Mehl,
mit Baking Soda und Baking Powder und irgendwie, wenn du das irgendwelche Butter benutzt oder dunklen Zucker und dann sehen die alle ganz anders aus und das ist eigentlich ziemlich cool. Das heißt, du musst es nicht mehr selber ausprobieren, sondern es hat schon einer für dich getan.
Ich find's aber viel besser, wenn die alle vor mir stehen würden und ich könnte die noch kosten.
Du könntest die alle essen?
Ja.
Aber du weißt wenigstens jetzt, wie sie aussehen. Zum Beispiel Melted Butter würde ich jetzt nicht unbedingt
ausprobieren. Ja, aber ich muss doch wissen, wie die schmecken. Ich muss wissen, wie die schmecken.
Nee, musst du nichts, doch. Ja gut, dann musst du sie, aber jetzt weißt du, jetzt hast du quasi mal eine Auswahl. Kannst du
selber nachbacken und dann ist gut.
Genau.
Recon East Videos.
Genau, Recon East, das war jetzt die letzte Konferenz, die von Basho veranstaltet wurde, was der Firma hinter RIAC ist. Und das ist so eine Konferenz rund um RIAC und verteilte Datenbanken und Geschichten. Und da sind jetzt die Videos online, die kann man sich mal angucken.
Cool.
Also man kann dann halt die Videos und die Slidesets von den einzelnen Leuten mal
Alex
durchgucken.
Pay.
Ich habe tatsächlich noch nicht wirklich was davon gesehen, aber ich habe schon auf Twitter, während die Leute, denen ich da so folge, auf dieser Konferenz waren, habe ich schon mitbekommen, dass da gute Vorträge dabei sind. Deshalb werde ich da demnächst auch mal reinschauen. Ja.
Viele Frauen.
Ja. Cool. Also Hillary Mason, von der habe ich schon ein paar Vorträge gesehen, die ist irgendwie Chief Scientist bei Bitly und macht da irgendwie die ganzen krassen Machine Learning Sachen. Also die kann auch reden. Ansonsten kenne ich die anderen, glaube ich, nicht so groß.
Aber, UPnP Tools.
Genau, also ich habe UPnP mal wieder gefunden.
Es wird UPnP ausgesprochen.
Wer hat es gesagt? Hat das der Founder gesagt von UPnP?
Ja. Das sollte eigentlich bringen, ja.
So, das heißt UPnP.
Are you having a stroke?
It's called UPnP.
Richtig, wenn du mit deinem UPnP mal wieder die GIF-Dateien verschickst, ja?
UPnP. Genau, und ich habe da ein Tool gefunden, was relativ cool ist. Und das ist einfach nur ein Shell-Skript, was mit der Python Styled Library funktioniert, das heißt quasi maximal gut. Seit Linux 2.6 mit dem Python 2.5. Und damit kannst du dann einfach dieses UPnP-Zeug direkt benutzen, weil UPnP ist ja eigentlich auch nur ein Webserver quasi und ein bisschen XML-RPC. Und das tut es quasi für dich, das Tool. Und ich habe gar nicht gewusst, dass UPnP so viel kann. Weil wenn du so einen Router hast, dann sagt der dir quasi genauso viel, wie wenn du SNMP hast. Und du brauchst keine komischen diese Community Strings. Bullshit. Sondern es ist einfach, das ist alles quasi kostenlos da.
Ja.
Was ein bisschen weird ist, aber
hey,
du findest ihn auch.
Wir sind doch alle Freunde.
Das Coole ist ja auch, du findest ihn einfach wieder, indem du sagst, in die Multicast-Adresse msearch. Und also, yo.
Announce euch mal. Yo.
Kein Problem. Und hier findest du meine XML-File, wie ich konfiguriert bin. Ja, sehr cool.
Sehr cool ist mehr cool.
Mehr cool ist sehr cool, auf jeden Fall.
Richtig.
Fand ich cool. Und UPnP ist eh voll viel Gewinn. Wenn du es nicht normal benutzen musst, sondern wenn du damit Sachen pwnen willst.
Einfach mal pwnen wollen.
Sachen pwnen wollen.
Gefällt mir. Flighty, Home Sweet Home 3D.
Genau, ich.
Sweet Home Alabama.
Ich habe vor ein paar Tagen, habe ich eine Zusage für eine neue Wohnung bekommen und jetzt muss ich irgendwie planen, wie ich da was einrichte und ich habe dann nach Tools gesucht, wo ich dann sagen kann, hey, hier, ich kann mal den Grundriss von meiner Wohnung da irgendwie reinhacken und dann mal überlegen, wie ich welche Möbel da reinstelle. Und ich habe eigentlich, es gibt so ein paar Programme auf iOS, die sowas können, aber die sind dann alle, kosten unglaubliche Mengen Geld und dann nerven sie dich in der Demo-Variante oder in der kostenlosen Version ständig und ich kann hier nicht speichern, kauf doch jetzt mal bitte die Pro-Version sofort auf der Stelle, ja, nein, vielleicht. Und dann habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und dann so auf dem PC gibt es dann irgendwie auch nur irgendwelche Pro-Tools für Architekten, die hunderte Euro kosten oder irgendwie sonst was. Und ich habe jetzt ein Tool gefunden, das ist irgendwie Open Source, das ist irgendwie
Free Software,
das ist irgendwie Java-Krepel-Software, steht sogar unter GPL V2 und später, aber ist egal und ist auf SourceForge gehostet. Das ist alles, sind alles keine positiven Attribute.
Doch. Ich finde, das hört sich super an.
Ja, aber das ist so ein Teil, das kann man halt benutzen, lädt man sich runter und dann sagt man, hey, ich möchte jetzt hier mal einen Raum machen, der ist so lang, so breit, so hoch. Und dann kann man sich da von ein paar 3D-Modellen da reinziehen, sagen, ich habe jetzt hier ein Bett, das ist so lang, so breit, so hoch. Und man bekommt dann halt auch zusätzlich noch irgendwie, also man hat da so eine Draufsicht, wo man den Grundriss sieht und eine 3D-Sicht, wo man dann auch sagen kann, zoom mal rein, zoom mal raus, dreh den Raum mal ein bisschen, dass man sieht, wie was funktioniert. Und das ist eigentlich so das, was ich brauche. Da werde ich jetzt demnächst mal den Grundriss meiner Zimmer irgendwie reinhacken und mich dann mal mit meiner Freundin zusammensetzen und mal überlegen, wo wir welche Möbel hinstellen. Weil momentan dauert es noch ein paar Wochen, bis wir da in die Wohnung können. Da kann man halt jetzt schon mal ein bisschen planen. Kann man mal, also wenn man irgendwie diesen Use Case hat, ist es vielleicht ganz nett zu wissen, dass es gibt. Das Teil nennt sich Sweet Home 3D.
Einfach mal ausprobieren.
Ja, einfach mal ausprobieren, kostet ja nichts.
Upton.
Das ist ein lustiges Ruby Web Scraping Framework, das irgendwie, ich sag mal so, die üblichen Tools in eine recht interessante, wie kann man es denn nennen, so eine Art DSL packt. Bedeutet, man kann damit recht wenig Code sagen, hier scrape mir doch mal folgende Sachen nach CSV, folgende Selektoren und kann das irgendwie auf zwei, drei Zeilen machen, wo man halt den normalerweise diesen ganzen Krepel, so hier lad mal bla runter und parse mal hier und mach mal da und folgendes in Variablen, bla bla bla. Das nimmt jetzt einem alles ab, was ganz cool ist. Sie haben irgendwie so, keine Ahnung, eine nette kleine README-Übersicht über was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Nokogiri und REST-Client und was ganz nett ist, sie verweisen dann auch noch auf andere Projekte, dass sie sagen, hier, es gibt noch ein paar andere, Prismo, Spidey, Anemone, kann man sich mal anschauen, wenn man mal schnell irgendwie aus einer Seite ein bisschen was rausscrapen will, ohne da viel manuell zu machen. Upton.
Monocle. Monocle ist eine ganz nette Web-Applikation, die so ein bisschen was Ähnliches ist wie Hacker News, die auch ähnliche Themen bedienen will. Aber die ist im Gegensatz zu Hacker News ist die nicht hässlich. Sie hat quasi Tastatur-Shortcuts für alle und sie ist so ein bisschen darauf ausgelegt, so ein bisschen diese ganzen Hater-Kommentare so ein bisschen rauszukriegen. Also man muss sich halt mit seinem richtigen Twitter oder GitHub-Account authentifizieren. Das heißt, man versteckt sich nicht direkt hinter dem Pseudonym, sondern halt hinter dem Pseudonym von seinem Twitter- oder GitHub-Account, wo im Zweifelsfall mehr dran hängt als jetzt an irgendeinem anonymen Hacker-News-Account. Und ich habe da so ein bisschen durchgelesen die letzten paar Tage und da tauchen immer mal wieder interessante Artikel auf und es ist halt vor allem nicht hässlich und es gibt JK als zum durch die Artikel scrollen und man kann Sachen kommentieren und hoch und runter voten. Eigentlich nur hochvoten.
Du kannst nichts runtervoten?
Nee. Du kannst, wie bei Hacker News auch, du kannst ja da, oder? Kann man da Sachen runtervoten?
Wenn du genügend Punkte hast,
ja.
Okay, dann genau, also du brauchst Punkte, um zu downvoten,
ne? Ja.
Downvote alles.
Alles.
Ich habe 2 Punkte, kann ich 2 Sachen downvoten?
Du hast 2 Punkte?
Ja, 2 Punkte.
Ich habe 2077.
Du hast 2000 Punkte gesammelt.
Nee, ich hatte mal ein paar 100 Punkte und dann ist irgendwie ich kann mich mit meinem OAuth-Account nicht mehr einloggen, ich finde den Login nicht mehr.
Da hat er zu Opa, kann man nicht
also machen. Ich hab da meinen Account erstellt und habe mich da irgendwie nicht mit OAuth, sondern mit OpenID habe ich mich eingeloggt und ich weiß nicht mehr, welchen
OpenID-Provider
du genutzt hast. Ich finde es nicht mehr.
Dreimal darfst du raten, warum ich RB2K underscore auf Hacker News heiße.
Ja.
Was mit dem RB2K-Account ist.
Ja.
Der war fucking alt und ich habe keine Ahnung, wie das Passwort ist.
Ja, genau, also wenn einem irgendwie Hacker News zu hässlich ist oder auf den Sack geht oder man irgendwie nochmal eine zusätzliche Newsseite will, Monocle.io ist ganz nett und ich kann auch mal den Blogpost verlinken, wo der Autor oder derjenige, der das mal angefangen hat, mal so ein bisschen die Konzepte dahinter beschreibt.
Arachni!
Gesundheit. Macht nix.
Felix?
So, Felix. Arachni, genau. Ich wollte mal wieder Arachni picken, weil das eine coole Sache ist. Das ist quasi so ein Scanner für Webseiten, für alles, was so dynamisch ist. Und der kann ganz viele Sachen ausprobieren, so XSS und File Inclusion und keine Ahnung, 1000 andere Millionen Dinge. Okay. Und es sieht cool aus und er macht tolle Reports am Ende auch.
BS Generator.
Bullshit Generator.
Ja, das ist ein Bullshit Generator. Der baut dir lustige Sätze oder lustige Catchphrases aus einer Bullshit-Sammlung. Also ich klicke jetzt hier da auf Generate und dann sagt der Interactively Underwhelm Functionalized Metaservices zum Beispiel.
Okay. Das hat keine Aussage, aber es ist lustig. Und das ist halt so Business Speak, was irgendwie Menschen benutzen. Und da kann man sich drüber lustig machen und sagen, haha, wir haben hier einen Generator gebaut, der so spricht wie er, ihr.
Genau,
so.
Kann man ihn ja auch folgen. Fuck off as a service.
Genau, passend dazu, fuck off as a service. ist der REST API, wo du dann Leuten sagen kannst, dass sie sich hinfort ficken können.
Fickt euch hinfort, ihr Bastarde. Finde ich sehr gut.
Ja. Das ist doch ein toller Abschluss für diese Sendung.
Ja.
Macht's Hörer, Sinn. Hört endlich auf, diese Sendung zu hören.
Rafft euch mal.
Ja.
Rafft euch mal, was könnt ihr eigentlich?
Echt, jetzt, also wirklich.
Helft doch mal dem Marc, irgendwie das zu finden, was auch immer er gesucht hatte.
Genau.
Leben,
du Sinn wolltest, des Lebens. Du wolltest irgendwas, aber ich hab's
vergessen. Ach so, Leute, scrapt mir die komischen Ruby Archive Dinger zusammen.
Genau, rafft euch doch mal.
Rafft euch mal. Echt, ey.
Und bis ihr euch gerafft habt, wünschen wir euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Und bis nächste Woche.
Ja, tschüssi.
Ciao.
Genau, fickt euch in
Fort, ihr Bastard.
Internet!
Xena. Mhm.
Xena ist scheiße Rauchzeichen. Einfach.
Rauchzeichen?
Ja.
Als Alternative. Rohrflaschenpost.
Brieftauben.
Ich bin dagegen.
Rohbomben, Briefbomben, was?
alles Bombenbauer hier.
Nee,
Hallo? NSA?
Computer? Hallo? Computer?
Computer?
Taubenbomben.
Antrax.
Bombentauben. Bombentauben.
Tauben vergiften im Park.
Antrax.
So. Sehr schön.
ja. Ich glaube, das war's.
Tschüss.
9/11. Ciao. Terrorismus.